Jetzt sind es nur noch 6 Punkte Vorsprung für den FC Bayern auf Borussia Dortmund. Die Tabellenführung, sie schmilzt wie ein Gletscher in der Sonne. Und das, weil man beim HSV nur 2:2 gespielt hat und der BVB sich gegen Heidenheim zu einem 3:2 gemüht hat. Es gibt einiges zu besprechen an diesem 20. Spieltag der Bundesliga der Männer. Und das werde ich jetzt tun mit Julia Roxana Ertel und mit Maximilian Eichinger jetzt hier im Rasenfunk.
Und nun der Rasenfunk.
Der Schiedsrichter muss an sich mehr flexibler sein. Er muss Designer sein des Regelwerkes und ein bisschen mehr Pep drauf haben.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Vielleicht war da der ein oder andere Schiedsrichter ein bisschen zu sehr Designer des Regelwerkes an diesem Spieltag, aber auch das werden wir besprechen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr den Rasenfunk gefunden habt. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich begrüße die liebe Jules hier. Schön, dass du mal wieder da bist und dann auch in derselben Konstellation wie am 9. Spieltag, als wir das letzte Mal aufgenommen haben. Hallo Jules.
Hi, ja, ich freue mich, dass wir genau in dieser Konstellation wieder sind und glaube, wir haben uns eigentlich beim letzten Mal ganz gut ergänzt und werden das auch diesmal wieder tun. Ich freue mich sehr.
Ja, wir haben, also Moritz und ich, wir haben gesehen, dass ihr beide verfügbar seid an dem Spieltag und dann war direkt klar, okay gut, das buchen wir wieder, denn das hat sehr gut funktioniert. Maximilian Eichinger ist außerdem hier, ihr kennt ihn vielleicht von der Spielverlagerungs Next Generation, da jetzt ja auch manchmal im Podcast zu hören. Max, schön, dass du hier bist.
Schön, freut mich auch sehr wieder, dass ich dabei sein kann und natürlich auch in dieser tollen Runde.
Du sitzt hier im Jahr in Regensburg-Trikot, sag mal, der Jan hat doch auch schon Trainer gewechselt in dieser Saison, oder? Oder liege ich da falsch?
Ja, aber noch nicht in der Bundesliga, aber vielleicht da bald.
Denn das soll unser erstes kleines Reinkommen-Thema sein, dass wir mal über Trainerentlassung sprechen. Jetzt hat's Horst Steffen erwischt. Er ist das neueste Opfer des Werder Bremen-Fluchs. Denn bisher wurden ja 4 Trainer entlassen nach Spielen gegen Werder Bremen. Jetzt hat es Horst Steffen getroffen nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Über das Spiel und so weiter werden wir später sprechen. Aber ich nehme an, Jules, auch du wirst eine Meinung dazu haben. Findest du, also man kann ja immer Gründe für eine Trainerentlassung finden. So ganz überraschend war es jetzt ehrlicherweise auch nicht. Aber kannst du das verstehen, dass das immer so der erste Impuls ist, so wie es Clemens Fritz jetzt ja auch wieder gesagt hat, dass man den Trainer entlässt?
Ja, absolut. Also es ist jetzt nicht überraschend, wenn ein Team nach 10 sieglosen Partien den Trainer entlässt, ne? Also ich glaube auch, dass wenn man sich mal jetzt anschaut, welche Teams in der unteren Tabellenhälfte drinstehen, dann hat da jetzt bis auf den HSV, Pauli und Heidenheim haben alle ihren Trainer gewechselt, weil es ist natürlich das erste Tool oder die erste Maßnahme, die du ergreifen kannst, wenn man das Gefühl hat, nichts passiert mehr, es braucht einen neuen Impuls, gefühlt kann diese Konstellation diesem freien Fall eben nicht mehr oder kann diese Konstellation oder der Trainer diesen freien Fall eben nicht mehr stoppen, dann ist natürlich der Trainer leider oft das Bauernopfer. Das hat man jetzt auch bei Werder gemerkt, muss man einfach sagen. Das sind viele, viele Gründe, die da hintenrum auch reinspielen. Das ist natürlich nicht nur Horst Steffen, der ein super Trainer ist, das hat er bewiesen bei Elversberg. Aber ja, ich glaube, in Bremen gibt es da sehr viele Gründe und die Fans freuen sich natürlich jetzt auf einen neuen Impuls, weil den braucht's. So, man hat gesehen, die Entwicklung blieb aus, aber es tut einem menschlich sehr leid.
Max, was sind deine Gedanken dazu? Ich vermute, dass du da ja auch, wie auf alles im Leben, so ein bisschen aus der Taktikerbrille drauf schaust. Also Clemens Fritz hat unter anderem gesagt, Zitat, wir wollen unseren Plan beibehalten, doch jetzt hat der Klassenerhalt höchste Priorität. Und dieser Plan, den er da anspricht, das war eben eigentlich der Versuch, mehr Talente aus dem eigenen Verein auch in die erste Mannschaft zu bekommen und so weiter und so fort. Und das scheint sich aber ja so ein bisschen auszuschließen. Also entweder wirst du jetzt pragmatisch, Clemens Fritz schließt auch nicht aus, dass man vielleicht einen sogenannten Feuerwehrmann holt, also jemanden, der jetzt nur das Ende der Saison noch bis dahin trainiert. Und das andere ist der langfristige Plan. Hast du da Gedanken zu?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eine ziemliche Farce, also so allgemein, weil wie man Horst Steffen geholt hat, das ist ja nicht nur auf der Spielerseite eine Strategiewechsel gewesen, sondern auch auf der spielerischen Seite mehr hin zu einem ballbesitzorientierten Spiel. Und wenn man sich ja nur etwas mit Horst Steffens Fußball in Elversberg beschäftigt hat, da muss man eigentlich feststellen, das ist ein Strategiewechsel, der jetzt nicht auf eine halbe Saison geht, der nicht über eine Saison geht, sondern der schon langfristig geht. Und da frage ich mich schon erstens, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu schnell geplant war, so dieser gleichzeitige Strategiewechsel, einerseits auf der Spielerseite, andererseits auch spielerisch, gerade weil er gerade das Thema Talente und dieser Ballbesitzfußball in der Bundesliga, der kann schon auch ein bisschen sich gegenüberstehen und nicht ganz so übereingehen. Und ich glaube, das kann man vielleicht auch bei Werder Bremen ein bisschen feststellen. Und ich glaube, allgemein muss man ein kleines Thema, Trainerthema in der Bundesliga aufmachen. Clemens Fritz legt jetzt schon wieder ein bisschen den pragmatischen Stil an, glaube ich, jetzt vom Trainertyp her. Ja, und da frage ich mich schon, ob die Bundesliga nicht ein bisschen ein Stilproblem hat. Also jeder will irgendwie gleich spielen, jeder will intensiv spielen, jeder will ja ein bisschen was mit dem Ball machen, aber doch nicht so ganz, ein bisschen hochpressen, ja, hin und wieder auch ein bisschen fallen lassen. Aber vor ein paar Jahren hat man vielleicht mit Leipzig noch ein bisschen eine Strategie, Alleinstellungsmerkmal gehabt, die Bayern natürlich, Dortmund hin und wieder. Aber so aktuell muss ich sagen, da fällt vielleicht die Bayern raus, aber sonst ist die Bundesliga schon ziemlich einheitsbrei geworden. Und da frage ich mich schon, ob sich da nicht Trainer vielleicht auch austauschbar machen, indem sie so ähnliche Stile anlegen. Also ich glaube, man kann das auf der Führungsebene, Ebene sehen, dass die Trainer schnell auswechseln, aber auch auf der Trainerebene. Also ich kann nur schnell ausgetauscht werden, wenn ich mich auch sehr austauschbar mache. Und ich glaube, das ist vielleicht nicht Horst Steffen, der das so ist. Der, glaube ich, kann man da ein bisschen rausnehmen. Aber so ganz allgemein in der Bundesliga, glaube ich, kann man das Thema schon durchaus auch aufmachen.
Spannend. Musstest du, Jules, gerade auch an den VfL Wolfsburg und Paul Simonis denken? Du denkst ja oft an Wolfsburg.
Vor allen Dingen haben wir, als ich das letzte Mal hier war, war Paul Simonis noch Trainer und dann zwei Spiele später nicht mehr. Also ich glaube, diesen Satz, dass man einfach in der Saison keine Zeit hat, irgendwie Umbrüche auch wirken zu lassen, den haben wir schon häufig gehört. Ich frage mich dann immer, unter welchen Bedingungen hast du einen Trainer geholt? Du verhoffst dir ja irgendwas, du findest eine gewisse Spielphilosophie interessant. Ich meine, er hat bei Elversberg begeisternd Offensivfußball gespielt, der Elversberg beinahe in die erste Liga geführt hat. Die Realität für Horst Steffen sind 4 Bundesliga-Siege und ein Pokal-Erstrunden aus, was dich jetzt wahrscheinlich wieder in die unangenehmen Abstiegsregionen führt. Ich glaube, viele haben nach den ersten Spieltagen über Werder gesagt, boah, die gelten ganz sicher als Abstiegskandidat, haben aber auch ein wirklich toughes Programm gehabt am Anfang und auch jetzt diese 10 Sieglos-Spiele sind, wir reden da über die Top 8 Mannschaften, die Gegner waren. Ne? Also es war Hoffenheim dabei, Leverkusen dabei, war die Eintracht auch dabei. Und was ich eigentlich spannend finde, ist, dass es bei Werder, die hatten kein Mentalitätsproblem in dem Sinn. Die haben es immer wieder geschafft, sich auch zurückzukämpfen. So, oder auch jetzt am gestrigen Spieltag machen sie dieses Tor noch kurz vor Schluss. Also sie haben eigentlich nicht dieses Mentalitätsproblem. Und das brauchst du ja, also du brauchst ja auch, musst auch viel über Mentalität kommen im Abstiegskampf. Aber bei Werder ist natürlich auch viel einfach diese ganze Kaderzusammenstellung, die missglückt ist und ja, ob du den Ballbesitzfußball so spielen kannst mit diesem Kader, steht auch nochmal auf einem anderen Blatt. Und beim VfL Wolfsburg, da ist natürlich auch nochmal, da ist die Kacke auch nochmal richtig am Dampfen. Da hat der Trainereffekt leider nicht gefruchtet, muss man jetzt sagen.
Ja, da haben wir vielleicht nicht bald ein Bauernopfer als Trainer, sondern ein Baueropfer. Aber das bespreche ich bald mal in einem Schwerpunkt, der kommt nämlich in dieser Woche. Es werden 2 Schwerpunkte veröffentlicht werden. Einer eben zum VfL Wolfsburg, am Dienstag werde ich den aufzeichnen, und einer zu Werder Bremen am Mittwoch. Also da gehen wir dann auch nochmal in die Tiefe rein. Ich muss auch sagen, dass ich hin und her gerissen bin bei diesem ganzen, wie viel Zeit man Trainern gibt. Tendenziell finde ich, es ist immer ein bisschen zu wenig. Vor allem, weil es manchmal auch die einfachste Variante ist, um von eigenen Fehlleistungen abzulenken. Und das ist definitiv bei Werder Bremen auch der Fall, dass es da auch Probleme im Kader gibt. Plus noch Verletztenpech, das man hatte. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man ein bisschen mehr darauf achtet, wie die Teams spielen zu dem Zeitpunkt, wo man dann das Gefühl hat, jetzt ist der Ergebnisdruck so hoch, dass wir jemanden entlassen müssen. Weil der Trainer ist die wichtigste Figur in dem Verein. Da braucht man nur irgendeine x-beliebige Biografie eines Fußballers oder einer Fußballerin lesen. Der Trainer ist immer das Entscheidende. Entweder es funktioniert mit dem Trainer oder nicht und dementsprechend hat man dann ein Hoch in der Karriere oder gerade eine schlechte Zeit. Also es ist einfach die wichtigste Person. Aber bei Werder und, das haben wir in der letzten Woche auch schon besprochen, bei Dino Toppmöller und Eintracht Frankfurt, da wirkte das jetzt nicht so bei allen Problemen, die es dann auch innerhalb eines Teams und zwischen Team und Trainer auch durchaus auch da gegeben hat. Aber es wirkte jetzt nicht so, als würden die Spieler nicht wissen, nicht wollen und auch nicht können. Also du hast es ja auch angesprochen, dieses 1:1, was man jetzt zum Beispiel gegen Gladbach noch geholt hat. Das allein, ob man deshalb allein an einem Trainer festhalten kann, das weiß ich auch nicht. Das ist natürlich einfach von meiner Seite aus zu sagen, weil ich müsste nicht einen möglichen Abstieg verantworten. Aber ich finde es schon interessant, dass wir jetzt schon ein paar Trainerentlassungen hatten diese Saison, wo es eigentlich so ist, dass Teams schon viel dafür getan haben, sich aufzulehnen gegen die Negativserie und es hat nicht gereicht. Und trotzdem hat man dann gesagt, okay, gut, jetzt probieren wir es halt dann mit dem Trainerwechsel. Max, du wolltest noch was sagen.
Ja, ein kleiner Punkt noch. Also viele sagen immer, man muss sich im Abstiegskampf auf sich konzentrieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es Clemens Fritz auch gesagt hat. Aber ich wage einfach mal die These, wenn Mainz nicht in Leipzig gewinnt, dann bin ich mir unsicher, ob Horst Steffen an diesem Wochenende fliegt. Weil dann sind es 4 Punkte zu Platz 16. Und dann schaut die Welt nochmal anders aus. Dann bekommt er vielleicht nochmal eine Woche. Und wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Also ich bin mir ein bisschen hin und her gerissen und glaube auch, dass da ein bisschen vielleicht zu sehr über Konkurrenten gedacht wird, anstatt auf sich selbst geschaut wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch in diesem Fall so sein könnte.
Ja, das glaube ich nämlich auch, dass man in Werder oder in Bremen extremen Respekt vor diesem Abstiegskampf hat, der dieses Jahr sehr brutal ist, wo jeder in der Lage ist, immer wieder zu punkten, wo es nicht dieses eine Team gibt, was abgeschlagen ist. Das hat man jetzt gerade auch bei Dortmund gegen Heidenheim gesehen. Die sind nicht abgeschlagen letzter. Dafür haben die viel zu viel Qualität. Und dieser Abstiegskampf, da willst du nicht drinstecken. Und gerade Werder mit diesen Mitteln, mit dieser fehlenden Erfahrungen, glaube ich, dass der Respekt da viel zu groß ist, dass du jetzt handeln willst oder musst, dass es dir nicht am Ende aufs Brot geschmiert wird, dass du eben nicht gehandelt hast, dann ist es so schon auch so ein bisschen die Rettung auch der eigenen Person und bei der Eintracht, das ist ein Trainerwechsel einer ganz anderen Natur, dass man, glaube ich, generell mit dieser ganzen Entwicklung und diesem oder auch mit der Person Toppmöller oder auch mit der Erwartungshaltung auch nicht zufrieden gewesen, so, ne? Das ist dann wahrscheinlich eher so ein Wechsel, der sich eigentlich schon über Wochen angebahnt hat. Und für mich kam der Wechsel oder der Trainerwechsel jetzt bei Werder eher überraschend als bei Frankfurt zum Beispiel.
Ja, interessant. Aber ja, es ist die alte Entscheidung zwischen Aktionismus und, tja, ich weiß gar nicht, was jetzt das Gegenpart dazu ist, eine langfristige Strategie vielleicht, wobei man die ja auch mit unterschiedlichen Trainern verfolgen könnte. Also ich fand den Hinweis von dir, Max, schon ganz interessant, ob man jetzt nicht einfach zwei Umbrüche gleichzeitig, ob das vielleicht nicht so die gute Idee war. Und wenn jetzt ein Trainer käme, der eine ähnliche Idee hätte wie Horst Steffen, ganz schön viel Konjunktiv, ich mag es schon selber, dann könnte der ja vielleicht auch mit den bestehenden Spielern im Kader dann doch die Strategie fortführen, die man sich vorgenommen hat. Aber alles Weitere klären wir dann im Werder Bremen Schwerpunkt und es wird ja auch nicht die letzte Entlassung gewesen sein, vielleicht sogar nicht mal in dieser Saison. Wer allerdings fest im Sattel sitzt, das ist Merlin Polzin. Und wer hätte das gedacht? Und damit gehen wir nämlich rein in den Spieltag. Wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir jetzt alle 9 Spiele besprechen. Und wie immer ist es so, dass meine Gäste sich die Spiele untereinander aufgeteilt haben. Also wundert euch nicht, wenn wir so ein bisschen Ping-Pong jetzt miteinander spielen. Und wir gehen nach Hamburg in ein fantastisches Samstagabendspiel. Es war von Beginn an super, ging schon los, irgendwie 3. Minute. Kane fault heuer Fernandes, dem Ball verspringt oder fault ihn überhaupt. Wurde er nicht vielleicht auch gefault? Die erste von sehr, sehr vielen Entscheidungen des Schiedsrichters Harm Osmers, über die trefflich gestritten werden konnte, und auch das erste Mal, wo sich Harry Kane richtig beim Schiedsrichter beschweren konnte. Auch das hat sich durchgezogen bei diesem Spiel. Aber neben all den Nebenschauplätzen, die es gab auf dem Spielfeld, gab es auch richtig tollen Sport zu sehen. Unter anderem in der 31. Minute, da schiebt Capaldo im Spielaufbau weit mit nach vorne, wird gut freigespielt, Muheim geht in die Tiefe, passt wieder zurück auf Capaldo, dessen Schuss wird noch geblockt, aber Remberg nimmt den geblockten Schuss auf und wird völlig unnötig von Joshua Kimmich quasi im zweiten Versuch gefoult. Es gibt einen Strafstoß und den verwandelt Vieira zum 1:0. Aber in der 42. Minute kann Joshua Kimmich diesen Fehler, wenn man so will, wettmachen, denn er bereitet letztlich das 1:1 durch Harry Kane vor. In der zweiten Hälfte kommt dann Luis Diaz und er ist 42 Sekunden, glaube ich, auf dem Platz, da erzielt er schon das 2:1 und es scheint eigentlich seinen Gang zu gehen, nämlich dass hier der Favorit gewinnt, aber nicht mit Luka Vucevic, der hatte schon einmal eine ganz fantastische Chance per Kopf nach Ecke und in der 53. Minute, da macht er dann tatsächlich seinen Kopfballtreffer. Sehr, sehr schöne Flanke von Lokonga von Mikel Brossi, Entschuldigung, auf Vucevic und so steht es 2:2 und jetzt geht es hin und her. Natürlich ein bisschen mehr aufs HSV-Tor, aber auch der HSV hat immer wieder seine Möglichkeiten und einmal rettet sogar Alfonso Davies noch vor der Linie für seinen schon geschlagenen Manuel Neuer, der einmal zu spät rausgekommen ist bei einem der tiefen Bälle, die der HSV gespielt hat. Also am Ende ist es dann vielleicht sogar ein 2:2, das natürlich ein bisschen glücklicher aus HSV-Sicht ist, weil der FC Bayern schon mehr Chancen hatte, aber so arg viel mehr waren es dann vielleicht auch gar nicht. Und es endet mit wahnsinnig vielen Diskussionen und sie wollten noch einen Strafstoß haben und die anderen wollten Karten haben. Also Max, es hatte einfach alles, dieses Fußballspiel. Und das hatte aber vor allem vielleicht auch die Erkenntnis, wie sehr sich der HSV innerhalb dieser Saison entwickelt hat, oder? Wenn man das mal so gegenschneidet mit dem Hinspiel. Und ja, klar, es gibt einen Unterschied zwischen Heimspiel und Auswärtsspiel. Aber das ist doch völlig irre, was aus diesem HSV geworden ist. Und das meine ich nur positiv. Stimmst du dazu?
Ja, also letztes Mal, wie ich hier war, habe ich mich schon mal ein bisschen am HSV verbrannt, ein bisschen auch in Bezug auch auf unseren Spielverlagerungspodcast, wo wir Anfang der Saison den HSV eigentlich höher gerankt hatten als FC Köln. Ja, da sind wir fast ein halbes Jahr ein bisschen aufgezogen worden für diese These. Aber mittlerweile muss ich sagen, kommt es ein bisschen eher auf unsere Seite. Und ich finde, dieses Spiel, das unterstreicht es. Also, wie der HSV, also ich finde diesen Ansatz, den der HSV gewählt hat, gleich mehr dazu, den finde ich gut, aber was ich noch besser finde, wie sie zurückgekommen sind. Also du stehst dann wieder im Rückstand. Also ich glaube, der HSV vor einem halben Jahr, vielleicht zu Anfang der Saison, der wäre da wahrscheinlich auseinandergefallen. Aber mittlerweile ist der HSV gefestigt und er hält durch. Und um auf die Spielweise zu kommen, der FC Bayern mit über 70% Ballbesitz, so um die 75%, gegen den HSV in einem 5-3-2, eher so ein Blockfokus. Der Übergang ins Pressing kommt dann erst nach den bayerischen Rückpässen. Ich finde, in den Anfangsminuten war der HSV noch ein bisschen anfällig, was ein bisschen an Lokonga, der Achter, ein bisschen gekoppelt ist, der ein bisschen zu eng agierte. Gerade Alfonso Davies im linken Halbraum als Außenverteidiger konnte da einige Dribblings fahren. Ich finde, der Kanadier war allgemein ein bisschen schwache Partie gemacht, einerseits auch in Kombination mit Gnabry, der etwas zu viel Tiefe gegeben hat und er hätte mehr Unterstützungsbewegungen in der Breite zeigen müssen. Davies fiel vielleicht auch ein bisschen der Abschluss dann von der Ferne, dass er da eigene Aktionen draus generiert. Hat dann hin und wieder auch direkt ins Zentrum reingespielt. Vor allem auf Stürmer Kane, aber ich fand auch Vucevic direkt im Herausverteidigen sehr gut. Direkt in den ersten Minuten hat er einige gute Aktionen gemacht. Und ich finde, Vucevic, an dem kann man ja diese HSV-Stärke in letzter Zeit auch ziemlich an einer Personalie binden, der ja auch eine exzellente Partie gemacht hat.
Ja, und was ich so interessant fand war, also du kannst taktisch, kannst du ganz, ganz viel über den HSV erklären, was er getan hat, also gegen den Ball, wenn sie quasi nicht im hohen Pressing waren, was die meiste Zeit war, 5-3-2, sehr das Zentrum verdichtet und so weiter und so fort. Und mit Ball aber auch total interessant, also der schiebende Innenverteidiger Caballo, der letztlich mit zum 1:0 führt, das war ein Muster, das haben wir die ganze Zeit gesehen, auch El Fadli immer wieder mit dabei, sehr, sehr gute Eckballvarianten, aber was mich neben all diesen taktischen Feinheiten eigentlich am meisten beeindruckt hat vom HSV, war einfach der durchgängige Mut in diesem Spiel. Die haben sich so riskant durch das Pressing von Bayern hindurchgespielt, das hätte wirklich schief gehen können und man kann auch drüber diskutieren, ob es nicht auch manchmal schief gegangen ist. Man kann auch, wenn man möchte, über diese Harry Kane Heuer Fernandes Szene noch diskutieren und es gab noch zwei, drei andere, will ich aber ehrlicherweise an der Stelle nicht machen. Ich würde mich gerne darauf fokussieren, dass das jetzt anscheinend das Mittel ist, was nicht nur der FC Augsburg in der letzten Woche angewandt hat gegen die FC Bayern, sondern jetzt auch der HSV. Unglaublich mutig, nie aufgesteckt, immer die Tiefe gesucht nach Ballgewinn. Sie haben eigentlich nie versucht, das Spiel zu beruhigen. Das heißt, sie haben sich selber gar keine Möglichkeit zum Durchschnaufen gegeben, sondern die waren auf dem Gaspedal mit der Gefahr, dass ihnen hinten raus dann das Benzin ausgeht. Das hätte passieren können, ist es aber nicht. Angetrieben von einem tollen Publikum und so weiter und so fort. Und das fand ich eigentlich, hat dieses Spiel so schön gemacht, neben all den taktischen Dingen, die man da auch drin sehen kann, dass es dass es auch nicht nur ein guter Matchplan war, sondern er wurde extrem mutig ausgeführt. Würdest du da mitgehen?
Ja, also was den HSV und den FC Augsburg ja verbindet an deren Herangehensweise, ist das Herangehen gegen Ulisse. Also beide Teams haben ja auch sehr viel damit gearbeitet, dass sie einfach einen Mittelfeldspieler dann fallen haben lassen. In Kombination damit mit dem Flügelverteidiger einfach immer wieder die Überzahlsituation gegen Olise gebildet. Warum Überzahlsituation? Das ist einfach extrem wichtig gegen diesen Spieler, weil der einfach immer nach innen zieht und durch dieses Fallenlassen, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war vor allem Muheim, hat man einfach diese Wege nach innen von Olise isoliert. Und ich glaube, das ist einfach ein essentielles Mittel gegen diesen FC Bayern. Olise dann einfach auch sehr isoliert gewesen in der Breite. Ein Mittel neben diese Isolation von Olise war einfach auch vom HSV, wie man nach Rückpässen der Bayern agiert hat. Da ist man ja extrem aggressiv raufgeschoben. Ich finde, das kann man auch gut an das Thema Mut koppeln. Und der FC Bayern hat dann ein bisschen gefremdelt mit diesem direkten Druck nach Rückpässen, ist dann immer mehr auch breiter geschoben mit der Dreierkette. Und das Ergebnis war einfach, man ist immer anfälliger für die Ballverluste vom HSV geworden. Also gerade Vieira hat da einige Trippings auch zwischen den Linien gezeigt und Königsdörfer dann ganz gut Tiefe gezeigt, in Kombination mit diesen Dribblings. Ich finde, das Thema Mut kann man natürlich auch im Aufbauspiel, wie gesagt, ganz gut aufmachen gegen diese bayerische Manndeckung. Und gegen Manndeckung, da geht es ja immer darum, dass man irgendwie so diesen leichten Punkt findet, wo die Manndeckung lose ist. Joshua Kimmich hat dann ein bisschen eine schlechte Partie gezeigt. Er ist immer so ein bisschen gependelt. Okay, was mache ich jetzt? Bleibe ich so hängend? Verteidige ich den Raum vor der Verteidigung oder bleibe ich eng an meinem Mann, Nikolai Remberg war das vor allem. Und Fernandes hat dann immer Remberg bespielt, weil er gewusst hat, okay, Kimmich, der ist ein bisschen weit weg von dem Mann. Und den hat man ja permanent gesucht. Und ich finde, das hat einfach auch sehr gut funktioniert, dass man darüber dann den freien Innenverteidiger findet, der sich einfach immer ergibt über diese Torspielerkette, weil ein Stürmer den Torwart anlaufen muss. Dadurch wird im Rücken einfach ein Innenverteidiger frei. Den konnte man über Remberg einfach immer wieder anspielen. Und das, finde ich, unterstreicht einfach das Thema Mut sehr gut. Und so konnte man sich dann immer mehr in diese Partie arbeiten. Die Bayern, sie kommen wieder aus einer Champions League Woche natürlich. Und gerade die Manndeckung ist da natürlich auch durchaus, kraftfordernd. Und ich glaube, deswegen konnte man vielleicht auch zu Ende der Partie diese Partie nicht nochmal drehen.
Ja, wobei ich das Interessante finde, dass die Gegentreffer ja nicht immer mit dieser Manndeckung zu tun haben, sondern Bayern hat auch wieder Probleme, fast schon alte Probleme, in der eigenen Hälfte zu verteidigen, den Strafraum zu verteidigen. Also so kopfballstark Buschkowitz ist, er muss nicht so an den Kopfball kommen. Ich weiß auch nicht, ob es so die Weltidee ist, Joshua Kimmich bei Ecken gegen ihn zu stellen. Klar, er wurde bei dieser Riesenchance weggeblockt, das war sehr, sehr gut gespielt, aber ich finde, dass das ja zumindest Fragen aufwirft. Und offensiv war es so, dass natürlich Bayern hatte schon viel mehr Ballbesitz und das Spiel hat sich auch, ich glaube, nur zu 12% im Angriffsdrittel des HSV abgespielt und der ganze Rest war Mittelfeld und Angriffsdrittel des FC Bayern. Ich glaube 44% direkt im Angriffsdrittel des FC Bayern. Also will jetzt nicht so tun, als ob Bayern hier es nicht geschafft hätte, irgendwie hinten reinzukommen. Aber du hast ja dann doch gemerkt, diese Kniffe, die der HSV hatte, die haben funktioniert. Und vielleicht auch deshalb, weil es halt dann doch ein Unterschied ist, ob hinter einem Ulisse, der gedoppelt wird, ein Konrad Leimer spielt oder ein Josip Stanisic. Ich hatte den Eindruck, dass das so einer der Erklärungsansätze war, warum es Bayern eben nicht geschafft hat. Eigentlich kann es ja auch eine Chance sein, wenn einer deiner Spieler gedoppelt wird, dann zieht er ja auch einen Mann weg. Und das kannst du für dich nutzen. Konrad Leimer ist jemand, der das immer erkennt und der mal hinterläuft, mal vorderläuft. Manchmal dribbelt er dann ins Zentrum, weil er weiß, der andere, der ist ja gerade eher auf Olise fokussiert und reagiert vielleicht auch nicht auf meinen schnellen Antritt gleich. Also ist das auch so Teil der Erklärung, warum es der FC Bayern nicht geschafft hat und warum die letztlich so unsouverän waren? Also auch das ganze Gemecker beim Schiedsrichter, das kann man ja auch, also daran erkennt man ja, die waren nicht nur schlagbar an diesem Abend, sondern wirklich, ja, auf eine Art und Weise verunsichert vielleicht sogar.
Ja, ich glaube, Stanisic spielt schon ein Thema, weil ich glaube, der ist im Durchschieben auch einfach vom Highspeed her, glaube ich, einfach auch nicht das, was auch Leimer bieten kann und auch im Passspiel. Also Leimer, der spielt einfach auch, was diagonale Pässe ins Zentrum angeht, schon deutlich bessere Pässe als Josip Stanisic. Ob es jetzt mit dem Thema Souveränität zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich würde eher als Thema Spielrhythmus angehen. Also ich fand jetzt gerade Kimmich und Pavlovic, sie sind zwar hin und wieder schon wieder auch vor Mittelfeld so ausgebrochen, um Verlagerungen zu schaffen, aber der HSV hat es dann im Endeffekt schon auch ganz gut über dieses direkte Rauspressen nach bayerischen Rückpässen ganz gut gelöst und konnte darüber vor allem die Diagonalverlagerungen ganz gut unterbinden. Also Bayern hatte kaum Spielrhythmus drin, zwei Phasen, aber jetzt nicht so komplett wie vielleicht in den, ja, wie man es gewohnt ist von den Bayern. Und da kann man einfach gerade auch das Thema Aggressivität spielen. Von Vieira fällt mir da vor allem ein, der da einfach auf dieses Schieben, ich glaube vor allem auf Pavlovic, sehr aggressiv war und dessen Pässe vom rechten Halbraum auf die linke Seite, vor allem auf Gnabry zum Beispiel oder auch später auf Diaz, einfach konsequent unterbunden. Und ich meine vor allem auch Diaz, der hat ja extrem gefremdelt mit dieser Aggressivität. Und ich habe kaum Spiele von Diaz gesehen, wo er so unsicher vor allem im Passspiel und im Dribbling war. Und ich glaube, das kann man einfach sehr viel über das Thema Aggressivität vom Gegner, vom HSV, die vielleicht auch die Bayern ein bisschen überrascht hat, und dann auch über das Thema Spielrhythmus, über das Thema, wie verlagere ich, wie kann ich nach Rückpässen agieren. Und da haben die Bayern einfach große Probleme. Und ich glaube auch, Davis ist einfach nicht der Spielertyp, der dir mal den Ball sichert, sondern der sucht halt auch einfach sofort das Dribbling zum Beispiel oder schiebt durch, wenn er den Ball hat. Und hat es kaum Momente drin, wo die Bayern mal das Tempo rausnehmen konnten, sondern das war einfach immer ein Auf und Ab in diesem Spiel, und davon hat eigentlich der HSV mehr profitiert, was mich vielleicht auch ja nicht überrascht hat, aber worauf der HSV schon stolz sein kann, weil also normalerweise auf Gegner dieser Art, da profitiert eher die Bayern, wenn es so auf und ab geht, und dieses Mal haben die Gegner profitiert.
Aber das heißt, Pavlovic hat dir nicht so gefallen, weil ich muss sagen, der ist mir eigentlich eher noch positiv aufgefallen. Also der hatte am Ende auch bei 98 Pässen hat er zwei Fehlpässe gespielt. Und ja, klar, da waren jetzt nicht so die vertikalen Dinger in den Strafraum mit dabei. Die macht er aber ja eigentlich auch nur, wenn sie wirklich einen hohen Ballbesitz haben, dauerhaft. Und das hatten sie ja in diesem Spiel in den letzten 20 Minuten vielleicht, aber ansonsten nicht so über einen längeren Zeitraum. Also ich muss sagen, ich fand Pavlovic eigentlich ganz gut. Ich hätte eher halt bei der Erklärung halt danach gesucht, dass halt eben jemand wie Olise wurde weggedoppelt. Gnabry war nicht so gut wie Diaz. Diaz kam aber erst sehr spät rein. Und Harry Kane, muss man sagen, der war schon ganz schön in der Tasche von Vuškovic und hat sich vielleicht auch manchmal ein bisschen zu tief fallen lassen. Also jemand im Forum hat auch zum Beispiel beobachtet, sogar bei Standards stand er immer am Strafraumrand und hat eher auf den zweiten Ball spekuliert.
Ja, ich glaube, man kann es immer von der Achterthematik sehen, aber einfach auch zum Beispiel Lennart Karl ist mir auch aufgefallen, der hatte ja auch extreme Probleme zwischen den Linien. Ja. Also es ist natürlich nicht so, dass man nicht diese Pässe gefunden hätte. Aber ich glaube, mir ist gerade auch aufgefallen, also hin und wieder haben sich schon auch Räume zwischen den Linien durchaus ergeben und auch zwischen den Spielern der ersten Pressinglinie vom HSV für etwa Pavlovic. Aber mir fehlte da, vor allem im Gegensatz zum HSV, der Mut, dass man auch mal diese Räume betrippelt. Also es war schon großer Fokus darauf, dass man auch schnell zwischen den Linien kommt oder schnell in die Breite kommt, aber dass man da mal auch selber das Dribbling sucht. Das haben wir zwar stellenweise, aber ich hätte es mir vielleicht auch noch öfter gewünscht. Aber vielleicht ist da einfach auch Pavlovic jetzt nicht so der Spielertyp für. Vielleicht hätte ich da mir auch von Joshua Kimmich mehr erhofft.
Und dann muss man aber dazu noch sagen, bevor jetzt die Bayern-Fans sich beschweren, es gab noch zwei Aluminium-Treffer, also einmal von der Schulter Upamecanos oder vielleicht sogar von einem Hamburger an die Latte und einmal auch ein offener Schuss von Kimmich an die Latte, das war so eine Szene, da waren sie nicht nur zwischen den Linien, sondern zwischen den Linien war auch noch sehr viel Raum, das heißt, es hätte natürlich für den FC Bayern auch anders ausgehen können, aber nach vielen Metriken und auch dank eines starken Heuer Fernandes ein gerechtes Unentschieden, zumindest den Statistiken nach. Was bedeutet, dass der HSV jetzt auf Rang 13 klettert, 19 Punkte hat? Das ist wichtig wegen der Ergebnisse, über die wir noch sprechen werden. Ein Punkt Vorsprung hat man auf den ersten FSV Mainz 05. Man hat jetzt die letzten drei Spiele in Folge unentschieden gespielt und wird jetzt dann in Heidenheim spielen. Das wird natürlich ein ganz wichtiges Spiel für den HSV generell. Jetzt kommen drei wichtige Spieltage. Heidenheim auswärts, Union zu Hause, Mainz 05 auswärts. Ich denke, danach wissen wir, wie stabil wirklich der HSV ist. Und ehrlicherweise ist es beim FC Bayern genauso. Nach den nächsten da vor allem zwei Spielen werden wir wissen, wie stabil sie eigentlich sind. Denn für die Bayern, die immer noch 6 Punkte Vorsprung haben, kommt jetzt aber mit Hoffenheim eine der formstärksten Mannschaften dieser aktuellen Saison. Und dann spielt man zu Hause im DFB-Pokal gegen RB Leipzig. Das sind die nächsten beiden Partien für den FC Bayern. Und es kann aber natürlich auch nach diesen zwei Spielen schon wieder viel, viel entspannter aussehen. Und dann ist dieses 2:2 nur so eine Fußnote dieser Saison, aber eine sehr farbige und schöne Fußnote. Das, glaube ich, kann man aus neutraler Sicht so sagen. Und ähnlich ist es auch mit dem nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen. Der BVB spielt gegen Heidenheim. Es war die letzte Partie dieses Spieltags und ich bin sogar froh, dass wir unsere Sendung nochmal um eine Viertelstunde nach hinten verschoben haben. So konnte man das nochmal ein bisschen sortieren, was da passiert ist, denn das war unglaublich viel. Ich versuche es trotzdem halbwegs kurz zusammenzufassen. Waldemar Anton ist es in der 44. Minute, der mit nach der 8. Ecke des BVB, der wirklich dominierend beginnt, das 1:0 erzielt. Aber noch vor der Pause kann Julian Nihus ausgleichen in der 4. Minute der Nachspielzeit. Das heißt, Heidenheim geht mit einem 1:1 in die Kabine und das ist auch den Spielanteilen durchaus entsprechend. Und wie kommt man dann aus der Kabine? Sehr, sehr gut. Julian Nihus in der 48. Minute zum 2:1. Ibrahimovic wurde vorher eingewechselt und bereitet dieses Tor mit einem tollen Dribbling vor. Danach vergibt Heidenheim auch noch die große Chance aufs 3:1. Der BVB wirkt ein bisschen von der Rolle. Auch im Stadion ist das deutlich zu spüren. Aber dann kommt eine bemerkenswerte Kette von Ereignissen. In der 65. Minute, da gibt es eine Flanke, die Niklas Dorsch an den angewinkelten und erhobenen Arm springt. Man sieht es im Live-Bild gar nicht, aber in der Wiederholung, er sagt auch später dann, ja, hätte ich nicht so zum Ball gehen dürfen. Also es gibt einen Strafstoß. Nico Schlotterbeck schnappt sich den Ball, aber vor der Ausführung gibt er ihn dann Serhou Guirassy. Nach dem Spiel sagt er, das war sowieso die ganze Zeit der Plan so. Und er feuert noch die Süd an, dass sie Guirassy anfeuern soll. Denn wir wissen ja, der ist gerade nicht gerade in einem Formhoch. Und dann verwandelt er diesen Strafstoß, obwohl Ramay noch am Ball dran ist. Also aus Sicht von Heidenheim sehr, sehr ärgerlich. Nur eine Minute später schießt Guirassy das 3:2. Das heißt, innerhalb von 2 Minuten dreht der BVB in Person von Serhou Guirassy dieses Spiel. Und dann gibt es noch einen Strafstoß. Den nimmt sich wieder Serhou Guirassy und den verwandelt er aber auf eine Art und Weise, die einem wieder erklärt, warum Serhou Guirassy in der Formkrise war. Das war ein richtig schlecht geschossener Strafstoß, muss man sagen. Deswegen lässt der BVB die Tür offen für Heidenheim und ehrlicherweise legen sie den Ball auch manchmal vor die Tür und sagen, wollt ihr ihn nicht durchschießen? Und Heidenheim scheitert aber daran. Chance um Chance um Chance wird vergeben. Allein in der 8-minütigen Nachspielzeit gibt es 3 größere Chancen für Heidenheim. Mal pariert Kobel richtig stark, mal kriegen sie den Ball nicht aufs Tor. Und deshalb, Jules, ist es am Ende eben ein 3:2 für den BVB. Deshalb verkürzt sich auch der Rückstand und deshalb ist es aber auch so ein bitterer Abend für Heidenheim, die jetzt 5 Punkte Rückstand auf Mainz 05 haben, auf den 16. Tabellenplatz und die natürlich versuchen müssen, das jetzt irgendwie wegzustecken. Du kannst diese Saison nicht abschenken, aber wenn Heidenheim absteigen sollte, dann werden wir doch wahrscheinlich auf dieses BVB-Spiel unter anderem gucken und werden sagen, ja, da habt ihr es liegen lassen. Wie haben sie dir gefallen, die Heidenheimer?
Ja, also erstmal Respekt, dass du das so gut zusammengefasst hast, weil in diesem Spiel war wirklich unglaublich viel drin und in dem Fall tut mir Heidenheim sehr leid und ich glaube, das hat man gemerkt, diese Art Spiel, die sie jetzt gegen Dortmund gezeigt haben, die haben sie nicht das erste Mal gehabt in dieser Saison. Dorsch hat so schön im Interview gesagt, er hätte vor Wochen die gleiche gleiche Schallplatte abspulen können, wobei, nee, ich glaube, das hat Dorsch nicht gesagt, das hat, glaube ich, der Coach gesagt. Ja. Aber es ist halt krass, weil Heidenheim, die kämpfen und die sind da und die haben wirklich, also Nihus macht ein super Spiel, Ibrahimovic wird seinem Namen gerecht, also wie er da in diesem Laufduell, wie er das ansetzt und die Flanke da, also ja, es ist traurig, dass du dich nicht belohnen kannst, weil am Ende ist das, ja, sind 0 Punkte, dann helfen dir die Situation nicht weiter. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, eigentlich ist Heidenheim von der Spielweise kein 18., also kein Tabellenletzter. Und das macht diesen Abstiegskampf sehr, sehr, sehr gefährlich. Und deswegen muss ich sagen, hat mir Heidenheim gut gefallen. Ein 3:3 wäre gerecht gewesen. Auf der anderen Seite hat Dortmund ein typisches Dortmund-Spiel in dieser Saison auch irgendwie liefert. Also das Spiel war auch irgendwie sinnbildlich für den BVB, fand ich. Da wird jetzt keiner irgendwie himmelhochjauchzend nach Hause fahren und sagen, boah, das war mal eine Machtdemonstration. Die hat es in der Saison einfach auch noch nicht gegeben. Und das ist der BVB in dieser Saison. Sie punkten regelmäßig und sie spielen auch wirklich eine punktetechnisch sehr, sehr, sehr effizient gute Saison. Aber mein Gott, wie sie diesen, also da kann ja jetzt keiner, kann sich doch kein BVB-Fan, was die spielerische Leistung angeht, freuen, oder? Ich glaube, den meisten schmeckt natürlich dieser Sieg, gerade was der Abstand, was den Abstand auf die Bayern angeht, aber da waren zu viele Nachlässigkeiten wieder, obwohl sie das Spiel eigentlich in der ersten Halbzeit kontrollieren. Kovac hat, glaube ich, im Vorfeld ein bisschen mehr Mobilität auch gefordert. Auch gerade was die Chancen angeht, also im Angriffsdrittel. Und ja, aber kommt dann natürlich auch durch einen Torwartfehler in Führung. Das ist dann auch glücklich. Und dann alles, was danach folgt, ist natürlich total wild.
Und dazu gehört eben, also der Torhüterfehler, das war Ramay, der konnte in der Ecke nicht festhalten und so kann Waldemar Anton den Ball dann ins Tor schießen. Und 20 Minuten vorher gab es eine zumindest ähnliche Szene auf der anderen Seite, wo Kobel eine Bogenlampenflanke von Erin Dingschi nicht festhalten kann. Mainka geht da ins Duell und das wird dann zurückgepfiffen. Allerdings gibt es schon einen Unterschied zwischen der Szene. Also Mainka ist mit seiner Hand am Arm von Kobel, der versucht den Ball zu fangen und Ramay wird einfach nur bedrängt, aber hat quasi den freien Zugriff auf den Ball, hat einfach die falsche Entscheidung getroffen. Aber das bringt halt nochmal mehr Würze mit rein. Und auf BVB-Sicht, es ist, also man könnte natürlich jetzt die alte Schallplatte auflegen mit, ja, der BVB, sie murmeln sich irgendwie zum Sieg und sie hätten es nicht verdient gehabt und das wäre auch, glaube ich, nicht so komplett falsch. Auf der anderen Seite finde ich aber, also wenn du dir anguckst, das 1:1 fällt, weil Mané sich in diesem Laufduell verletzt und Hronsack spielt es fertig und Svensson verteidigt es eigentlich noch okay, aber der Ball fällt dann nochmal Nihus von Fuß und im Fallen kann er im Nachschuss das Tor machen und deswegen kommt auch Kobel nicht ran, weil Svensson den sogar noch leicht abfällt. Das kann halt wirklich mal passieren. Und beim 1:2, das sieht natürlich doof aus, wie der Ibrahimovic den Ball rechts an Süle vorbeilegt und links an ihm vorbeigeht, aber der hatte ein riesiges Tempo und auch da ist es so, dass der Ball halt einfach perfekt geschossen ist von Nihus und dann noch abgefälscht wird von Svensson. Sonst wäre der Kobel vielleicht noch rangekommen. Also, was ich jetzt sagen will, und ich will jetzt nicht jede Szene durchgehen, aber da kamen auch wieder viele Dinge zusammen beim BVB. Natürlich auch Fehler, also ich will jetzt nicht sagen, dass die fehlerlos gespielt hätten, wäre ja Quatsch. Aber ich glaube, man könnte es ja auch von der Seite sehen, hey, die waren eigentlich schon wieder ziemlich am Boden. Das Stadion war murrig nach dem 1:2. Heidenheim hat gedrückt. Heidenheim hatte die Riesenchance aufs 3:1. Und trotzdem schafft es der BVB, ja, durch einen Elfmeter, der doof ist, aber gut. Aber trotzdem schaffen sie ja, dieses Spiel zu drehen, das Stadion auf die Seite zu ziehen. Guirassy schießt 2 Tore. Guirassy hätte noch das 3. Tor schießen können. Also es hätte auch der perfekte schwarz-gelbe Abend werden können. Und so glücklich das jetzt ist, dass sie hier mit dem Dreier wegkommen. Und das ist aus Heidenheimer Sicht unheimlich brutal. Aber ich finde, man muss das schon auch respektieren, dass es der BVB wieder geschafft hat. Und sie haben es auch wieder geschafft, 3 Tore zu erzielen. Also in der Hinrunde haben uns noch alle beschwert, dass sie immer 1-0 spielen und dann total passiv spielen und es einfach so heimverteidigen. Jetzt schießen sie in jedem Bundesligaspiel, seitdem das Kalenderjahr 2026 läuft, 3 Tore.
Ja.
Bin ich dazu positiv, oder?
Nein. Also da ist immer so ein bisschen, wie man es macht, macht man es meistens falsch, ne? Aber in dem Fall wurde jetzt wirklich mal was geboten auf den Sonntagabend. Das kann man nicht anders sagen. Aber man hat schon deutlich gemerkt, der BVB hatte zum Teil wirklich eine schwierige Körpersprache. Und da habe ich schon auch gehofft, ob das gut geht, weil dann kannst du mal wirklich, ich meine, die Bayern spielen ja eigentlich so eine Steilvorlage mit dem Unentschieden. Du bist rangerückt. Die Bayern jetzt nächste Woche gegen Hoffenheim. Also eigentlich ist das ein geiles Momentum. Und wenn du es jetzt zu Hause gegen Heidenheim vergeigst, dann bist du wieder die Lachnummer der Nation. Und ich glaube, das geht dann schon durch deinen Kopf vielleicht. Und da habe ich schon in den Sekunden gedacht, hui, die Körpersprache ist schwierig. Aber dann, glaube ich, gab es auch 2 sehr gute Wechsel von Kovac, die so ein bisschen auch dieses Momentum von Heidenheim gebrochen haben. Also er hat da Bellingham und Jan Koto rausgenommen. Dafür kamen Bayer und Chukwuemeka. Also doch mal ein bisschen mehr Speed, ein bisschen Offensive. Und gerade bei Bayer finde ich immer wieder, Maxi Bayer ist so ein wichtiger Spieler für den BVB. BVB und der auch langfristig auf das Spiel betrachtet, war das wirklich ein guter Call, den ins Spiel zu bringen. Ja, und dann natürlich ist so ein Spiel, das also bietet dir die perfekte Vorlage, dass Guirassy seine Torflaute beendet. Ich fand es auch schön zu sehen, wie wirklich alle Spieler, bis jetzt auf Kobel, zu ihm gerannt sind, mit ihm gejubelt haben. Man hat wirklich den Riesenstein von seinem Herzen purzeln sehen. Aber als er den Elfer da versucht hat, so auf Lock, wie man so schön sagt, reinzumachen, da hat er einfach auch schon wieder ein paar Sympathiepunkte verspielt. Das ist so, ich glaube, das ist einfach so eine brutale Hassliebe, die Guirassy mit dem BVB, die der BVB mit also den Fans mit Guirassy und ich weiß nicht, ob ihr den nach dem Interview gesehen habt.
Auch ein bisschen komisch, oder? Also komisch. Für der Zone natürlich fantastisch, dass da Schlotterbeck und Guirassy gemeinsam zum Interview kommen, also die beiden Protagonisten dieses Spiels. Und dann erzählt auch Schlotterbeck, nee, er wollte nie schießen, er wollte einfach nur nicht, dass die Guirassy verunsichern und so weiter und so fort. Aber der hat das so locker genommen und hat so gesagt, ach naja, ist halt Fußball und da schießt man mal drüber. Und bei mir hat sich da irgendwie alles zusammengezogen. Da dachte ich mir so, ich fürchte, das ist gar nicht die Reaktion, die Fans jetzt sehen wollen auf diesen Fehlschuss.
Nein. Also ich war auch ein bisschen... Ja, also er hat jetzt natürlich auch vielleicht nicht das Vokabular, um dann wirklich zu erklären, was in seinem Kopf vorgeht. Und es ist auch sehr leicht zu sagen, no man, also so ist mir egal und ist halt Fußball und manchmal läuft's, manchmal läuft's nicht. Weiß ich nicht, ob es das ist, was er auch wirklich fühlt, weil sonst könnte er befreiter spielen. Weil das, was er sagt, hat er nicht auf dem Platz gezeigt. Ne? Man hat ihn schon, ich habe ihn als sehr verkopft wahrgenommen. So, und ich glaube, das ist dann in dem Moment auch so ein bisschen diesem Fußballer, wir sind alle cool und wir machen uns da gar keinen Stress. Und manchmal dann auch, es ist auch der Wille Gottes, ob ich jetzt heute getroffen habe oder nicht. So, das sind dann so, glaube ich, so ein bisschen die Floskeln, die man dann auch bedient. Aber es ist natürlich, ich finde es halt schade, weil wie du schon sagst, da stehen Schlotterbeck und Guirassy im Interview. Schlotti bereitet ihm so einen wichtigen Moment, pusht nochmal die Süd auch, um ihm auch diesen Moment auch zu geben. Und er steht da mit seiner Kapuze und sagt, I don't give a wär mir als BVB-Fan auch ein bisschen, würde ich mich ärgern, wenn ich dieses Interview sehen würde, weil ich glaube, das ist nicht dieses Herzblut, was, oder auch so also man möchte ja schon, dass man einen Stürmer hat, der auch alles daran setzt, auch immer wieder regelmäßig zu treffen. Und er hat ja sozusagen mehr oder weniger die Blume gesagt, ihm ist es jetzt egal, ob er trifft oder nicht. Ne?
Ja.
Weil es wird schon wieder bessere Zeiten geben. Aber wie gesagt, ich schiebe so ein bisschen auf diese Interviewsituation und vielleicht nach dem Spiel fehlen mir auch die Wörter, dann ist man auch nicht so redegewandt in so einer Situation, genau. Weil vom Spielerischen ist es nicht das, was er sagt.
Und man muss sagen, er hat vorher auch noch einen Lattenschuss gehabt und das war eine gute Aktion, hat er sich für einen Chip entschieden und es war eine richtige Entscheidung, aber der Ball war nicht drin und wer weiß, ob wir da nicht, keine Ahnung, wenn Lukas Podolski das gesagt hätte, hätten wir vielleicht gesagt, ah ja, das ist halt typisch Podolski und deswegen ist er auch so ein guter Stürmer, weil der macht sich einfach keinen Kopf und so weiter und so fort. Also vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen so narrativ getrieben, aber Max hat sich schon zweimal gemeldet und sonst grätscht er mich jetzt ab, deswegen Max, was wolltest du sagen?
Alles gut. Ich glaube, wie man über den BVB spricht, das hängt einfach auch sehr viel mit dem Trainer zusammen oder mit der Spielweise, die einfach, ja, oft dir pragmatisch gesagt, ich würde es eher defensiv beschreiben, mit und gegen den Ball, auch nach Ballverlust und so weiter. Ich glaube, wenn jetzt Bayern dieses Spiel mit 3-2 gewonnen hätte, dann wird man so, ja, die Bayern halt. Ich habe jetzt gerade geschaut, wann der BVB das letzte Mal in der Bundesliga verloren hat, das war Mitte Oktober. Und teilweise wird in der Öffentlichkeit über den BVB geredet, als wäre man sehr instabil, als wäre man nicht einmal Zweiter. Aber im Endeffekt ist dieser BVB mit einer der stabilsten Mannschaft, wenn nicht die stabilste Mannschaft jetzt gerade in den letzten zwei Spielen dieser Liga. Und wenn man ehrlich ist, ist man nur gegen Top-Teams bisher eher schwach aufgetreten, aber sonst vielleicht nicht immer überzeugend, aber stabil. Und ich glaube, was Niko Kovac ein bisschen problematisch wird, ist beim BVB, dass einfach seine Spielweise vielleicht nicht ganz mit dem Standort übereingeht. Und das Problem bei dieser Konstellation ist einfach immer, dass dann alles mit dem Erfolg übereingeht. Und ich glaube, wenn halt der BVB dass jetzt einfach sehr viel auch für die Stimmung von den nächsten Wochen abhängt. Die nächsten zwei Spiele, glaube ich, sind noch machbar. Und ich glaube, dann kommt man einfach, glaube ich, gegen das Duell gegen die Bayern. Korrigiere mich, Max.
Nee, erst Wolfsburg-Mainz, das sind die machbaren, wobei Mainz zu 5 bin ich auch schon gespannt. Atalanta zu Hause, Leipzig auswärts, Atalanta auswärts und dann die Bayern. Also diese vier Spiele-Stretch, ich würde sogar ehrlicherweise Mainz zu 5 fast noch mit reinnehmen, das wird schon ganz schön definierend für diese Saison.
Ich bin jetzt einfach gespannt, ob man diesen Step schafft, okay, von diesem grunddefensiven und stabilen Fußball hin zu einem Fußball, der dann auch in diesen Spielen bestehen kann. Also bisher hat der BVB nicht überzeugt in Topspiel. Also je nachdem, wie man Überzeugung definiert. Aber bisher hat man nicht geliefert in diesen Topspielen meistens. Und jetzt kommt einfach eine Phase, wo es einfach nur noch diese Topspiele sind gefühlt. Und da bin ich einfach gespannt, wie man da agiert, ob es noch defensiver wird, ob man vielleicht auch andere Schritte geht. Dann, glaube ich, kann man auch diesen BVB adäquater einordnen als bis dato. Also bis dato ist es entweder sehr vom Trainer getrieben oder vom Ergebnis her getrieben, aber es gibt gefühlt keine Mischung aktuell in dieser Einordnung und ich glaube, die kann erst dann nach dieser Phase erfolgen, gerade nach diesem Spiel gegen die Bayern. Also da kann es entweder, man kann punktgleich sein, man kann aber auch dann komplett weg vom Fenster sein. Und ich glaube, da ist aktuell noch alles drin. Ich will nur, glaube ich, sagen, dass man die nicht unterschätzen darf. Die sind seit Mitte Oktober ohne Niederlage in dieser Liga. Und deswegen, glaube ich, kann man gerade jetzt, wenn Bayern, wenn es vielleicht in dieser Instabilität vielleicht sogar bleibt, boah, wer weiß, was dann noch möglich ist, um so ein bisschen eine Spannung einzustreuen.
Ich merke ja selber oder ich komme ja selber in die Situation, dass ich eigentlich fluche so ein bisschen über den BVB und dann gucke ich aber auf die Fakten und da steht dann irgendwie eine Niederlage in der ganzen Saison und das war gegen Bayern 2-1 und das war auch ein gutes Spiel und es geht, glaube ich, hauptsächlich einfach wirklich um die Ergebnisse, die oft immer knapp sind. Also es geht diese Souveränität, außer jetzt das Spiel gegen Werder, was auf dem Papier souverän war, was aber auch nicht von der Spielweise souverän war und das ist halt, Dortmund ist halt irgendwie immer so eine Mannschaft, die als Gegner, wenn du weißt, du spielst gegen Dortmund, dann rechnest du damit, dass es deutlich oder beziehungsweise, das ist ein Angstgegner immer gewesen. Und aktuell ist es ja vermeintlich so, dass es nicht mehr aufgrund des hohen Ergebnisses ein Angstgegner ist, sondern vielleicht einfach so ein bisschen eine eklige Art und Weise. Und auch zum Beispiel das Spiel gegen St. Pauli, das ist dann schon, also man wartet so ein bisschen auf die Fehler, aber eigentlich muss man sagen, die machen ihre Hausaufgaben. So, und das ist Niko Kovac natürlich auch, das weiß der natürlich auch. Und ja, eigentlich ist es schon, also ich habe vor 2-3 Wochen gesagt, es wird überhaupt nicht mehr spannend im Meisterschaftskampf, aber das war natürlich auch nochmal eine andere Situation. Also ich glaube auch trotzdem, dass es nicht noch spannender wird, als es jetzt gerade oder vielleicht ab nächster Woche noch sein kann. Aber die spielen die beste Saison seit 7 Jahren, der BVB. Und das ist unglaublich, wenn man diese Spiele verfolgt. Aber rein von der Punkteausbeute ist das eine ganz große Nummer. Und es wird nur deswegen auch abgeschwächt, weil halt auch Bayern so gut ist. Ne? Oder weil die ja auch so eine gute Saison spielen. Aber die sind Zweiter, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, wobei man darf auch Hoffenheim nicht vergessen. Die sind auch nur 3 Punkte jetzt hinter Dortmund. Aber die, ja, also es ist,
ich glaube,
schon,
es ist auch so ein bisschen auch richtig, die Champions League, ja, oder, die da mit reinspielt. Also du verlierst gegen die Spurs, du verlierst gegen Inter, beides Spiele, also auch gegen die, du warst in keinem dieser Spiele komplett schlecht, aber du hast sie auch dann doch verdient verloren, auch mit so jeweils eigenen Geschichten. Du hast im DFB-Pokal, nachdem du einmal Leverkusen auswärts besiegt hast nach einem tollen Spiel, hast du dann verloren. Du hast gegen City diese deutliche Klatsche bekommen und gegen Bayern dieses Spiel gemacht, was, du hast ja auch schon richtig gesagt, nicht komplett schlecht war. Die zweite Hälfte war gut, die erste Hälfte war aber überhaupt nicht gut. Und das ist quasi, und du hast aber auch so Spiele wie gegen Glimt, wo du noch 2-2 spielst und so weiter. Also es ist auch nicht alles quasi immer zu Ungunsten gelaufen, sondern manchmal hatten sie auch noch dann das richtige Glück. Und ich glaube aber, das wird sich auch nicht mehr verändern, jetzt zumindest in dieser Saison nicht. Und dann muss man sich, glaube ich, bei der Besprechung der Situation des BVBs dann an den Dingen festhalten, die man eben in den Spielen sehen kann. Und also an so großen Fragen. Was hat Niko Kovac geschafft zu verändern? Zum Beispiel Mané, also wir wissen jetzt noch nicht, was er für eine Verletzung hat, aber sah nach einer Muskelverletzung aus. Mané kann den Sprint mit Honsack nicht mehr mitgehen. Karim Adeyemi sieht's und geht in den Vollsprint und er kommt fast noch ran an Honsack, um diese Flanke zu verhindern. Und so ein Nach-Hinten-Arbeiten von Karim Adeyemi habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das hat Niko Kovac für dieses Spiel hinbekommen. Julian Brandt war immer derjenige, der die Pässe in die Tiefe gespielt hat. Und zwar sowohl im Zentrum, der bereitet zum Beispiel diese Guirassy-Chance vor, die an die Latte geht, als auch vor dem 3:2. Da spielt er den Pass, der dann auf Guirassy durchkommt. Oder er geht quasi an die Grundlinie und spielt dann den Pass. Also auch bei Julian Brandt kann man bei diesem Spiel sagen, da haben einige Dinge gut funktioniert. Und auch die zusammengewürfelte Abwehr stand okay. Mehr will ich Ihnen jetzt aber nicht geben, weil dafür hatte Heidenheim zu viele Chancen. Und das Interessante an diesem Spiel ist aber, dass du es genauso auf der anderen Seite auch machen könntest. Dass du sagen könntest, ja, Heidenheim jetzt wieder verloren und rein theoretisch könnte man jetzt auch erzählen, wie lange der letzte Sieg her ist und so weiter und so fort. Du könntest aber auch sagen, ey, Niklas Dorsch, wahnsinniges Spiel gemacht, unglaubliches Pech gehabt mit diesem Strafstoß. Nihus logischerweise mit zwei Treffern tolles Spiel gemacht, einmal noch eine sehr lustige taktische gelbe Karte sich geholt, die war völlig zurecht. Behrens, der gespielt hat auf links, hatte wirklich gute Aktionen, hinten raus wird er einmal erwischt, ich glaube das ist sogar beim 2:3 oder bei der Entstehung des zweiten Strafstoßes, weiß ich gerade nicht mehr, aber ansonsten gutes Spiel gemacht. Und dann sind es eben so Klassiker, die dann eben nicht fallen, die auch zu Heidenheim dazugehören. Das Einzige, was, glaube ich, bei Heidenheim tatsächlich so eine Sache ist, wo man in der Analyse danach nochmal sagen kann, da haben sie was liegen lassen, war nach dem 2:3, sie haben so ein gutes, hohes Pressing gespielt und nach dem 2:3, nach diesem Doppelschlag, da waren sie mal kurz so ein bisschen angenockt. Da sind die Vorderen sind noch angelaufen, die Hinteren standen aber zu weit weg, das Mittelfeld hat nicht durchgedeckt letztlich und deswegen konnte sich der BVB da super easy durchspielen. Das war teilweise grotesk, weil die sind im 2-5 angepresst und so weiter. Da hat ihnen der Mut gefehlt, aber sogar das haben sie wieder hingekriegt, sogar da, und dann am Schluss haben sie quasi 80% Ballbesitz und schlagen eine Flanke nach der anderen in den Strafraum. Also was ich damit sagen will ist, also A, wir könnten über dieses Spiel noch ewig reden, merke ich gerade. Ich hätte noch Notizen, über Dingchi könnte man auch noch sprechen, aber lass mir vielleicht mal, er hat ja auch die große Chance der 26., meine Güte. Aber immerhin, also er spielt jetzt wieder bei Heidenheim, für alle, die es nicht mitbekommen haben, jetzt wissen sie es auf jeden Fall. Aber es sind halt wirklich wahnsinnig viele Grautöne wieder bei diesem Spiel mit dabei. Und ich finde es aber schön, dass das quasi auf beide Teams verteilt ist. Und natürlich ist es extrem bitter für alle Heidenheimerinnen und Heidenheimer, dass man hier ohne Punkte nach Hause fährt. Denn es war definitiv möglich, hier mindestens einen Punkt zu holen. Aber da stecken so viele interessante Beobachtungen in diesem Spiel. Also, wir hatten auch andere Spiele an diesem Spieltag, muss ich sagen. Mich hat's gut unterhalten. Ich würde sagen, dann belassen wir es doch an der Stelle dabei. Der BVB eben 45 Punkte, damit 9 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Das ist ja vielleicht auch nicht so irrelevant. Es geht jetzt dann zum VfL Wolfsburg und dann kommen eben diese beiden Heimspiele gegen Mainz und Atalanta und dann der von uns angesprochene Spiele-Stretch. Für den ersten FC Heidenheim sind es jetzt 5 Punkte Rückstand bei 13 Punkten nach 20 Spieltagen. Das sind natürlich auch nicht genug. Wenn man in der Liga bleiben will, würde es sehr helfen, jetzt dann im Heimspiel gegen den HSV mindestens einen Punkt zu holen. Eigentlich muss es schon fast der Dreier sein. In diese Situation hat sich Heidenheim jetzt reingespielt. Dann geht es zum FCA und dann kommt der VfB Stuttgart. Das sind die nächsten 3 Partien für die Heidenheimer. Und dann wollen wir doch mal auf das Team sprechen, das wir jetzt indirekt immer mal schon wieder mitbesprochen haben, nämlich die TSG aus Hoffenheim, die eben eins der formstärksten Teams aktuell ist. Auch deshalb gab es ja einen Schwerpunkt zu Hoffenheim, der ist am Mittwoch erschienen mit Luis Löser, so wie ihr es gewohnt seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Hört ihn euch sehr gerne an. Da haben wir auch viel über das neue Spiel von Hoffenheim gesprochen, über das, was eben Hoffenheim auszeichnet, warum sie sportlich so gut sind. Tja, und was soll man sagen, dann spielen sie gegen Union komplett anders. Das war eins der schwächsten Spiele von Hoffenheim in dieser Saison, aber so wie es zu dieser Saison passt, gewinnen sie es trotzdem. Und zwar durch einen Doppelpack von André Kramaric. Der erste Treffer ist mal wieder aus Unioner Sicht ein Strafstoß, mal wieder ein Gegentor nach Strafstoß. Das kennen die Berliner. Und dann war es ein Doppelschlag. 42. Minute 1:0 Hoffenheim, 45. Minute 2:0 und in der 47. Minute, also das Spiel war kaum wieder angepfiffen, geht Touré in einen Sprint, flankt nach innen und Jogo Late schießt es den Ball ins eigene Tor. Und damit ist dieses Spiel im Grunde durch. Es gibt danach zwar noch sowohl einen Treffer von Rani Khedira und auch noch weitere Chancen für Union, aber es passt Max eben zu dieser Saison bisher. Hoffenheim gewinnt dieses Spiel und deswegen war man eben zwischendurch Tabellenzweiter, bis man das 3:1 kassiert hat und steht eben immer noch sehr, sehr gut da. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass die Spiele, die du geguckt hast, nicht so von Spektakel geprägt waren, wie die Spiele, die Jules gucken durfte. Das hier war, glaube ich, schon eines davon. Wie hat dir denn Hoffenheim gefallen?
Ja, ich wollte schon sagen, wie wir jetzt den Übergang von HSV Bayern und Heidenheim BVB zu diesem Spiel schaffen werden. Ich würde es gerne so aufmachen, dass man in den ersten Minuten gedacht hat, okay, irgendwie, ja, so richtig analysieren kann man jetzt auch noch nichts. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ja, okay, Union Berlin will das. Also, die haben ja das Spiel komplett auf einerseits Spielzerstörung aufgelegt, also um es spielerisch auszudrücken, komplett nach dem Ballgewinn sofort den langen Ball gesucht auf Ilic zum Beispiel. Ich glaube, ein Grund, warum man sich so schwer getan dann hat im Laufe des Spiels, ist einfach, wenn man dann einfach diese Personalie Ilic, die hat im Wandspiel einfach komplett in der Luft gehangen ist, gerade gegen Ozan Kabak, der im direkten Duell einfach die deutlich bessere Figur gemacht hat. Andererseits auch viel über taktische Fouls und wenn man positive Sachen sagen will, dann ist einfach auch die Aggressivität, die bei Union definitiv auch drin war und die auch positiv war und warum er auch dann Hoffenheim schon noch lange Probleme gemacht hat. Also wie gesagt, so die Anfangsphase war sehr fahrig einfach und Hoffenheim hat dann vor allem Kontrolle über Aftolau und auch Prömel gefunden, die einfach gerade auch gegen diese Manndeckung, die Union Berlin vor allem im Angriffspressing gespielt hat, auch unter direktem Gegnerdruck einfach sehr gut im Abschirmen sind und sehr gut auch im Ablagenspiel. Darüber hat man dann hin und wieder auch Kramaric gefunden, der so ein bisschen als Zehner hängend gespielt ist. Darüber hat er dann auch oft Leid aus der Verteidigungslinie gezogen, was wiederum dann tiefen Wege für Lemperle freigezogen hat, den man dann auch immer wieder gesucht hat und der dann auch einige Räume belaufen konnte. Querfeld zwar schon auch gewohnt stabil dann in der tiefen Sicherung gegen Lemperle. Im Endeffekt hat er dann auch ein paar Schnitzer dabei gehabt. Aber wenn es gefährlich wurde von Union Berlin, dann war es dann meistens doch über Ballgewinne von Querfeld und dann das direkte Vertikalspiel auf zum Beispiel Oliver Berg, auch wenn der ja ein paar Probleme hat in dem Spiel nach Ballgewinnen. Ansonsten war dann Hoffenheim schon auch wieder sehr mutig, auch mit dem Ball. So ein bisschen interessante Systematik auch im tiefen Aufbauspiel, so 2-2-4-1 mit eingerückten Außenverteidigern, vor allem oft links, Haidari war das, weil man auch sehr viel in den Druck reinspielen wollte. Und dann
ist bei den 2-2-4-1 der Torhüter mit dabei? Oder habe ich mich gerade verzählt? Ach nee, okay, jetzt check ich's. Ja, doch, doch, jetzt. Ja, ja, okay, alles klar. Vergiss es.
Alles gut. vielleicht habe ich mich aber auch verzählt.
Nee, ja, sie standen ja breit und Baumann war der Dritte quasi, aber sie haben es ja eigentlich nicht über Baumann ausspielen wollen, nicht zuletzt, nachdem er diesen Fehler gemacht hat in der 7. Minute. Der Pass von Ranac war nicht so gut, von Haidari, von Kabak, Entschuldigung, und der auf Ranac von ihm war eine absolute Katastrophe. Da muss ja eigentlich Khedira das 1:0 machen, aber gut, das ist die Unioner Seite, über die sprechen wir gleich. Also, elaboriere weiter. Interessanter Aufbau und sie haben es ganz gut gelöst bekommen eigentlich unter Gegnerdruck.
Ja, ich glaube, also sie haben, wie gesagt, immer wieder dann Aftolau und auch Prömel im Druck angespielt und ähnlich wie es auch der HSV gemacht hat, dann einfach im Rücken von anlaufenden Stürmer dann ablegen auf den freien Innenverteidiger. Ich glaube, das Problem, was dann TSG Hoffenheim am Ende des Tages gehabt hat, war durch diese eingerückten Außenverteidiger, beziehungsweise eben Haidari vor allem, weil Kufal ist eher höher geschoben, hat man immer eine gewisse Vorhersehbarkeit provoziert. Und das hat dann Union Berlin einfach auch irgendwann gemerkt und war dann irgendwann so aggressiv und eng auf den Achtern, dass die mit der Zeit dann doch leichte Probleme bekommen haben. Und ich finde, gerade auch Prömel hat mich da ein bisschen enttäuscht. Also eigentlich würde ich mir dann schon wünschen, wenn man sehr fokussiert auf dieses Spiel, auf die Acht ist, dass die dann auch vorher schauen, okay, wo ist mein Gegenspieler im Rücken? Das fehlte von ihm, so ein bisschen diese Schulterblicke im Rücken hin und wieder. Und deswegen haben die einfach auch dann hin und wieder schon haarsträubende Fehler drin gehabt. Also wenn da nach 7 Minuten zum Beispiel eben dieses 1:0 für Union Berlin fallen würde, dann kann das Spiel schon auch anders ausgehen, glaube ich. Aber so gewinnen sie es am Ende 3:1. Ich glaube, was man einfach auch sehr viel dann mit der Problematik von Union Berlin zusammenhängen kann, weil man sehr viel auf Ilic gespielt hat, der halt große Probleme im Mannspiel gehabt hat. Also unglaubliche Probleme. Und man hat, wie gesagt, schon auch einige Ballgewinne fahren können, aus dem mittleren Block vor allem, aber kaum Umschaltsituationen generieren können, weil einfach der kaum Bälle festmachen konnte in der Höhe. Und so hat sich dann Hoffenheim am Ende des Tages doch recht gut in die Partie arbeiten können.
Und das führt ja auf Unioner Seite dann zu so einem Déjà-vu, was man jetzt schon mehrmals haben konnte in der Saison. Es ist jetzt die zweite Niederlage in Folge. Wir müssen jetzt noch nicht die Niederlagen zählen, das meine ich nicht. Aber die zweite Niederlage in Folge, wo dein Matchplan eigentlich okay ist, die letzte war gegen den BVB, wo du dir aber mit zwei Komponenten so selbst den Wind aus den Segeln nimmst. Das eine ist Strafstoß, der zum Gegentreffer führt, völlig unnötig. Auch in dem Fall war das so. Da hat einfach Querfeld viel zu riskant versucht, diesen Ball noch zu klären, der da geblockt wurde, und trifft dabei Aslani, genau, der einfach schneller ist als er. Und das Zweite ist aber, und das ist eine ungünstige Kombination, die wenigen Chancen, die du dir herausspielst, die werden nicht genutzt. Illich total frustriert, Oliver Burke weit entfernt von dem, was er zeigen kann auf dem Spielfeld. Es wurde ein bisschen besser. Ich meine, André Schäfer hat noch die große Chance, viel früher das 1:3 zu erzielen, als es dann in der 68. gefallen ist. Aber so wirklich was geändert hat sich nicht. Und deswegen ist dann ja dann die Frage, wie würdest du es dann aus deiner analytischen Perspektive bewerten, diesen Auftritt von Union? Denn er war ja nicht schlecht. Er war aber halt auch nicht gut.
Ja, also ich habe mich ein bisschen gefragt, okay, auch das gefragt, wie kann man jetzt Union Berlin bewerten, und ich bin dann schon zum Schluss gekommen, dass man es eigentlich nicht richtig kann. Also ich tue mich sehr schwer mit der Einordnung. Also ich finde,
weil sie auch so viel lang gespielt haben oder wie, und weil
ja,
sie dann,
weil man auch, also ich fand es auch gegen den Ball eigentlich nicht mal so schlecht aus diesem 5-2-3. Es war schon auch situativ auch mal ganz gut, wenn man da ausgepresst hat, aber dann lässt man sich schon auch sehr leicht einfach von Hoffenheim bearbeiten. Also ich glaube, wenn man Union Berlin zusammenfassen will, okay, die Grundstruktur oder die Grundidee ist solide, aber so die Wechselwirkungen, vor allem mit den Gegnern, die sind dann schon mäßig. Also gerade auch Khedira hat sich ein paar Mal aus dem Zentrum ziehen lassen, von, ich glaube, Brümel war es, und dadurch hat man immer wieder den Diagonalpassweg aus diesem 3-1-3-3 von Hoffenheim vom Halbverteidiger auf Aslani freiziehen lassen. Also das ist ein Muster, das Hoffenheim permanent macht. Und Union Berlin hat sich permanent dann in diese leichten Situationen reinbegeben, wo man einfach komplett in, ja, sich in vermeidbare Situationen begeben hätte, sage ich mal. Und ich glaube, so lässt sich dann Union Berlin schon auch zusammenfassen, ganz allgemein. Also man ist in einer Grundstruktur mittlerweile, wo man sagt, okay, das ist solide. Aber ich frage mich dann schon, wie man sich so leicht dann wieder rausbringen lässt. Und auch, wie gesagt, dass man so abhängig von Illich ist, das finde ich, muss eigentlich gar nicht sein. Also gerade Khedira und Kemlein, die sind auch gerade was so im Aufbauspiel, sind sie solide. Also man muss eigentlich nicht immer komplett sofort langer Ball auf Illich und gib ihn. Ich finde das nicht notwendig, und auch, weil Khedira und Kemlein auch auf zweite Bälle eigentlich nicht mehr so schlecht waren, aber nimmt sie bewusst tiefer in der Grundpositionierung, um einfach das Mittelfeld freizuziehen für Illich im Zielspiel, aber nimmt sich dadurch dann einfach eigentlich die eigene Waffe. Und das ist einfach aus Spiel auf dem zweiten Ball mit Khedira in der zweiten Halbzeit. Hatte zwar ein paar Momente, aber so ganz grundsätzlich war es einfach auch kaum sehbar. Und man ist dann aber sehr abhängig von Illich, dass der festmacht und auf die Außenstürmer ablegt. Und ja, ich wiederhole mich. Also wie gesagt, ich glaube, die Grundmuster sind weiterhin solide, aber so die Wechselwirkungen mit den Gegnern, vor allem auch, wenn der Gegner variiert. Ich meine, Hoffenheim hat dann hin und wieder vom Zweieraufbau und Dreieraufbau gewechselt. Das sah man ehrlich gesagt dann kaum Anpassungen, auch mal bei Union Berlin, dass man darauf reagiert, sondern dann schon immer einfach die Grundidee weitergeführt, aber es dann gerade im Dreieraufbau einfach dazu geführt hat, dass TSG Hoffenheim immer wieder zwischen den Linien gekommen ist, was man gründlichst vermeiden sollte, gerade wenn man Aslani und Touré und Lemperle in der Vorderreihe hat.
Ja, wobei, also es stimmt schon alles, es ist mir auch aufgefallen, gerade eben Anfang der zweiten Hälfte, als dann eben Hoffenheim Anpassung vorgenommen hat, dass da Union wirklich eine schlechtere Phase hatte, aber sie haben dennoch nur 9 Schüsse zugelassen, und ehrlicherweise, also ich finde, es gibt so 2 Themen, ergänzend zu denen, die du aufgemacht hast, die ich quasi für relevant halte über dieses Spiel hinaus. Das eine ist, Abstimmung in der letzten Kette war immer eine absolute Stärke von Union. Und es lag jetzt nicht nur an Nsoki, der Linksverteidiger gespielt hat oder linken Schienenspieler. Das war einfach nicht gut. Auch die Zuordnung, das 1:0 war ein Strafstoß, der darf so nicht passieren. Das 2:0 war ein klarer Zuordnungsfehler. Kramaric kommt dann nach einer Verlagerung plus dann eben, also wird einfach verlagert auf die eine Seite und von der Seite wird dann wieder reingeflankt quasi auf die andere Seite. Und da steht Kramaric komplett frei und macht das 2:0. Das sollte so nicht passieren. Und auch die Tiefenabsicherung bei dem Sprint von Touré, wo es einen ja auch nicht so komplett überrascht, dass der Anlauf nimmt und versucht eben einfach vorbeizurennen. Und der tut das in der Situation einfach. Also Late ist dann der, der den Ball ins eigene Tor grätscht. Aber ich glaube, Duki ist derjenige, der eigentlich dran ist, das Tempo von Touré aufgenommen hat und trotzdem aber den letzten Sprintschritt nicht mitgehen kann. Und deswegen wird die Flanke um ihn herum geschlagen. Und das sind alles so einfache Fehler von Union, die untypisch sind. Und da muss ich ein bisschen was verbessern, sonst wird diese Ergebnisserie wahrscheinlich noch ein bisschen anhalten. Und das Zweite ist, du hast es schon angesprochen, lange Bälle ist ja völlig in Ordnung, aber ich fand, dass es total schlecht war, wie da Berg, Jong und Ilic gemeinsam sich positioniert haben. Also Ilic war auch oft isoliert und ich denke, ja, im Moment kam das jetzt überraschend für euch, dass ihr jetzt auch den 13. langen Ball auf ihn gespielt habt. Also ganz komisch. Ich glaube, auch deswegen wurde Berg ausgewechselt. Also er hat ja wirklich früh reagiert nach dem 0:3, dann einen Dreierwechsel vorgenommen. Wirklich besser wurde es nicht, aber dann hat Hoffenheim ja auch anders gespielt. Deswegen kann man es dann nicht mehr so ganz miteinander vergleichen.
Ja, also ich glaube, man kann natürlich auch Hoffenheim hervorheben. Gut, du hast gesagt, war natürlich jetzt nicht ganz so die optimale Partie für Uelzers Mannschaft. Ich fand aber trotzdem, hat man eigentlich gut auch Akzente setzen können. Ich meine, gerade Thema Gegenpressing. Man war dann schon auch trotz des sofortigen Vertikalspiels von Union Berlin hinunter gut in diesen Momenten drin. Gerade Prömel ist gut ausgerückt. Ich finde auch das Rückwärtspressing von Lemperle war sehr stark. Also wenn Union Berlin mal versucht hat, kurz zu spielen, was man ja so ein paar Mal gemacht hat, dann war eigentlich Hoffenheim auch sofort da. Also man hat dann Union Berlin schon mit der Zeit auch einfach zu einer gewissen Direktheit gezwungen. Und selbst hat man dann auch hin und wieder einfach gerade im Umschalten ganz gute Akzente gesetzt. Also ich fand auch die Flügelverteidiger waren sehr unsauber gestellt. Also gerade so, grundsätzlich ist es okay, dass man Ballfern einrückt, aber man muss sich dann auch repositionieren irgendwann, wenn man merkt, okay, der Gegner will verlagern. Das sah man gerade von Nsoki kaum. Und der Effekt war dann einfach, dass Hoffenheim immer wieder verlagern konnte, Dribblings in der Breite fahren konnte. Dann Union Berlin ist irgendwie ein bisschen hastig verschoben und das hat dann einfach immer wieder Räume zwischen den Linien geschaffen, die man einfach auch dann über Aslani vor allem bespielen konnte, auch wenn ich fand, dass der gerade ein Thema Ballverarbeitung ein bisschen eine schwache Partie gemacht hat. Ansonsten kann ich die Punkte auch soweit teilen, die du angesprochen hast. Ich fand Unions Achter, wie gesagt, auch ein bisschen enttäuschend, natürlich auch immer mit zusammenhängen mit der bisschen zu tiefen Anordnung, wie ich finde, allgemein Orientierungsprobleme aber nach Ballverlust. Also wenn sich so die Spielrichtung ändert, Hoffenheims Achter waren einfach sofort in der Spielrichtung drin, haben sofort gecheckt, okay, wo sind die Mitspieler, wo ist der Ball? Und unsere Achter, die haben sich erstmal gedreht, okay, wo bin ich? So, also man war einfach langsam in den Aktionen, fand ich. Und das zieht sich total durch die Mannschaft durch.
Könnt ihr sogar darüber diskutieren, ob das überhaupt klassische Achter sind, aber das ist jetzt wirklich dann eine theoretische Diskussion, die uns nicht weiterbringt. Hoffenheim hat definitiv dieser Sieg weitergebracht, nämlich man bleibt auf Rang 3, aber man hat 42 Punkte, damit 6 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Und jetzt geht's zum FC Bayern und ganz ehrlich, Hoffenheim kann da nur gewinnen. Sollten die da verlieren, sagen alle, ach, die Bayern sind wieder da, guck mal, so weit sind sie doch noch nicht. Und sollte Hoffenheim aber da was mitnehmen, ja, dann brennen hier in Deutschland wahrscheinlich die ersten Mülltonnen, weil der FC Bayern zum dritten Mal in Folge nicht gewinnen konnte in der Liga. Für den ersten FC Union kommt jetzt dann Eintracht Frankfurt, vielleicht auch nicht ganz so dankbar, der erste Gegner von Albert Riera, dem neuen Trainer von Eintracht Frankfurt zu sein. Aber das Gute aus Unioner Sicht ist, es ist ein direktes Nachbarschaftsduell. 24 Punkte und Rang 9 für Union, 27 Punkte und Rang 8 für Eintracht Frankfurt. Und das heißt vor allem auch 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das heißt bei Union, auch wenn es gerade nicht so flutschig läuft wie schon in anderen Phasen der Saison, in der Tabelle hat sich das noch nicht allzu negativ bemerkbar gemacht. Und das betrifft ja auch den VfB Stuttgart, der am Sonntagnachmittag antreten durfte gegen den SC Freiburg. Beide haben unter der Woche noch in der Europa League gespielt. Stuttgart mit einem Last-Minute-Treffer das 3:2 erzielt gegen die Young Boys Bern. Und Freiburg wiederum hat versucht, dann irgendwann in Unterzahl ein 0:0 in die Kabine zu bekommen und kassierte das späte 0:1. Und jetzt fragt ihr euch, ja, was hat das jetzt mit dem Spiel von Sonntag zu tun? Naja, also im Gruppen und Ganzen lief es eigentlich genauso. Freiburg hat irgendwann dann doch eher versucht, das 0:0 zu halten. Und in der 89. Minute ging dieser Plan dann nicht auf, denn Dennis Undaff legt nach einer Balleroberung, die es auf dem Flügel gab, legt er auf Ermedin Demirovic und der trifft mit einem wunderbaren Distanzschuss zum 1:0 und sorgt damit, Jules, dafür, dass der VfB Stuttgart ein Spiel gewinnt, bei dem wir im Nachhinein, hätte es dieses Tor nicht gegeben, wahrscheinlich gesagt hätten, tja, man muss halt seine Chancen nutzen, dann macht man so einen Dreier auch. Aber dem VfB ist es gelungen. Also würdest du mitgehen, wenn ich sage, trotz aller Freiburger Chancen, die es schon hin und wieder auch gab, verdienter Sieg für den VfB Stuttgart?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, am Ende ist dieser Sieg fair, weil Stuttgart mehr investiert hat. 7:2 Torschüsse aufs Tor, einen höheren Expected Goals Wert, also 1:6 für die Stuttgarter, 0,7 für die Freiburger. Also muss man schon sagen, ich glaube, der Matchplan beider war so ein bisschen auch diese zweiten Bälle zu gewinnen. Also sehr, sehr, sehr wichtig für beide Teams. Das ist auch eigentlich das ganze Spiel beiden gelungen, haben beide nach Ballverlusten auch konsequent also gearbeitet und auch wieder versucht, sich den Ball zurückzuerobern, weil ich glaube, beide kennen die Stärken des anderen sehr gut und da wollte auch keiner das große Risiko eingehen. Ist ja auch ein Derby, glaube ich, so ein bisschen, ne? Also da ist auch, stand noch was auf dem Spiel.
Ja, ja. Sehen jetzt, glaube ich, die Stuttgarter anders, die würden da eher das KSC-Spiel als Derby bezeichnen, aber ja.
Okay, okay.
Es ist auf jeden Fall, ist jetzt nicht so, dass sie sich gegenseitig Blumen vor die Fankurve legen, wenn sie sich treffen, weil sie sich so freuen, sich wiederzusehen, also deswegen.
Ich hatte zumindest beim Jubel von Demirovic schon das Gefühl, dass da was ja. So provokant wie der junge Mann gejubelt hat, da muss auf jeden Fall irgendwas gewesen sein. Ich glaube, was ich Freiburg vorwerfen kann, ist, dass sie offensiv zum Teil ein bisschen zu unsauber waren. Die Passqualität war nicht top und auch die gerade in der zweiten Hälfte ging leider fast gar nichts mehr nach vorne. Also dieses Thema lange Bälle auf Matanovic hat nur zum Teil funktioniert und auch jetzt dann die Wechsel, Höhler kam rein, Grifo kam rein, hat man sich natürlich für Bundesliga-Erfahrung entschieden, was ich auch verstehen kann, aber dann wurde es eigentlich eher hinten raus weniger für Freiburg und das hat dann Stuttgart konsequent dann auch genutzt und eben mit diesem wirklich sehr, sehr, sehr schönen Dropkick sich diesen Heimsieg gesichert und das ist, glaube ich, dann auch am Ende verdient. Sie waren das ganze Spiel eigentlich auch bei den zweiten Bällen da, waren sehr, sehr, sehr griffig, haben wenig Standards zugelassen von Freiburg und ja, haben sie eigentlich auch permanent, haben es geschafft, sie aus den Positionen rauszubekommen, also sie unglaublich viel in Bewegung auch gesetzt und war ja dann auch wieder an dem Tor beteiligt und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen diesen Lauf, den er gerade hat. Das gönnt man ihm auch und ja, also kein glorreicher Sieg, aber auf jeden Fall ein dann doch unterhaltsames Spiel und Respekt an Freiburg, die diesen ganzen Offensivwirbel schon geschafft haben zu kontrollieren bis zur 89.
Ich meine, waren natürlich auch einige Paraden von Atubolo mit dabei, auch wenn er einen Patzer auch wieder mit dabei hat, aber der wurde nicht bestraft. Aber aus Freiburger Sicht muss ich sagen, habe ich dieses Spiel nicht so ganz verstanden. Also man hat zwar gesehen, dass dieser Fokus auf schnelle, lange Umschaltbälle auf Matanovic, dass es schon erstaunlich gut funktioniert hat. Also Scherhand hatte da ja eine sehr gute Chance zum Beispiel. Und also in der ersten Hälfte gab es ja so einzelne Momente, in denen dann Freiburg gefährlich war und Suzuki hat auch einmal oder zweimal hatte der sehr gute Aktionen. Aber insgesamt war man so nicht passiv, sondern man hat den Ball dem VfB überlassen. 30% Ballbesitz allein in der ersten Hälfte. In der ersten Hälfte waren es 4:11 Schüsse und 1:3 Großchancen. Heißt zwar auch eine Großchance beim SC Freiburg, aber eben 3 beim VfB Stuttgart. Das heißt, eigentlich muss der VfB mit einer Führung in die Kabine reingehen. Und dass das so geblieben ist übers Spiel hinweg, dass das sich auch nicht so wirklich geändert hat, also mich hat es ehrlich gesagt gewundert, denn eigentlich hat der SC ja auch nichts zu verlieren. Also für die läuft es ja gerade gut, die stehen in der Tabelle mit 27 Punkten da und wenn sie aber noch auf Rang 6 schielen wollen, dann müssen sie gewinnen. Also dann können sie nicht beim VfB auf Unentschieden spielen, sondern dann müssten sie ein bisschen mutiger sein und während wir jetzt echt ein paar Teams hatten, die mutig waren, Heidenheim, der HSV zum Beispiel, hat mir das ehrlicherweise beim SC Freiburg gefehlt. Wie ging es dir denn? Ja.
Du hast schon recht, das war im Grunde das Gegenteil von Mut, ne? Gerade was die Defensivarbeit anging, da hat man sich ja eher sogar noch fast in so einer Art Sechserkette zwischendurch bewegt, ne? Also mit Beste und Eggestein noch. Also es war vielleicht so ein bisschen, der Matchplan war zu einfach gedacht und vielleicht hat man sich zu sehr darauf funktioniert, dass diese Umschaltsituationen funktionieren, dass Matanovic noch das quasi, dass er zum Konter kommt. Vielleicht hat man sich da einfach so ein bisschen drauf verlassen, ein Stück weit. Und als das dann nicht funktioniert hat, also man hat sich ja schon wirklich sehr auf die Defensivarbeit konzentriert, sehr auf dieses Verteidigen, permanente Mischung aus Raum- und Manndeckung. Ne, es ging nur darum, diesen Stuttgarter Offensivwirbel irgendwie zu kontrollieren. Und dann alles on top ist vielleicht Suzuki in einer guten Aktion, Matanovic in einer guten Aktion. So, deswegen sagst du, diese Kreativarbeit nach vorne von Freiburg, da gab es für mich jetzt nicht so diesen Matchplan. Der Matchplan bestand eigentlich ausschließlich darum, in dieser entscheidenden Zweikampfführung und diesen zweiten Bällen und eher so diesem Defensivverbund und dieser sehr, sehr, sehr defensiven, dieser sehr kompakten Defensive, die teilweise in so einer Sechserkette schon, also hat man ja auch gemerkt, Stuttgart hatte teilweise kein Vorbeikommen.
Ja. Und ironischerweise muss man aber auch sagen, also Freiburg-Fans würden jetzt natürlich sagen, die Verletzung von Philipp Treuer hat noch eine Rolle gespielt beim Ergebnis. Kann man auch nicht komplett leugnen, weil Ogbus ist derjenige, der den Ball verliert gegen Chris Führich, der legt auf Undav und so kommt dann Demirovic zu seinem Tor. Und man könnte auch sagen, also natürlich hatte der VfB Stuttgart über weite Teile dieses Spiels sehr, sehr gute Chancen. Aber das hörte eigentlich auch irgendwann auf und in der 89. Minute, als Steff Chabot sich aus 35 Metern einen Distanzschuss nimmt, da hattest du auch den Eindruck, ah okay, jetzt reißt ihn auch der Geduldsfaden. Jetzt fangen sie an, aus der Distanz draufzuballern, weil es einfach nicht geklappt hat, durch eigenes Unvermögen, aber auch weil der SC schon ja auch viele Aktionen dann trotzdem auch gut verteidigt hat. Also vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen nur vom Ergebnis her gedacht, weil sie dieses 0-1 noch kassiert haben. Es ist halt so ironisch, dass sie dann, als sie dann zurückliegen, dann noch eine riesige Chance auf den Ausgleich haben und Nübel, der sehr gut mit seinem Patzer auch das 0-1 hätte verursachen können, hier letztlich den Dreier festhält, weil er eben einfach diesen Schuss von Ogbus sehr gut pariert. Auch eine Sache, die so nicht passieren sollte, dass so ein langer Ball im Strafraum angenommen und verarbeitet werden kann. Aber das macht's halt auch, das ist aber halt auch typisch SC Freiburg, dass du schon immer wieder in Spielen gesehen hast, wenn sie mussten, konnten sie dann doch offensiver spielen. Und dann ist es halt ein bisschen schade, dass man das nicht mehr im Spiel sieht und dass es eben dann doch eher immer, also zumindest bei vielen Gegnern so ist, dass der SC Freiburg abwartender spielt und die Spiele dann eher hinten raus entscheidet. So war es ja ehrlicherweise im Hinspiel gegen den VfB Stuttgart auch ein bisschen. Auf der anderen Seite, vielleicht lag es aber auch am Gegner. Also der VfB auch wirklich sehr gut gespielt. Jeltsch neben Chabot. Jeltsch hatte eine mega gute Verteidigungsaktion, generell sehr gut. Das war die, wo er Suzuki noch abrennt, obwohl der 2 Meter Vorsprung hat. Der kann quasi aus der eigenen Hälfte bis auf Nübel durchrennen. Aber Jeltsch und Chabot sind beide schneller als Suzuki, auch wenn der natürlich noch den Ball mit hatte. Auch Nathai wieder tolle Pässe gespielt. Undav, ich verstehe nicht so ganz, warum man sich immer auf die vergebenen Chancen bei Undav so draufstürzt und so weniger drüber spricht, dass er sich halt auch wirklich in jedem Spiel Chancen herausspielt. Finde ich ehrlicherweise eigentlich fast erwähnenswerter, aber keine Ahnung, vielleicht funktionieren Medien auch so. Aber das muss man ja unterm Strich vielleicht sagen. Also der VfB, der jetzt damit auf Rang 4 springt und 3 Punkte Vorsprung hat auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz, das war schon eine Top-4-würdige Leistung, oder?
Ja, voll. Also für mich auch mit eins der stabilsten Teams jetzt in der Rückrunde oder in diesem Jahr. Ich glaube, das haben die Ergebnisse gezeigt. Heute weniger torreich wie sonst. Also da ist schon, sie haben sich nicht so in diesen Rausch gespielt. Und ich glaube, das hat Stuttgart die letzten Spiele ausgemacht, dass man immer das Gefühl hatte, boah, diese Tormaschine, diese Offensivmaschine ging an. Ne, das ging ja unglaublich schnell wie die Tore erzielen konnten. Und über so viele verschiedene, links, rechts, El Canoes über links, es waren ja wirklich so viele Chancen. Und ich glaube, das war dann vielleicht wirklich der Matchplan von Freiburg, dass man das einfach dämmt. So. Und es ist nicht so, sie sind nicht so in diesen Flow gekommen, den man sonst von Stuttgart jetzt, der so ein bisschen durchblitzt. Weil wenn da einmal die Maschinerie angeht, dann ne, kann es schon mal unangenehm werden für die Gegner. Das hat man ja in der Höhe der Treffer auch gesehen. Und dann, wenn man es danach, wenn man jetzt, sage ich mal, wenn dieses 1:0 nicht fällt, ja, dann freut sich Freiburg natürlich mega über diesen Punkt in Stuttgart, der dann ja auch wahrscheinlich auch trotzdem verdient gewesen wäre. So ärgerst du dich jetzt, glaube ich, wirklich, dass du in dieser einen Situation diesen Fehlpass spielst, weil du es immer, also das ist dann halt böse im Fußball. Du kontrollierst das Spiel dann eigentlich 90 Minuten mit deiner Defensivarbeit und bist nur darauf ausgerichtet. Und dann ist es, ja. Und dann entsteht einmal diese Lücke und dann braucht es halt nicht viel. Und mein Gott, dass Demirovic den dann auch so herrlich trifft, das ist dann natürlich auch ein bisschen, es ist viel Können, aber es ist dann ja erzwungen, vielleicht schon, wenn man am Ende die Torschüsse sieht, ist es dann doch auch erzwungen und auch korrekt, dass Stuttgart das Spiel gewinnt. Aber wäre natürlich Postwenden auch lustig gewesen, wenn Freiburg das halt auch nochmal macht, ne? Aber ja, ich glaube, ja, also für Stuttgart, die sind da schon aktuell, sind die schon gut drauf.
Ich glaube, bei Stuttgart, da wird immer ein bisschen der Teil gegen den Ball vergessen. Also natürlich, jeder spielt gefühlt Manndeckung, aber ich glaube, Stuttgart ist eines der besten Teams, die diese Manndeckung auch ausspielen in dieser Liga. Vielleicht auch, ja, kann man schon Top 10 Europa gehen. Also ich finde, die spielen diese Manndeckung aktuell schon extrem gut aus. Also gerade das Spiel gegen Leverkusen war da einfach ein sehr gutes Lehrbeispiel. Da kann man sämtliche Szenen rausnehmen, weil zur Manndeckung gehört ja nicht nur die Manndeckung an sich, die ist okay, sondern auch, was macht man, wenn man den Ball gewonnen hat? Und da ist einfach Stuttgart in diesem Restangriff, also wie verhalte ich mich, wenn ich überspielt bin, gerade mit Alcanus, Leveling und so weiter und auch vor allem Undaf zwischen den Linien, ist man unglaublich gut. Da ist man Wahnsinn. Und das ist, glaube ich, ein Thema, warum Teams gleich sagen, okay, wir probieren es gar nicht. Warum? Weil unsere Offensivaktionen, die führen eigentlich, ich fühle immer gegen diese Manndeckung zu Offensivaktionen von Stuttgart. Und die Offensivaktionen gegen die Manndeckung sind erstens, wenn man als Mannschaft ist, die gegen diese Manndeckung agiert, dann befindet man sich plötzlich in einer Situation, wo man den Ball verliert und unstrukturiert ist. Und das will man gegen Stuttgart verhindern. Und ich glaube, dass man sich so ein bisschen, dass man sagt, okay, wir schlagen den Ball lang, wir gehen kollektiv zusammen und versuchen den zweiten Ball dann vom Abschluss weg zu gewinnen, ist eine strukturiertere Herangehensweise, als gegen diese Manndeckung zu spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein Thema für Freiburg an diesem Abend gewesen sein könnte.
Ja, das stimmt schon. Sie haben auch unglaublich viele Abstöße lang ausgespielt. Der VfB ist eh eines der Teams. Also ich habe jetzt die Statistik nicht nachgeguckt, aber ich bin mir sicher, es gibt kaum ein Team, gegen das Abstöße so oft lang ausgeführt wird, weil eben die Gegner genau das sagen, was du gerade gesagt hast. Wir versuchen uns da jetzt gar nicht wirklich so durchzuspielen. Und da muss man sagen, gibt es halt noch einen Unterschied zwischen dem VfB und dem SC an diesem Nachmittag zumindest. Und ich finde, das sind die Einwechselspieler. Also du hast auf der einen Seite mit Irie jemand, der kriegt jetzt endlich seine Minuten. Der ist ja im Grunde die ganze Hinserie ausgefallen für den SC, kann man noch nicht erwarten, dass der jetzt da Impulse setzen kann, und Osterhage, dann kommen Höhler und Griffe, du hast schon angesprochen, Jules, und hinten raus muss dann noch Ogbus kommen für den verletzten Philipp Treu. Alles keine schlechten Spieler, aber wenn ich dem jetzt gegenüberhalte, Mittelstädt und Führich in der 59. Minute, Demirovic und Cema in der 77. Gut, hinten raus dann noch ein Zeitspielwechsel, um Zeit von der Uhr zu nehmen, dann finde ich, dass das schon eine andere Qualität hat und dass das auch ganz gut erklärt, was den VfB in dieser Saison ausmacht. Klar, in der Europa League hatte man jetzt auch ein paar Mal schlechte Ergebnisse bei eigentlich okayen Leistungen und selten auch mal schlechte Leistungen tatsächlich vom VfB, aber die haben einen Kader, der das eigentlich mehr oder weniger locker wegsteckt, dass man auch unter der Woche spielt, und das hast du in dem Spiel halt auch gemerkt, weil dann kommen halt einfach ein paar potenzielle oder auch wirkliche Nationalspieler rein, und vielleicht ist es auch deswegen folgerichtig gewesen, dass es der VfB noch auf seine Seite ziehen konnte. Ich glaube, das beschreibt es schon ganz gut. 39 Punkte sind es jetzt für Stuttgart, 3 Punkte Vorsprung auf Leipzig, 12 Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Vielleicht geht da ja auch noch was. Es geht jetzt dann zum FC St. Pauli und dann spielt man zu Hause gegen den ersten FC Köln, bevor es dann zum Duell mit Celtic Glasgow kommt in der Europa League Zwischenrunde, 16. Finale, ich bin noch zu sehr im Handballmodus, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Also erst auswärts in Celtic, dann in Heidenheim und dann zu Hause gegen Celtic, das sind die nächsten 5 Spiele für den VfB Stuttgart. Der SC Freiburg wiederum, der hat sich eine Off-Week bzw. 2 erspielt, denn man muss nicht in diese Zwischenrunde. Man spielt jetzt direkt gegen Werder Bremen und dann im DFB-Pokal bei Hertha BSC, bevor es zu Hoffenheim geht. Freiburg mit 27 Punkten gerade auf Rang 7 und 8 Punkte hinter den Leverkusenern auf Rang 6. Und damit kommen wir zu Leipzig. Das ist rausgefallen aus den Top 4 in der Tabelle, denn man hat völlig überraschend zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05 verloren. Und das kam folgendermaßen zustande. In der 40. Minute geht Leipzig eigentlich mit einem seiner ersten guten Angriffe auch direkt in Führung. Nusa geht an Da Costa vorbei und findet mit einer Flanke Harder, der von Podolski ein bisschen zu viel Platz bekommt und deshalb zum 1:0 einköpft. Aber noch vor dem Halbzeitpfiff kann Mainz 05 ausgleichen. Tietz stellt gegen David Raum den Fuß rein und bekommt dafür einen Strafstoß. Ist allerdings eher ein Stürmerfoul. Also da kann man sich aus Leipziger Sicht sehr drüber ärgern, dass Daniel Schlager das gepfiffen hat und Tobias Reichel das nicht nochmal irgendwie versucht hat, von der VAR-Position aus zu korrigieren. Sei es wie es sei, Nadim Amiri läuft an und trifft zum 1:1 und danach hatte ja Leipzig auch noch genug Chance, auf diesen Schiedsrichterfehler zu reagieren. Aber in der 49. Minute kann nur noch Mainz 05 treffen und das Tor macht Silas, der musste nämlich eingewechselt werden, weil schon in der 15. Minute Benedikt Hollerbach verletzt raus musste. Auch hier gewinnt Da Costa einen zweiten Ball und Sano passt dann auf Tietz, der setzt Silas ein, der geht an Orban vorbei und profitiert dann davon, dass Bichiabu immer weiter zurückweicht, statt zu verteidigen. Kann aber auch daran liegen, also letztlich spielt dann Silas 3 Spieler aus, Baku ist der 3., also Bichiabu, Orban und eben Baku. Vielleicht ist Bichiabu aber auch deswegen auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil es sieht so aus, als ob Baku den Ball von Silas so wegspitzt, dass er perfekt aufgelegt ist, dass Silas schießen kann. Bin mir nicht ganz sicher, war es ein Ballkontakt von Silas oder von Baku. Auf jeden Fall steht es jetzt 2:1 und Leipzig rennt an, hat aber gar nicht so viele Chancen. Im Gegenzug hätte auch Mainz 05 durchaus noch das 3:1 machen können. Aber Maximilian, der Endstand ist eben das 2:1 für Mainz 05. Der zweite Sieg in Folge, bei dem man nach Rückstand zurückgekommen ist. Und Mainz steht damit ganz fantastisch jetzt in der Tabelle da, wenn man es einfach mit den Vorwochen vergleicht, nämlich Rang 16 mit 18 Punkten. Und das ist ja das, was alle da unten so ein bisschen schlottern lässt, dass Mainz jetzt mit Ansage wirklich Punkte sammelt. Wie haben sie dir denn gefallen?
Ja, ich glaube gar nicht mal so viele Chancen bei Leipzig ist ein gutes Stichwort, weil es beschreibt sehr gut, womit einerseits Leipzig Probleme hat. Das ist das höhere Aufbauspiel und womit Mainz, welche Stärken Mainz hat, und das ist einfach das Mittelfeldpressing. Also Leipzig aus dem 2-3-5 im höheren Aufbauspiel gegen das 5-3-2 von Mainz 05. Ich finde, man hat schon nach wenigen Minuten gemerkt, dass Leipzig hier extreme Probleme bekommen wird. Also gerade die Außenspieler Amiri und Lee waren einfach direkt auf den Außenverteidiger von Leipzig dran. Gerade David Raum hat überraschende Probleme im Auftreten gehabt. Also er hat gar nicht versucht, den Ball weiterzuspielen. Er hat immer wieder direkt den Rückpass gesucht. Man könnte hier diskutieren, ob Mainz vielleicht ein bisschen aggressiver nach Rückpässen auspressen hätte sollte. Hat man nicht getan. Hat sich vielleicht am Ende des Tages bewährt, weil so hat man eigentlich immer eine gewisse Grundstabilität behalten und hat kaum Räume zwischen den Linien offenbaren können. Relativ schnell hat man dann bei Leipzig gemerkt, okay, wir müssen jetzt hier was machen. Das hat sich dann dadurch ausgedrückt, dass man diese typischen diagonalen Abkippbewegungen der Außenstürmer sieht aus diesem 2-3-5, also zwischen Außenverteidiger, zwischen Flügelspieler und Innenverteidiger, dazwischen so ein bisschen als Verbindungsspieler, wenn wir die haben. Einfach der Hauptgrund ist, dass man da gegnerische Verteidiger aus der Verteidigungslinie ziehen will und dadurch tiefen Wege, vor allem über lange Bälle auch generieren will. Das Problem war jetzt ein bisschen, okay, Mainz ist diese Wege einfach nicht mitgegangen. Okay, man hat eine Unterzahl hingenommen, situativ einfach auf die Außenspieler, also auf Amiri und Lee, war aber gar nicht so dramatisch. Warum war das nicht dramatisch? Weil Amiri hat das eigentlich, vor allem Amiri hat das gegen Schlager und Musa eigentlich recht gut gelöst in diesem 1 gegen 2. Ist zwar da nicht mehr so aggressiv auf Raum angetrippelt, hat ihn nicht mehr so aggressiv angelaufen. Der konnte zwar durch dann hin und wieder aufdrehen. Ja, aber Schlager als Verbindungsspieler sah man kaum, weil einfach Amiri extrem gut gegen den Ball war. Und ich finde dieses Nicht-Öffnen der Tiefe, das war vielleicht am Ende des Tages auch sehr ausschlaggebend. Am Ende des Tages, neben diesen Punkten, sah man dann trotzdem einige lange Bälle auch von Leipzig, gerade auf HDR, hin und wieder auch auf Romelu, so ja, teilweise ein bisschen notdürftig angeschaut, finde ich. Ich will hier vor allem Nadim Amiri bei Mainz 05 hervorheben, der auch extrem viel zweite Bälle sich geholt hat. Vor allem das Thema Scanning. Ich glaube, er ist einer der besten Scanning-Spieler dieser Liga. Also was, wie viel der scannt, der weiß haargenau, wo sind meine Gegenspieler, wo sind meine Mitspieler, wann kann ich mich aufdrehen, wann nicht. Und diese Einschätzung, die war Gold wert an diesem Tag. Also er konnte sich mehrmals aufdrehen, konnte darüber auch das Umschalten dann suchen, vor allem über Tietzen in Verbindung mit Hollerbach, beziehungsweise dann später Silas. Tietz ein bisschen der Wandspieler im Restangriff und eben der zweite Stürmer dann, der wo sofort die Tiefe sucht. Ich finde, dieses Zusammenspiel, das wirkt sehr gut und das hat an diesem Tag einfach auch sehr gut gewirkt. Und so konnte sich Mainz 05 ja immer wieder, vor allem über diese Umschaltaktionen, auch einiges erarbeiten. Und Leipzig hat sich zunehmend an diesem Mittelfeldpressing von Mainz 05 abgearbeitet. Und Mainz hat es dann gerade auch in den langen Bällen eben, weil man auch eine Überzahl gegen HDR gehabt hat mit Bell und Posch vor allem, konnte man das sehr gut lösen. Und man kann in dieser Bundesliga immer sehr viele Spiele einfach über Zentrumspieler und über zweite Bälle definieren und so auch an diesem Tag. Und da war einfach Mainz 05 die deutlich bessere Mannschaft.
Und das, obwohl ja alle drei Innenverteidiger am Ende, also Podolski, Bell und Posch, gehen alle gelb vorbelastet aus diesem Spiel raus. Und gerade die von Posch war eine frühe gelbe Karte. Und der hatte ja mit Nusa, den er quasi so gemeinsam mit Da Costa verteidigen musste, eigentlich so die größte Herausforderung. Und das hat man ja auch gesehen beim 1-0, das war im Grunde eine individuelle Aktion von Nusa, die einfach sehr, sehr stark war. Auf der anderen Seite, Diamondé hatte so einzelne Momente, aber am gefährlichsten war er eigentlich auch, wenn er mal, das war aber nur ganz kurz der Fall, auch auf dem anderen Flügel war. Also das hat Mainz wirklich gut hinbekommen. Was mich bei Leipzig ehrlicherweise richtig verwundert hat, dass man mal so Probleme hat gegen gut eingestelltes Mainz, auch so angeführt auch, also du hast jetzt Amiri sehr hervorgehoben, ich finde aber Sano kann man auch noch nennen und auch Lee, also Lee, der klaut schon gleich in der Anfangsphase Romelu im eigenen Strafraum den Ball in so einer richtig starken Aktion, wo du dir denkst, ist der hauptberuflich Verteidiger? Ach so, nee, eigentlich nicht, aber ist halt Jason Lee, der macht das dann trotzdem auch noch mit, kriegt man gratis bei ihm noch mit dazu. Aber das kann ja alles mal passieren und dann ist es aus Leipziger Sicht auch nicht das neueste Thema, ehrlich gesagt, dass man sich manchmal schon schwer tut, Chancen herauszuspielen, wenn die individuell sehr, sehr guten Spieler, vor allem über die Flügel, eben nicht ihre Aktionen haben oder nicht in dem Maße wie sonst und wenn eben so die Zwischenlinienspieler fehlen, da fehlt natürlich auch Christoph Baumgartner wahnsinnig bei Leipzig, das muss man dazu sagen. Aber was mich wirklich überrascht hat, war, wie lasch das Pressing von Leipzig in ganz, ganz vielen Momenten war. Also Mainz 05 hatte gerade in der ersten Hälfte lange Phasen, in denen es gar keine Gefahr fürs eigene Tor gab, wenn jetzt nicht ein Mainzer einen katastrophalen Fehlpass spielt, weil die sich total ruhig aus der eigenen Hälfte rausspielen konnten und er ist dann eigentlich, ja, ich würde eigentlich sogar sagen, es war so ein klassisches Mittelfeldpressing von Leipzig, was man gesehen hat. Und das passt ja eigentlich gar nicht zu dem, wie wir Leipzig kennen. Ist dir das auch aufgefallen und kannst du das erklären, warum das so war?
Also ich fand, in der ersten Hälfte hat man es dann schon auch hin und her aus dem Angriffspressing versucht, so aus diesem 4-1-3-2. Aber man hat sich dann fallen lassen mit der Zeit zunehmend, das teile ich. Und ich glaube, das Problem war einfach, weil man so große Probleme gegen diese langen Bälle von Mainz gehabt hat. Also ich glaube, man hat sich dann irgendwie gesagt, okay, wir nehmen das nicht mehr hin, wir lassen uns fallen. Also Mainz hat einfach sich sehr breit postiert mit den Innenverteidigern und Außenverteidigern und versucht dann im Angriff so eine enge Ballung aus dem 4-2-2-3 zu haben. Also gerade mit so mit Sano und Lee, glaube ich, waren das, Amiri und Lee, Entschuldigung, die so ein bisschen um den Angriff herumgespielt haben, um sich diese zweiten Bälle zu holen. Das kann man ein bisschen, gerade auch mit diesem Thema zweite Bälle gegen den Ball, mit zweite Bälle mit dem Ball verbinden. Auch da, diese zwei Akteure einfach entscheidend. Und gerade Seiwald und Schlager haben mich dabei zweite Bälle komplett enttäuscht. Die konnten wirklich kaum Bälle sichern. Und ich glaube, das Problem ist einfach, was du immer ein Angriffspressing hast gegen so sehr breite Staffelungen, ist einfach, dass du kaum lange Bälle verhindern kannst, weil du immer zwangsläufig Anlaufwinkel hast, die von der Seite kommen oder diagonal kommen. Du kannst nie von vorne anlaufen, weil dadurch wird einfach das Zentrum komplett offen. Also das kannst du so nicht machen. Und deswegen schaffst du ja permanent eine gewisse Gefahr für lange Bälle. Und wenn die der Gegner ausspielt, was zwar selten ist, aber Mainz hat es dann ganz gut gemacht, weil es einfach immer sehr viel mit einer Besetzung auch für zweite Bälle zusammenhängt, die halt einfach sehr gut war an diesem Tag, hatte man große Probleme. Ich fand zwar, Mainz hat zwar hin und wieder auch Pressing ganz gut umspielen können, gerade einfach über diese Breite auch, indem man teils auch Sechser Sano anspielen konnte, weil Romulo ein bisschen Probleme verfolgen hatte und der dann auf dem freien Innenverteidiger ablegt. Also auch wieder so ein bisschen das Thema über dritten Lösen im Rücken vom anlaufenden Stürmer. Das haben wir auch bei Mainz 05 an diesem Tag. Aber der Hauptpunkt, warum man zunehmend das Mittelfeldpressing gesucht hat, war, glaube ich, der lange Ball oder die Probleme im langen Ball, dass man die einfach nicht im Angriffspressing unterbinden konnte und deswegen ließ man sich zunehmend fallen. Ich glaube aber, dieses Fallenlassen, das hat ja auch seine Nachteile. Also teilweise haben wir so Probleme gehabt, schnelle Ausführung von Mainz, etwas Unordnung und dann hat man teilweise auch zwischen Linien ein paar Räume offenbart, was man eigentlich von Leipzig auch eher weniger kennt, also etwas komische Leistung gegen den Ball, aber ich glaube, das kann man auch allgemein sehen, also so diese Identität, RB-Identität gegen den Ball, die gibt es ja kaum mehr, also sind wir uns mal ehrlich, welches Team im RB-Kosmos presst noch, dass man sagt, okay, das ist ein RB-Team. Also die pressen halt, ich sag mal, wie Seda tut. Und weil sie auch mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, wie Seda tut. Und so muss auch ein RB Leipzig zunehmend das Mittelfeldpressing spielen können, womit man, glaube ich, auch hin und wieder noch ein bisschen Probleme hat und hin und wieder sich dann auch in kleine Sinnkrisen begibt, weil der Fußball insgesamt, glaube ich, bei RB einfach ein bisschen verwässert.
Und, ja, beziehungsweise ich glaube, sie sind in der Transformation. Also es scheint mir schon jetzt vom Ballbesitz ausgesprochen in 4-3-3 zu gehen und weg von dem 4-2-2-2. Es würde ja auch, man muss vorsichtig sein, jetzt nicht immer alles auf Jürgen Klopp zu beziehen, aber es würde ja auch dazu passen, wie er mit Liverpool hat spielen lassen im Vergleich zu dem, was eben eigentlich klassisch der Fußball von diesen Vereinen, die zur Brausemarke gehören, sein soll. Aber, und ich finde, das ist aber vielleicht noch die wichtigere Geschichte als die Probleme, die Leipzig hatte, Mainz 05 hat eben auch wirklich einfach eine sehr gute Partie gemacht. Und das, was du angesprochen hast mit den langen Bällen, das hat halt auch deshalb so gut funktioniert, weil Silas, der nochmal für einen verletzten Hollerbach reinkommt, das hätte auch einfach das ganze Spiel killen können, der hatte eine extrem gute Abstimmung mit Philipp Tietz. Die beiden haben wirklich so manchen Ball festgemacht. Das war fast schon so ein bisschen komödiantisch, wie sie es wieder und wieder geschafft haben, Bälle zu behaupten gegen mehrere Leipziger und dann ist Mainz 05 nachgerückt und sie hatten wieder einen hohen Ballbesitz. Und dazu gehört aber auch noch, dass Mainz 05 an den richtigen Stellen dann doch ein bisschen Glück hatte. Also der Elfmeter ist keiner, das muss man einfach so klar sagen, das war einfach eine klare Fehlentscheidung und das ist schade, dass es sowas noch gibt. Dann hat er im Wene Glück, dass seine völlig komische Verteidigungsaktion von Orban in der 88. nicht bestraft wurde, das wäre eigentlich das 2-2 gewesen. Und ich habe vorhin Widmer und Da Costa gelobt gegen Nusa und Diamondé, aber beide wurden auch jeweils erwischt. Also Widmer einmal von Diamondé auch so richtig verbrannt eigentlich. Und dann ist aber halt jeweils die Anschlussaktion war nicht gut genug. Also sprich, es war insgesamt ein sehr gutes Spiel von Mainz 05. Leipzig hat ein paar neue und aber auch ein paar alte Schwächen gezeigt, muss man sagen. Und dann ist es aber so ein Cointoss, finde ich, wie dieses Ergebnis letztlich dann ausgeht. Ob das ein 2-1 bleibt oder ein 2-2 wird zum Beispiel.
Ja, ich würde noch kurz ein paar Sachen ergänzen wollen. Also ich glaube, allgemein bei Leipzig sieht man ja so ein paar von den Positionsprofilen hier auf der rechten Seite etwas anders wie links. Also rechts eben mit Diamondé und Baku so mehr Fokus auf Spielen und Gehen. Also Baku als Außenverteidiger legt auf Diamondé durch und schiebt dann eben auch durch und versucht mal so ein bisschen die Tiefe dann damit zu bespielen. Ich finde, das hat Mainz sehr gut unterbunden, indem gerade Wiedmann einfach diese tiefen Laufwege von Baku teilweise aktiv geblockt hat. Also man könnte auch sagen, das ist ein taktisches Foul, aber ich finde, das hat man einfach sehr gut zumindest mal die Dynamik unterbunden und insgesamt aber auch diese tiefen Laufwege, die kommt man einfach permanent gut wegverteidigen und auch, um es nochmal kurz mit dem Ball etwas aufzumachen, diese langen Bälle, die sind halt auch gezielt geplant. Also die schlägt man auch permanent die, komplett in die Breite auf zum Beispiel der Costa, der mir jetzt vorher nicht so als Zielspieler bekannt gewesen wäre, um darüber einfach diesen direkten Zugriff im Gegenpressing zu haben, der einfach bei Leipzig im Angriffspressing beziehungsweise auch mit dem Ball schon sehr fehlt, was ein bisschen ungewohnt auch ist. Insgesamt aus diesem 2-3-5 muss man sagen, eine überladene letzte Linie, wie es auch Leipzig mit diesen 5 Spielern tut, impliziert einfach immer eine gewisse Schwäche im Gegenpressing. Und das sah man auch an diesem Tag. Man hat immer eine große Belastung auf dem Sechser und der war einfach permanent in der Unterzahl gegen diesen Restangriff von Mainz mit einerseits Tietz und auch mit dem zweiten Stürmer. Also er hat immer nicht gedacht, okay, auf welchen Stürmer schiebe ich jetzt? Wo schiebe ich überhaupt hin? Und so war einfach immer zu spät. Die Verteidiger müssten herausschieben. Und im Rücken der Verteidiger haben sich dann permanent Tiefenlaufwege ergeben, die einfach Mainz auch sehr gut belaufen konnte. Und gerade mit Silas, der einfach unglaublich viel Tempo mitbringt, da hat man dann das noch ein bisschen verbessert, würde ich sagen. Also unglücklicher Zufall natürlich, aber ich fand, dass dann schon noch auch eine gewisse Verbesserung spürbar wurde mit ihm. Und so kommt man zu einem verdienten Sieg, definitiv. Und bei Leipzig wirft es natürlich auch ein paar Fragen auf, auch wenn man, glaube ich, vielleicht das Spiel jetzt nicht so hoch bewerten sollte, weil einfach Mainz auch sehr gut war an diesem Tag.
Ja. Ja, gut, bei Leipzig addiert sich halt drauf auf das Nachholspiel, was man jetzt gegen St. Pauli hatte, was man auch schon durch einen unglücklichen, aber diesmal verdienten Strafstoß auch verursacht von David Raum, aber er rutscht halt aus. Das hat halt auch nur mit Unentschieden geendet bei St. Pauli. Das war unter der Woche und führt halt dazu, dass halt die gerade sehr sonnige Situation in der Tabelle jetzt wieder ein bisschen bewölkt ist. Also muss man nicht überdramatisieren, aber 3 Punkte Rückstand sind jetzt eben auf die anderen. Und in dem Spiel wurde man dann doch auch auf eine Art und Weise ausgecoacht, würde ich sagen. Du hast es ja sehr schön besprochen. Plus, Mainz 05 hat auch einfach in den richtigen Aktionen sehr, sehr gut individuell gespielt. Und unbedingt erwähnt werden muss hier noch Stefan Bell, denn der hat sein 300. Bundesligaspiel gemacht. Und alle diese Bundesligaspiele für Mainz 05 seit 2010 ist er bei den Mainzern. Das ist doch mal eine schöne Gegengeschichte zu so vielen anderen Spielern, die wir in der Liga haben. Für Leipzig geht es jetzt dann zum 1. FC Köln, bevor man zu Hause gegen Wolfsburg und den BVB spielt. Gerade dieses BVB-Spiel dürfte natürlich interessant werden, aber wer weiß, wie das in Köln wird. Und für Mainz 05 wiederum, die jetzt eben mit den 6 Punkten, die sie aus diesen letzten beiden Spielen geholt haben, 18 insgesamt gesammelt haben und auf Rang 16 liegen, geht jetzt dann zu Hause gegen den FC Augsburg und dann ebenfalls zum BVB. Auch das habe ich ja vorhin schon angekündigt, auch das könnte ich mir vorstellen, dass das interessant wird. Und dann hatten wir noch Eintracht Frankfurt. Ihr merkt es schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt die Tabelle von oben nach unten durchgegangen. Frankfurt ist aber jetzt gar nicht so der Grund, dass wir jetzt drüber sprechen, über dieses Spiel, sondern eher Leverkusen. Die sind nämlich auf Rang 6 nach diesem Spieltag. Beide hatten unter der Woche in der Champions League zu spielen. Für Eintracht Frankfurt gab es ein 0-2 zu Hause gegen die Spurs. Leverkusen konnte im alten Xabi Alonso-System, möchte man fast sagen, und auch durchaus mit ein bisschen Xabi Alonso-Fußball 3-0 gegen Villarreal spielen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und auch diese Partie bei Eintracht Frankfurt, die läuft für Leverkusen und zwar in allen Belangen. Also nicht nur, dass man irgendwann anfängt, Tore zu erzielen, sondern im Grunde geht es eigentlich schon in der 5. Minute los. Da trifft Andrich im eigenen Strafraum Kalimuendo an der Wade. Der kommt zu Fall, Schiedsrichter Schröder lässt laufen, aber Daniel Siebert greift ein und schickt ihn an den Bildschirm. Und das guckt sich dann Robert Schröder an und entscheidet, nee, ich bleib dabei, das war nicht ursächlich für das Fallen, dieser Kontakt. Eine schwierige Entscheidung, die auch im Nachhinein dann vom DFB als Fehlentscheidung tituliert und abgestempelt wurde. Das führt dann dazu, dass eben Frankfurt nicht vermeintlich in Führung gehen kann mit 1-0. Stattdessen spielt Leverkusen ab. Dann muss man sagen, auch eine wirklich gute erste Hälfte. Arthur macht aus Spitzenwinkel in der 26. Minute das 1-0. Es gibt dann noch das 2-0 in der 33. Minute durch Malik Tillmann und sogar noch die große Chance, das 3-0 zu erzielen. Das fällt allerdings nicht vor der Pause. Aber abgesehen von diesem dritten Treffer, der eben nicht passiert, läuft es sehr für Leverkusen in diesem Spiel. Aber Eintracht Frankfurt kommt, anders als in so manch anderem Spiel, fast zurück. Robin Koch trifft in der 50. Minute zum 1-2 und danach gibt es durchaus noch einzelne Chancen. Eine richtige Druckphase, die dann aber mehr oder weniger damit endet, dass sich Elias Skiri in der 69. und 70. Minute 2 gelbe Karten nacheinander holt, auch beide unstrittig. Ab dann spielt Eintracht Frankfurt in Unterzahl Und jetzt bekommt Leverkusen dieses Spiel ein bisschen besser im Griff. Und ganz hinten raus in der 92. Minute kann Alex Garcia dann deshalb auch das 3:1 erzielen. Deswegen, Jules, ist es wieder eine Niederlage für Eintracht Frankfurt. Jetzt ist der Worst Case eingetreten. Du hast den Trainer rausgeworfen. Es hat sich aber nichts verändert an den Ergebnissen. Und Albert Riera hat jetzt schon eine ganz schöne Hypothek, ja, zu schultern. Aber kann man auch die Argumentation fahren, dass es mehr Positives jetzt gab in dem Spiel gegen Leverkusen als in den vergangenen Wochen?
Ja, schon. Also ich glaube, dass man grundsätzlich in Frankfurt sehr auf morgen hofft. Ab morgen beginnt hoffentlich eine neue Zeitrechnung mit dem neuen Coach dann. Re-Ära.
Entschuldigung.
Ja, so. Wenn das morgen irgendwo steht, dann weiß ich, wer es gestreut hat. Nein, also er hat viel zu tun, aber nochmal zum Spiel. Also Dennis Schmidt sollte ja so ein bisschen vorübergehend stabilisieren. Das war ja so die Hauptaufgabe. Ich finde, unter der Woche in der Champions League ist es zum Teil schon gelungen, unterm Strich vielleicht dann aber auch nicht richtig, weil es stehen eben wieder drei Gegentore auf der Seite der Eintracht. Aber Leverkusen hat, was die Chancenverwertung angeht, ein klassisches Bayer-Spiel abgeliefert, wie es man schon vor ein paar Wochen gesehen hat, wo Leverkusen eine starke Phase hatte. Also das 1:0 natürlich, also das 1:0 entsteht mit der ersten Chance des Spiels. Das ist aktuell einfach bei Leverkusen so, dass sie brutal effizient sind, dass sie eine brutale Chancenverwertung haben. Das 2:0 war ein sehr toller Konter. Die Eintracht ist nun mal sehr, sehr, sehr konteranfällig. Sie werden sich, glaube ich, brutal über diesen nicht gegebenen Elfmeter ärgern, weil wenn du dann, oder beziehungsweise es wäre spielführend oder es hätte spielführend sein können, du gehst im eigenen Stadion dann in Führung, das ist dann bei der Heimstärke der Eintracht auch nicht leicht, dann so ein Spiel zu drehen. Deswegen ist es wahrscheinlich schon für die Eintracht-Fans super, super bitter, dass du diesen Elfmeter nicht bekommst, den du hättest bekommen müssen. Mhm. Ich hatte schon das Gefühl, dass dann zur Halbzeit eine totale Krisenstimmung war auf Seite der Eintracht, weil das Spiel bis dato auch einfach nicht gut war. Also sie lassen aktuell so viel vermissen, Struktur, Stabilität, insbesondere in der Defensive. Sechser, Skiri ist, er erfüllt, glaube ich, nicht das, wonach sich die Eintracht-Fans sehen. Also sie wollen wieder so ein bisschen so diesen Leader haben, gerade auf der Sechser-Position. Das ist auch jetzt für Riera eine entscheidende Frage, wen stellt er auf? Ich meine, die Entscheidung wird ihm ein Stück weit abgenommen, weil Skiri jetzt nächste Spiel auf jeden Fall fehlt. Aber dann haben wir einfach immer noch diese instabile Defensive, die das Verteidigen grundsätzlich nicht verlernt hat, weil wenn du überlegst, dass diese Abwehrkonstellation auch letzte Saison schon Bestand hatte, mit der sind sie immerhin Vierter geworden. Klar hat man durch Tuta Erfahrung verloren, ne? Man hat natürlich mit Collins und Amanda zwei sehr, sehr, sehr junge Spieler, die noch reinwachsen müssen, aber man hat einfach diese brutale Unsicherheit in der Defensive plus die ewige Torwart-Thematik, wo ich auch mal sehr gespannt bin, was Riera da macht, weil ich habe gehört, er ist bekannt dafür, dass er auch viel den Torwart austauscht. Also ich weiß nicht, ob ihr das, ich muss mal kurz, ich habe nämlich mir auch geschrieben, in seinem 62 oder in Rieras 62 Pflichtspielen als Trainer wechselte er 27 Mal den Keeper und es waren vier unterschiedliche Keeper. Also ich bin gespannt, wie er die Probleme auf dieser Position angeht. Ja, aber man muss einfach sagen, die Eintracht schafft es nicht, in den entscheidenden Momenten die Zweikämpfe zu gewinnen. Sie nehmen zum Teil die Zweikämpfe nicht mal an. Das Positionsspiel stimmt auch in Teilen nicht und dann ist das Selbstvertrauen einfach nicht da, wenn du jedes Spiel drei Dinger kassierst. Ist einfach so. Aber was Mut macht, ist eigentlich der Anfang der zweiten Hälfte. Freut mich auch, dass insbesondere Robin Koch sich für ein Tor belohnen kann. Ich glaube, der hat auch keine leichten Wochen hinter sich und dann schwächt der Eintracht sich selbst durch Skiri. Der jetzt vielleicht nicht den Mega-Impact in dem Spiel hatte, aber trotzdem gehst du in Unterzahl, läufst in Unterzahl und der hat einfach keinen Lauf. Ich glaube, das ist ein Thema, was die Eintracht dann auch im Sommer angehen wird, dieses Thema Sechser. Und ja, spannende Phase der Leverkusener finde ich jetzt, weil die haben zwischendurch auch, also so, wenn man sich die ersten Spiele von Juhlmann anschaut, hat man schon das Gefühl, so ein bisschen der Spirit ist wieder da, das Selbstverständnis der Leverkusener ist zurück. Das ist in den letzten Wochen flöten gegangen. Die Ergebnisse waren nicht mehr ganz so stark. Weniger Tore, weniger Abschlüsse. Ich glaube, auch so ein bisschen der Bums hat so ein bisschen gefehlt, auch in den Spielen. Und vorm Spiel hat Julian in einem Interview gesagt, er wünscht sich mehr Spielkontrolle, mehr direktes nach vorne spielen. Und ich glaube, der Plan ist aufgegangen. Dann hast du natürlich individuelle Klasse mit Grimaldo an beiden Toren wieder beteiligt oder an den beiden Toren beteiligt. Tillman hat einen Lauf, hat schon in der Champions League getroffen. Und ja, es stürzt die Eintracht noch weiter in diesen freien Fall, übertrieben gesagt, der dich natürlich die Punkte aus der Hinrunde sichern dich oder tragen dich zumindest nicht in den Abstiegskampf. Aber Riera hat auf ein bisschen Arbeit vor sich. Ich bin mal gespannt. Ist ja eine umstrittene Persönlichkeit.
Ja, ich glaube, bei der Eintracht zieht sich so ein bisschen die Problematik durch, die, wo ich auch schon mal angesprochen habe, hier ist so dieser Step vom Pressing-Fußball, sage ich mal, jetzt, oder Umschaltfußball mehr zu einem Fußball, der sehr auf auch strategisch auf Ballbesitz ausgerichtet ist. Und diesem Punkt ist einfach Dino Topmöller gescheitert. Und nun will man ihn mit Riera ich würde nicht sagen vervollständigen, aber man will diesen Übergang mit ihm schaffen. Und ich bin einfach gespannt, wie er das angehen wird. Vor allem auch die ersten Spiele, was er verändern wird. Er ist bekannt für sein Positionsspiel, auch wenn es nicht sehr fluide ist, aber und leicht, ja, nicht starr, aber es geht eher in diese Richtung, wenn man das auf einer Ebene sieht, sage ich mal. Und ich bin sehr gespannt, wie er diesen Step schaffen will. Also auch die Trainerkandidaten, die wo so im Urlaub war, Mutzen von Bodo Glimt und so weiter, das sind lauter Kandidaten, die sehr für Positionsspiel bekannt sind. Und deswegen bin ich unglaublich gespannt, ob man diesen Step mit ihm schafft und auch wann man ihn schafft. Ob er jetzt erstmal ein leichter Übergang wird, ob er vielleicht eher mal erstmal fesseln, ein bisschen zurücknehmen wird und erstmal die Grundlagen wieder ein bisschen anvisiert. Also es wird unglaublich spannend, was er macht. Der Hype um ihn ist ja recht groß in der Bubble von Frankfurt, was nicht überraschend ist.
Bei jedem Trainer,
deswegen will ich mich jetzt auch mit Kritik an sein Positionsspiel ein bisschen zurückhalten. Da ist die Spielverlagerungsbubble schon ein bisschen an die Wand gefahren.
Ist es so?
Eintracht-Bubble. Ja, aber.
Also bei den Nerds kommt er nicht gut an, ja?
Ja, ich glaube, nicht gut wäre falsch gesagt, aber. Ein recht starres Positionsspiel ist vielleicht nicht das, was man sich vorstellt.
Ist nicht modern.
Es ist nicht dieser Company-Fußball, sag ich mal, der wohl so in Deutschland überall gefeiert wird, sondern es ist eher etwas back to the roots im Positionsspiel. Und ich bin halt gespannt, ob das vielleicht auch einfach geschuldet ist, dass er halt, ich weiß nicht, welches Land er war. War es Kroatien? Bitte korrigiere ich.
In Slowenien, bei Serbien, da war er Trainer. Zwischendurch mal 9 Monate bei Girona de Bordeaux, aber im Grunde da hat er seine Erfolge gefeiert.
Ob es vielleicht dem geschuldet ist, an dieser Liga geschuldet ist oder an dem Team geschuldet ist und wie jetzt den Step nach Frankfurt schaffen will, wo er natürlich auch ganz andere Spieler hat, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Fluidität sich dann auch zurechnen kann. Und dieser Step, der wird sehr spannend Dino Topmöller ist an dieser Frage gescheitert und deswegen bin ich auch gespannt, wie es einfach die ersten Spiele angeht, weil dass es langfristig schaffen kann, da würde ich jetzt mal kein Fragezeichen setzen, aber so dieser Step, die ersten Spiele, der wird sehr spannend werden. Ne?
Ja, voll. Also ich bin auch total gespannt, weil ich glaube, also in der Mannschaft steckt so unglaublich viel Potenzial und ich schaue ja immer so ein bisschen auf eine andere Perspektive, ne? Und was ich sehr, sehr, sehr spannend finde, ist, und das hat Krösche auch angesprochen, die Eintracht hat einfach eine sehr junge, aber auch sehr talentierte Mannschaft. Und er hat insbesondere das Wort Autorität häufiger mal genannt. Und das ist so ein bisschen, frage ich mich, hatte vielleicht Topmöller nicht diese Autorität oder welche Art Autorität wünscht man sich? Wünscht man sich so jemanden, der bekannt dafür ist, ein Assi auch zu sein, der die anderen Trainer auch angeht, der bei den Trainerkollegen unbeliebt ist und als respektlos bezeichnet wird. Ich glaube, wenn du die Fans fragst, dann wollen die genau das, weil die sind ja auch so polarisieren, ne, die Eintracht und egal und die ihr anderen, ihr seid alle doof und das ist ja so ein bisschen diese Eintracht-DNA, die man natürlich dann vielleicht wieder auch mehr leben möchte, auch mehr in dieser Mannschaft sehen möchte. Ein überzeugender Fußball, aber auch eine Überzeugung neben dem Platz und ein überzeugender Auftritt. Das hatte man vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber mit Glasner. Er hatte einfach seine Spielidee und hat die auch permanent immer durchgebracht. Erfolgreich war er, menschlich schwierig. Finde ich halt interessant, ob das funktionieren kann menschlich. Und wenn der Erfolg hat, ja. Wenn nicht, kann es natürlich auch schwierig werden, wenn du einen Trainer hast, der sich vielleicht eher ja auch positioniert oder dann eben der seine Philosophie vielleicht über den Verein stellt, dann könnte das auch bei der Eintracht sehr, sehr schnell in eine andere Richtung gehen. An Bescheidenheit soll es ihm wohl nicht fehlen und da bin ich ganz gespannt, wie er das, wie er vielleicht sein Temperament an der Seitenlinie zügelt. Aber ich verstehe, dass man sich nach so einem Trainer gesehnt hat, weil Toppmöller natürlich schon recht korrekter Typ ist, der jetzt vielleicht nicht so diese brutale Kabinenansprache hat. Ne? Sie sind von der Statur irgendwie beide ähnlich, so beide groß, beide schlaksig, beide dunkelhaarig, aber der eine hat natürlich eine gewisse Korrektheit und eine Analyse, also ja, ich glaube, dass so ein bisschen Temperament an der Eintracht-Seitenlinie, dass man sich das gewünscht hat und dass es auch viel wieder bewirken kann. Gerade in der Truppe, diese sehr, sehr, sehr junge Mannschaft, mit der du einiges reißen kannst. Und ja, wenn du dir dann irgendwie nochmal einen guten Sechser holst, ne, mit Spielstärke und solider Chip, so ein Wellenbrecher, keine Ahnung, wie Chaka oder so, dann schlagen die Herzen der Eintracht-Fans direkt wieder höher.
Ja, gut, aber ich meine, wir haben ja im Eintracht-Schwerpunkt die vielen Probleme, die die Eintracht hat, unabhängig auch von Dino Toppmöller besprochen. Also wie viel da jetzt noch möglich ist, vor allem bei allem, was Markus Krösche sagt. Also wenn er wirklich denkt, die Sechser sind gut genug, ja okay, dann probier es halt mit denen. Also in dem Spiel jetzt Larsson, da hat Terrier mehr oder weniger in Manndeckung genommen. Was hat Terrier gemacht? Der hat den einfach konsequent aus dem Zentrum rausgezogen und Skiri stand da 1-2 in vielen Situationen in der ersten Hälfte. Also
ja, theoretisch, das ist, ich bin mal gespannt, vielleicht baut er auf der Hut. Der hat ja zumindest immer eigentlich eine ganz gute Phase jetzt zuletzt, aber bei dem weißt du ja auch nie, was du kriegst. Also sehr, sehr, sehr spannend. Freue ich mich auf den nächsten Spieltag.
Ich finde es halt total interessant, wie halt, also logischerweise, wir haben alle Selje jetzt nicht spielen sehen, also außer vielleicht Max, dem würde ich zutrauen, dass er sich jetzt noch ein paar Spiele reingepfiffen hat.
Noch nicht.
Okay, aber runtergeladen sind sie schon. Ich sehe es doch an deinem Blick. Ja. Deswegen müssen wir uns ja auch an anderen Dingen festhalten. Und da liest du dann eben Aussagen eben über sein Verhalten. Du liest irgendwie, dass er bei seiner ersten Trainerstation bei Olympia Ljubljana wurde erstmal von teils vermummten Ultras begrüßt auf der Antrittspressekonferenz, weil die demonstrieren wollten gegen die Entlassung des vorhergehenden Trainers. Und grundsätzlich finde ich aber diese ganzen Narrativgeschichten, also sprich, passt er jetzt als Typ zu Frankfurt? Das kann so oder so sein. Also Dino Toppmöller ist auch an seiner Antrittspressekonferenz angetreten und hat gesagt, ja, Frankfurt makes trouble. Das ist, ich weiß doch, wie die Stadt tickt und mein Vater war ja auch schon hier und so weiter. Da dachtest du ja auch, perfect fit. Und bei Olli Glasner zum Beispiel, dem jetzt heiligen Olli Glasner, weiß ich, haben wir auch damals hier im Rasenfunk besprochen, die emotionale Verbindung zwischen Publikum, großen Teilen des Publikums und ihm kam, als er sich in der Europa League über irgendeine Entscheidung so aufgeregt hat, dass er einen Ball auf die Tribüne gefetzt hat und dafür gelb gesehen hat vom Schiedsrichter. Da ist der Funke zum ersten Mal übergesprungen, weil da die Leute verstanden haben, ach, der hat ja doch Emotionen, weil eigentlich nämlich Olli Glaser relativ viel zurückhält immer in seiner Mixzone. Hat sich dann inzwischen auch ein bisschen verändert, muss man ehrlicherweise sagen. Deswegen schauen wir mal, wie es mit Riera wird. Es ist auf jeden Fall eine spannende Personalie und er hat wirklich viele Themen, weil du den Torhüter angesprochen hast. Wenn ihr wollt, liebe Fans, dann schaut euch nochmal die Fußstellung von Carlos Santos vorm 0-2 an. Die ist total unsauber und allein deswegen kann er gar nicht in die linke untere Ecke kommen. Also da gäbe es ein Thema neben den Sechsern, neben noch anderen. Und ehrlicherweise ist es aber auf der anderen Seite bei Leverkusen auch so. Wir müssen jetzt da jetzt nicht nochmal ins Detail reingehen. Aber Kasper Juhlmann wünscht sich Kontrolle. Und was war denn das bitte für eine fehlende Kontrolle in der zweiten Hälfte? Also ja, Eintracht Frankfurt hat das gut gemacht. Aber da hatte Leverkusen 1-5 Schüsse in den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte. Und wie ich es dann vorhin gesagt habe, es gab eine große Chance, ja. Die hat dann, glaube ich, Koch auch sehr gut dann noch abgelaufen oder ist sie abgelaufen. Aber im Grunde war es die Überzahl, die so ein bisschen Kontrolle gegeben hat. Und selbst in der Überzahl können sie noch den Ausgleich kassieren. Also Leverkusen hat wirklich auch noch Themen. Aber das besprechen wir mal wann anders. Für Leverkusen geht es jetzt im DFB-Pokal weiter gegen St. Pauli und dann wird man bei Borussia Mönchengladbach antreten. Leverkusen 35 Punkte, 4 Punkte Rückstand sind aktuell auf den Champions-League-Platz. Und apropos Champions-League, da wird man gegen Piräus jetzt spielen in der Playoff-Runde. Haben sie schon mal gespielt? Ja, genau, haben sie schon mal gespielt, haben sie 0-2 verloren. Ist erst wenige Tage eigentlich letztlich her. Für Eintracht Frankfurt wiederum ist es international vorbei und im DFB-Pokal ja schon auch. Deswegen wird sich jetzt alles fokussieren auf den neuen Trainer und auf das Auswärtsspiel beim ersten FC Union. Und dann geht's zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach weiter. Wir haben noch 3 Spiele, über die wir sprechen wollen. Bevor wir über die sprechen, sage ich euch aber noch kurz, liebe Hörerinnen und Hörer, was euch in dieser Woche erwartet im Rasenfunk. Also ich habe ja schon vorhin gesagt, es gibt 2 Schwerpunkte zur Bundesliga der Männer. Einmal am Dienstag zeichnen wir auf zum VfL Wolfsburg und am Mittwoch werden wir über Werder Bremen sprechen. Freue mich schon sehr auf die Sendungen und hoffe, sie werden euch dann auch gefallen. Außerdem erscheint natürlich am Montagabend die Sendung zum Spieltag der Frauen. Die haben den 16. Spieltag jetzt gerade, also noch nicht komplett absolviert. Aber da waren schon wieder ein paar interessante Spiele mit dabei. Also könnt ihr sehr gerne hören. Und da möchte ich euch auch an der Stelle danken für euer Feedback zu den vergangenen Sendungen. Also der Hoffenheim-Schwerpunkt. Wie immer, wenn man zu Hoffenheim was macht, gibt es dann auch so ein paar Grundsatzdiskussionen. Muss es diese Sendung überhaupt geben? Ihr müsst sie ja auch nicht hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Alle diejenigen, die sie aber gehört haben, da gab es sehr viel positives Feedback. Das freut mich sehr. Und ich finde auch, dass Louis uns da wirklich interessante Dinge erzählt hat. Vor allem, ich habe zum ersten Mal jetzt die Timeline wieder verstanden, was da alles war mit Präsidentschaftswahl und der Datenskandal und so weiter und so fort. Also falls ihr es noch nicht gehört habt, Empfehlung an dieser Stelle. Und dann gab es auch viel Feedback zu den Sendungen, Spieltagssendungen bei den Frauen und bei den Männern. Freut mich sehr, dass die so gut ankamen. Eine allgemeine Anmerkung möchte ich an der Stelle mal machen. Und zwar, es betrifft ausschließlich Männer und es betrifft ausschließlich Männer bei YouTube. Ich hatte ein wirklich interessantes Erlebnis. Es gab einen Mann, der bei uns kommentiert hat, der ganz offensichtlich den Rasenfunk vorher noch nicht kannte, ein wahnsinnig wertschätzender und differenzierter Kommentar unter dem Eintracht Frankfurt Video, auch irre lang mit wohlfeilen Worten, und unter dem Video zur Bundesliga der Frauen ein absoluter Hasskommentar, was wir uns erlauben, dass wir über Fußball der Frauen sprechen. Es ist jetzt kein Problem mehr, denn wir werden nie wieder einen Kommentar von diesem Nutzer lesen beim Rasenfunk, denn ich bin dafür zuständig, dass es keine toxische Stimmung in den Kommentaren gibt und sowas ist toxic pur. Aber ich möchte nur einmal kurz an Männer sagen, die jetzt vielleicht auch schon wieder wütend in die Tasten hauen. Ey, ihr klingt wie Kleinkinder, wenn ihr euch immer so aufregt über alles. Lasst die Beschimpfung weg, lasst die Ausrufezeichen weg, redet einfach wie normale Menschen und nicht wie Kinder. Wirklich dieser Male Rage, den man da immer lesen kann, gerade auch beim Fußball, es ist einfach nur peinlich. Und wenn es euch nervt, dass wir gendern, dann hört eins von den 1000 von Formaten, die nicht gendern. Ich werde nicht wegen einem Kommentar aufhören damit, denn mir ist es ehrlich gesagt wichtig. Ich bin too sorry, wenn ich es jetzt an der Stelle einmal so sagen musste, aber das war wirklich das, ja. Mehr will ich auch nicht drauf eingehen, denn mehr Raum muss man dem Ganzen nicht geben. Ein allerletztes nur noch, ihr wisst, der Rasenfunk finanziert sich ausschließlich über euch. Gut, dass ich jetzt gleich mal hier einen Teil der Hörerinnenschaft so ein bisschen herausgehoben habe. Aber ich glaube, diejenigen, die uns unterstützen, waren da gar nicht mit dabei. Ihr wisst, der Rasenfunk ist Paywall-Werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und in dieser Sendung möchte ich mich bedanken bei Marco, bei Sirlins, bei Steffen, bei Björn und bei Baumel-Schorsch. Sie alle haben uns unterstützt. Auf rasenfunk.de einfach auf den Unterstützen-Button klicken. Es gibt auch einen QR-Code zum Abscannen der Überweisungsvorlage. Also es geht wirklich sehr, sehr einfach, uns Geld zukommen zu lassen. Vielen, vielen Dank an alle, die das getan haben und vielen, vielen Dank natürlich auch an alle, die gutes Feedback geben, die sich Mühe geben und so weiter. Ich weiß, dass es nur eine verschwindende Minderheit ist, die sich anders äußert. Aber in der Woche war es einfach zu absurd, dass ich es jetzt irgendwie hier nicht ansprechen konnte. Das muss ich dann an der Stelle doch nochmal festhalten. Jetzt aber kommen wir zurück zum eigentlich Wichtigen, nämlich zum Sportlichen, und wir machen weiter mit Spielen. Ja, okay, jetzt wird es sportlich ein bisschen zäher. Das muss man so ehrlich sagen. Wir beginnen in Bremen. Bremen hatte unter der Woche das Nachholspiel gegen die TSG aus Hoffenheim und hat es trotz einer Überzahl nicht geschafft, sich nennenswerte Chancen herauszuspielen und mit 0-2 verloren. Und jetzt kam Borussia Mönchengladbach und es gab gute Ansätze, so wie eigentlich im Hoffenheim-Spiel auch schon, aber die Chancen wurden nicht genutzt und dann passierte es auch noch in der 61. Minute. Bremen geriet in Rückstand. Honorar schließt einen Konter gut ab mit einem Pass auf Tabakovic und der macht dann das Einzige, was er in der Situation auch machen muss, nämlich diesen Ball noch im Tor zu versenken. Aber Werder bleibt am Drücker und Werder spielt sich weiter Chancen heraus. Es sind nicht immer die allerhöchstklassigen, aber es gibt Chancen und am Ende kann dann tatsächlich Keke Top in der 93. Minute mit einem sehr, sehr schönen Schuss treffen und in der 96. wird Lienen sogar noch am Strafraumrand geblockt mit seinem Versuch. Also das Momentum war am Ende dieses Spiels auf Seiten von Werder Bremen, auch wenn es natürlich völlig klar ist, ein Punkt reicht eigentlich nicht mehr und das ist ja dann wahrscheinlich auch der Grund, warum Horst Steffen im Anschluss an dieses Spiel entlassen wurde, haben wir ja vorhin schon besprochen. Max, wir haben vorhin schon im Vorgespräch drüber gesprochen, dass ja die Spiele, die du dir ausgesucht hast, ein bisschen zäher waren. Ich vermute mal, die erste Hälfte von diesem Spiel gehört mit dazu, denn das war absolut herausragend wenig, was wir da gesehen haben. Der Expected Goals-Wert nach der ersten Minute war irgendwie 0,02 zu 0,07 oder irgendwie so. Aber die zweite war ja wesentlich besser. Kannst du denn erklären, warum es denn diese Dualität der Hälften gab?
Ja, ich glaube halt, also beide Mannschaften, fand ich, haben halt in der ersten Hälfte gar nicht so viel schlecht gemacht. Also es waren immer so kleine Details, die im Endeffekt über gut und schlecht der Aktionen entschieden haben. Um ein Beispiel zu nennen, im höheren Aufbauspiel von Werder Bremen aus diesem 3-1-4-2 gegen das 5-4-1 Mittelblock von Borussia Mönchengladbach, gerade Lienen, also da hat man versucht, Tabakovic so ein bisschen zu bearbeiten, den aus dem Zentrum zu ziehen. Warum? Weil man permanent aus diesem 3-1-4-2 eben mit den Zehnern die Achter von Gladbach tatsächlich auch auseinanderziehen konnte. Da so einen theoretischen Passweg in Mittelsturm auf ein Schimmer kreieren konnte. Und eben Lienen wollte irgendwie Tabakovic aus dem Zentrum ziehen, um einfach diesen Passweg irgendwie frei zu machen. Er hat es nicht geschafft. Ich habe mir dann irgendwann denkt, so nach 10 Minuten, ja, Bruder, warum drehst du nicht einfach auf? Also nutz halt mal diesen Weg einfach oder diesen Raum hinter dir, weil einfach auch kein Gegenspieler da war, der wohl ihn angreifen hätte können. Und genau solche Sachen sah man in der ersten Hälfte vielleicht am Ende mal, aber so durchweg eigentlich kaum. In der zweiten Hälfte gelangen dann diese Aktionen, gerade Lienen, der hatte ein paar gute Antrippel-Aktionen dann mit der Zeit und konnte man auch in Schimmer teilweise ins Wandspiel bringen, wo er nicht ganz so erfolgreich war, um schon mal vorwegzunehmen, um ehrlich zu sein. Insgesamt Bremen, ja, ich fand, also natürlich, ich habe das Spiel auch erst nach der Entlassung gesehen und sehe es vielleicht jetzt auch aus einer anderen Brille, aber ich fand es so in den Ansätzen eigentlich wieder nicht einmal so schlecht. Man war ja auch recht flexibel wieder. Man hat sich dann auch teilweise im 2-4-4 postiert. Mit diesen sehr breiten Innenverteidigern und Außenverteidigern konnte man schon hin und wieder auch so Diagonalpasswege der Außenverteidiger ins Zentrum schaffen, ganz gute Passwinkel über die breiten Außenverteidiger bieten sich einfach an. Das Problem waren halt wieder die Spieler. Also Koulibaly zum Beispiel hatte extreme Probleme gegen Honorar, der einfach dann permanent das gemerkt hat, dann okay, die suchen diese diagonalen Passwege ins Zentrum und hat halt dann seinen Pressingwinkel angepasst, was dann schon diese Variationen im 2-4-4 auch etwas abgemildert hat, sage ich mal. Also vielleicht, um nochmal den größeren Bogen zu ziehen, also es wirkt bei Bremen so, als wäre so die Grundidee und auch die Variationen ja eigentlich ganz gut, aber ich habe immer so ein kleines theoretisches Fragezeichen oder Ausrufezeichen dahinter und ein Fragezeichen hinter den Spielern und das ist immer eine schlechte Kombination, weil ich denke, ja, er fällt erstens immer in Konjunktiv, es wäre gut, wenn, aber im Endeffekt sind es die Spieler, die das Spiel entscheiden und das war halt an diesem Tag auch wieder zu wenig. Noch ein Beispiel, also man hat schon dann versucht, man konnte immer wieder die Halbverteidiger rausziehen, gerade auch über diese Zehner, die dann hin und wieder ein bisschen abgekippt sind und die Schienenspieler sind dann diagonal in diesen Rücken reingestoßen. Ich glaube, in 80% der Teams würde ich sagen, ja, super Muster, das sind mal lange Bälle, die sind gut geplant. Werder Bremen tut sich schwer, diese zu bespielen und auch diese zu erreichen. Warum? Weil es auch Gladbach halt gut verteidigt hat. Also gerade Nico Elvedi konnte diese diagonalen Hinterläufe der Schienenspieler von Bremen, gerade von dem Mann, sehr gut wegverteidigen. Konnte diese auch extrem gut die Antizipation, also der hat sehr früh gespürt, wann Bremen diese Wege sucht und hat sich dann auch frühzeitig angepasst in der Positionierung. Also ich fand, im Endeffekt geht dieses Unentschieden vielleicht dann sogar recht in Ordnung, oder ja, wie siehst das du?
Ehrlich gesagt war mir dafür Gladbach zu schlecht. Also ich weiß zwar, Gladbach hat ja auch noch die Chance aufs 2:0, da schießt Marcino Backhaus an den Kopf, schon eine 91. Minute oder so. Also sprich, Gladbach muss dieses Spiel nicht verlieren, aber von Gladbacher Seite aus finde ich, dass das über weite Teile des Spiels sehr dünn war. Also, weil sie haben eigentlich relativ viel angeboten bekommen von Werder Bremen. Ein paar Aspekte hast du jetzt gerade schon genannt, die Werder so auf dem Papier gut gemacht hat, aber in der Umsetzung nicht. Und was noch mit dazu kommt, ist, dass Gladbach eigentlich eine relative Ruhe am Ball hatte. Denn vor allem in der ersten Hälfte haben sie in Überzahl aufgebaut. Sie haben im 3-1 aufgebaut und Skelly und Netz, also die beiden Schienenspieler, sind echt tief geblieben. Das heißt, im Grunde haben sie mit 6 Spielern aufgebaut, sehr, sehr vorsichtig. Manchmal war einer von beiden ein bisschen höher von den Schienenspielern, aber sie hatten auf jeden Fall immer viele Spieler und vor allem, sie wurden in der Regel mit 4 Leuten angelaufen. Weil nämlich auch bei Werder so ein bisschen die Entschlossenheit gefehlt hat, ob die Außenspieler wirklich quasi tief durchdecken oder ob die auch ein bisschen vorsichtiger sind. Und aus diesem, finde ich, Matchplan-Fehler, also da gab es entweder eine Unklarheit oder die Spieler haben es nicht gut umgesetzt, da hat Gladbach halt genau nichts gemacht. Also die haben ja wirklich buchstäblich keine Chance in der ersten Hälfte. Und in der zweiten Hälfte, dass sie dann Chancen haben, kommt aus individueller Überlegenheit, aber in einzelnen Szenen. Also in einer Szene kommt halt einfach Koulibaly einfach nicht mit Tabakovic, mit Honorar mit, Entschuldigung, und der legt dann auf Tabakovic. Und gut, die andere große Chance, das war dann schon, da war Werder schon total aufgerückt und da ging es ja nur noch, da waren die einfach schon sehr offensiv postiert. Und deswegen finde ich, dass klar, Werder hat wirklich nicht alles gut gemacht und es gibt auch nach diesem Spiel auch Argumente dafür zu sagen, wir machen es am Trainer fest. Aber in einer Welt, in der nicht nach diesem Spiel Horst Steffen entlassen wird, würden wir, glaube ich, mehr über Gladbach sprechen. Weil die fand ich echt schwach, muss ich wirklich sagen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich schwach nennen würde. Es ist schwierig zu bewerten. Also ich teile die Punkte von dir auch. Ich fand auch, Bremen hat eben gerade auch in den Räumen hinter den Flügelverteidigern von Bremen auch durchaus gute Räume gehabt, auch mal lange Bälle zu spielen. Also, wie gesagt, diese tiefen Schienenspieler von Gladbach, diese Wege sind da die Bremer auch schon hin und wieder mitgegangen. Und dann hat man versucht, diese Wege, einerseits mit Rocco Reitz vor allem, der dann in den Rücken von Demann geschoben ist, zu bespielen. Koulibaly hat ja selbst Probleme gehabt, dass man diese Laufwege aufnimmt, aber einerseits waren die Bälle oft zu schwach gespielt und Reitz hatte dann auch Verarbeitungsprobleme. Und was dann mit reinspielt, ist, wenn Reitz fehlt, also der Achter fehlt, dann ist der Zugriff auf die zweite Bälle halt schon einfach sehr schwach gewesen. Also ich glaube, bei Gladbach kommt dann auch so ein bisschen ein Klarheitsproblem mit rein oder ein Rhythmusproblem, das man so nicht gewohnt, würde ich jetzt nicht sagen, aber so die letzten Wochen war da eigentlich schon Fortschritte spürbar. Um noch ein Beispiel zu nennen, Bremen ist nach Rückpässen von Gladbach sehr aggressiv draufgeschoben, hat dann eigentlich Ballführen schon oft eine Unterzahl gehabt, gerade im Ballführen in den Halbraum. Gladbach hat es kaum genutzt, also man hat dann öfter auf dem Keeper zurückgespielt, als mal einerseits über... ich glaube auch Engelhardt was, diese Räume zu suchen, vor allem. Also mir fehlte auch etwas der Mut. Man hat dann schon sehr viel langgeschlagen, hatte dann Probleme im Gegenpressing. Ich fand, dann in den eigenen Ballgewinnen war man schon klar. Also man hat dann einfach permanent Befreiungsschläge in Richtung Tabakovic gesucht. Das kann man jetzt klar nennen, man kann es auch eindimensional nennen. Das, glaube ich, ist im Endeffekt dann auch ergebnisabhängig, wie man das bewertet. Im Endeffekt fand ich, also wenn jetzt Steff nicht entlassen werden würde, würde ich sagen, ja, Bremen hat es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, aber irgendwie ist jetzt die Bewertung danach ein bisschen komisch.
Ja, kommt halt aus den 10 Spielen vorher von Werder Bremen, also haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen, aber ich finde, das fasst es halt wirklich ganz gut zusammen, dass es halt, obwohl einzelne Spieler ein gutes Spiel gemacht haben, also bei Gladbach zum Beispiel, wenn Elvedi nicht auf dem Feld steht, dann verlieren die das wahrscheinlich, da hat kein tiefes Duell verloren, da hat Ginmar super wegverteidigt und er hat noch dieses Last-Man-Tackling gegen, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, gegen wen er das gemacht hat. Ah ja, er blockt auch noch diesen Schuss gegen Schmidt, das war in der Schlussphase dann des Spiels. Also einzelne Spieler haben auch ein gutes Spiel gemacht, auf beiden Seiten, über die kannst du sprechen, aber insgesamt war es eben ein Spiel auf niedrigem Niveau, auch für Bundesliga-Standards Und Werder war dann das bessere Spiel, weil die haben es letztlich geschafft, in einer Phase, und das ist vor allem die Schlussphase, permanent Druck auszuüben. Ich meine, irgendwann musste dann ja auch, also Philipp Sander musste auch verletzt raus, es kam noch mit dazu, dann hattest du Marvin Friedrich noch auf dem Feld. Das ist nochmal ein anderes Spielertyp als Sander, der ja auch rein theoretisch sechs spielen könnte. Und das merkst du eben schon, wenn er den Ball am Fuß hat, dass er so ein bisschen so einen anderen Blick einfach hat für die freien Mitspieler weiter vorne im Spielfeld. Deswegen, vielleicht standen sie auch deswegen so tief. Aber im Grunde war es so, Gladbach hatte bis auf diese Machino-Chance, glaube ich, keine einzige Chance. Und deswegen würde ich sagen, Werder hat hier schon besser gespielt. Aber insgesamt gab es halt bei beiden Teams wirklich viele Probleme auch, die zwar erklärbar sind, also Werder hier mit Koulibaly, Friedel, Malatini, dass da jetzt nicht immer alles passt in der Abstimmung, ja, ist ja klar. Und Oliver Demansch kehrt auch erst wieder zurück nach einer längeren Auszeit. Aber insgesamt war es einfach ein anstrengendes Spiel, finde ich. Ich glaube auch für alle Beteiligten, ehrlicherweise, und mit einem super unbefriedigenden Ausgang.
Ja, also ich fand vielleicht, was ich Bremen einfach, also warum dieser Ausgleich gefallen ist, ich wiederhole mich, ich glaube, man kann Spiele in der Bundesliga sehr viel über zweite Bälle agieren, weil man auch auf sehr viel lange Bälle sieht. Und Bremen hat einfach den Kniff gesetzt im tiefen Aufbauspiel, dass man mit weil ich immer Kommentatoren aussah, das ist das Problem.
Muss ich immer ein Problem sein, aber das ist eine andere Diskussion.
dass man so einen Verbindungsspieler schafft, der um Enchimmer herumspielt. Also er kommt bei langen Bällen tief und soll dann den langen, diesen Kopfball in den Rücken von vom Gegenspieler schieben, einfach Enchimmer tief schicken. Das war auch wieder gut veranlagt eigentlich, aber hat schlecht geklappt. Aber um jetzt auf den Punkt zu kommen, das Problem bei Gladbach war aus dieser eigentlich ganz interessanten 4-1-4-1-Staffelung in Angriffspressing, dass man permanent in 1 gegen 2 agiert ist, gegen diese, jetzt glaube ich, habe ich mich verhaspelt, Bremen ist die ganze Zeit im 1 gegen 2 gegen Reitz und Engelhardt gestanden. Und deswegen konnte man kaum diese zweiten Bälle festmachen. Ich fand aber im Gegenzug hat Gladbach kaum was aus diesen situativen Ballgewinnen gemacht. Also auch wenn Tabakovic ein guter Wandspieler ist, ich fand, man hat ihn dann zwar teilweise ins Wandspiel bekommen, aber so die Bewegungen um Tabakovic herum waren zu wenig.
Auch die Positionierung. Also du weißt ja, also jetzt stand Demann auf dem Feld, okay, das ist ein bisschen schwieriger, sich darauf vorzubereiten, weil der hat so lange nicht mehr gespielt. Aber von Sugawara hast du genau das bekommen, was Sugawara in dieser Saison immer gezeigt hat. Im Guten, aber auch im Schlechten. Im Guten hatte er 3 Chancen nacheinander und kann da vielleicht auch ein Tor machen. Im Schlechten ist es aber so, du gewinnst den Ball gegen Werder Bremen, Spiel in den Rücken von Sugawara, weil der ist zwar super schnell, aber er ist auch immer sehr, sehr hoch postiert. Und ich dachte, als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich mir, ja gut, da wird Neuhaus, Reitz, die werden diese Seite überladen, Tabakovic vielleicht noch irgendwie mit einbeziehen und das wird so ihr Matchplan sein. Und du hast es ja vorhin angesprochen, sie sind eher auf die andere Seite gegangen, hinter Demann, und da war aber Koulibaly eigentlich wirklich ganz gut dafür, dass er so lange nicht, also jetzt noch nicht so viele Spiele für Werder gemacht hat, so wollte ich es sagen. Also ich finde, dass das schon ein seltsames Spiel war, und Gladbach, ich meine, ich werde eh nie wieder was Positives über Gladbach sagen, weil ich habe sie überschwänglich gelobt nach dem 4-0 gegen Augsburg und bekomme das immer noch vorgehalten. Zu Recht, liebe Gladbach-Fans, ich war einfach viel zu positiv, ihr habt völlig recht. Es wird wirklich interessant.
Wer war das nicht? Und ja, also ich weiß an, ich fand halt Gladbach hat auch interessant, ja, was heißt interessant, ganz nette Ansätze gezeigt. Ich meine, auch im Gegner den Ball hin, der hat sich Honorar fallen lassen. Dadurch hat man dann schon die Dribblings in der Breite von Bremen ganz gut unterbinden können. Ich meine, Bremen hat dann gerade in der zweiten Halbzeit schon auch wieder so mit Mbangula und Demann ganz gute Rotationen zeigt, dann hat man das wieder ausgehebelt. Und ich finde, das zieht sich einfach durch. Also man kann von jedem Team so ein paar Punkte rausziehen, die wo ganz gut waren, aber man findet halt immer auch erstens eine kleine Gegenantwort vom Gegner, auch glaube ich nicht immer taktisch begründet oder gruppentaktisch begründet, sondern immer so individuelle Lösungen auch, aber im Endeffekt muss man echt sagen, das Spiel war auf sehr geringem Niveau für Bundesliga-Verhältnisse und das ist halt irgendwie schade, weil man von beiden Mannschaften sich mehr erhofft hätte, vielleicht von Bremen jetzt weniger in den letzten 10 Spielen gedacht, aber allgemein gedacht. und von Gladbach halt einfach sehr viel aus dem Start von Polanski gedacht und was da für Ansätze da waren und was teilweise da ist, aber was insgesamt nicht da ist. Ich hoffe, man versteht's.
Das fasst es doch gut genug zusammen. Also Gladbach rutscht jetzt auf Rang 12, hat 21 Punkte, damit sind es 3 Punkte Vorsprung noch auf den Relegationsplatz und es geht jetzt dann für Gladbach zu Hause weiter gegen Leverkusen, dann bei Eintracht Frankfurt und auswärts beim SC Freiburg. Da würde ich sagen, ist kein dankbares Spiel mit dabei. Bin gespannt, wie Gladbach durch diese Phase hindurchkommt. Für Werder Bremen wiederum geht es jetzt natürlich erstmal dann darum, Nachfolger von Horst Steffen zu finden und sich konsolidieren. Vielleicht noch nicht direkt im Auswärtsspiel beim SC Freiburg in der idealen Welt, aber könnte schwer werden. Dann kommt der FC Bayern nach Bremen, vielleicht gar nicht so schlecht, weil kann man auch im Zweifel nur gewinnen. Danach allerdings, da wird es dann interessant und vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt für den Trainerwechsel jetzt, denn dann kommt St. Pauli auswärts, Heidenheim zu Hause und 2 Spieltage später Mainz 05 zu Hause. Also bis dahin sollte man sich ein bisschen geschüttelt haben und vielleicht das ein oder andere spielerisch noch lösen können. Und mit spielerischen Lösungen haben wir eine teilweise Überleitung gebaut zu Köln gegen Wolfsburg. Ich würde sagen, wir haben eine Überleitung zum 1. FC Köln gebaut, aber nicht zum VfL Wolfsburg. Jules nickt auch schon. Es war ein ernüchterndes Spiel, muss man sagen, auch ein zähes Spiel. Letztlich entscheidet ein Tor in der 29. Minute die ganze Partie. Linden Meiner trifft zum 1:0, nachdem er schön vom Flügel nach innen gezogen ist. Und dann, ja gut, es gibt auch einen individuellen Fehler da noch. Sousa fällt viel zu tief, deswegen hat er Platz für seinen Schuss. Aber es war insgesamt einfach ein fehlerbehafteter Abend, an dem am Ende dann eben dieses 1:0 steht, Jules, was wiederum auch bedeutet, bei Wolfsburg hören die schlechten Nachrichten einfach nicht auf. In der Vorwoche in Mainz trotz Führung verloren, jetzt gegen den FC verloren. Ich meine, ich mache ja auch aus einem Grund jetzt dann den Schwerpunkt zum VfL Wolfsburg, weil ich das Gefühl habe, hier spitzt sich die Situation gerade weiter zu. Wie hast du denn auf das Spiel jetzt erstmal aus Sicht der Wolfsburger geblickt?
Im Grunde, wenn man was Positives mitnehmen will, dann, dass du an sich nach den Statistiken ein sehr ausgeglichenes Spiel hast mit 2 sehr unterschiedlichen Hälften. Nur bei der wichtigsten Statistik liegt Köln vor, und zwar sie haben das Tor gemacht, der VfL nicht. Die haben sich auch in der ersten Halbzeit das Tor total verdient, und wir sind einfach in der zweiten Halbzeit an der schwachen Chancenverwertung gescheitert. Da hat man vielleicht ja dann doch einen Amura auch vermisst, der aufgrund eines Fehlverhaltens aus dem Kader gestrichen wurde, suspendiert wurde und nicht mit nach Köln gereist ist. Und
das kannst du jetzt natürlich auch gebrauchen in der Phase, ne?
Aber genau, gut. Das ist dann besonders schön, dass du dann in diesen Situationen dich auch noch mit solchen Dingen rumschlagen musst. Aber ja, in dieser Saison wird es einfach nicht ruhig. Wir spielen die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte, und das hat seine Gründe. Also gerade in der ersten Halbzeit, die Kölner sind unglaublich schnell ins letzte Drittel gekommen. Also der Zugriff fehlte komplett, gar keine Struktur über Arnold. Wir sind eigentlich nur hinterhergelaufen. Musst fast sagen, du gehst fast glücklich mit nur einem 1 oder 0:1 in die Pause. Das hätte schon noch viel, viel, viel höher ausgehen können. Dann gab es in der Halbzeit oder danach 2 wichtige Wechsel und auch richtige Wechsel. Einmal Neuzugang Kento Shiogai für Lovro Maier und Dakim für Vini Sousa. Und das hat dann auch die zweite Halbzeit erklärt, die anders war. Auf einmal waren wir mehr in den Zweikämpfen, wir haben uns mehr Chancen erarbeitet. Und da haben mir genau eben diese beiden eingewechselten Spieler sehr, sehr, sehr gut gefallen, die dann vielleicht auch Hoffnung machen. Also zum einen sehr viel über Tempo, Dakim alleine 35 km/h, 15 Sprints in einer Halbzeit, Shiogai 13 Sprints, und dazu einfach Mut, dann auch mal einfach abzuzielen, aus, keine Ahnung, 20 Meter einfach mal aufs Tor zu schießen, auch wenn er dann im Kölner Nachthimmel landet, aber einfach mal probieren. Und schade, dass wir eben für dieses Tempo, für diesen Mut, für die Sprints, also dann doch auch für die Intensität nicht belohnt wurden. Das ist dann Pech, Pech hast du im Abstiegskampf. Auf der anderen Seite hast du einen überragenden Schwebe im Tor, der hat sicherlich die Kölner zum Sieg dann auch noch getragen. ein, zwei Situationen kurz vor Ende gehabt. Da läuft Dakim wirklich schön Richtung Schwebe, aber vielleicht mit dem einen oder anderen Schlenzer zu viel, dann nicht konkret genug. Oder auch Jenan Picinovic, seine Sprints, ich glaube 38 Sprints hat er gehabt in dem ganzen Spiel, dann einfach ja nicht gut genutzt, nicht gut zu Ende gespielt. Und das ist natürlich sehr, 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 ich sag mal so, die Bedenken sind sehr, sehr, sehr groß, gerade weil ich gesagt habe, dass dieser Abstiegskampf so unberechenbar ist, weil jeder in der Lage ist zu punkten und ich keine Mannschaft abschreiben kann. Es gibt nicht diese eine abgeschlagene Mannschaft und wir entwickeln uns immer mehr in den Negativtrend, wo ich das Gefühl habe, dass die anderen um uns herum, jetzt mal Werder oder Gladbach ausgenommen, dass die sich eher positiv entwickeln, wie Mainz, Augsburg. Heidenheim ist auch immer eine Wundertüte. Aber ja, also für mich war eigentlich mal so ein bisschen die Devise bei dem Spiel, wer führt, verliert, weil es sind zwei Mannschaften aufeinander getroffen, die beide extremst schlecht mit Führungen umgehen können. Wolfsburg allein 7-mal eine Führung verspielt, Köln 4-mal nach Führungen noch Niederlagen hinnehmen müssen. Auch gerade, glaube ich, in den letzten, also sogar ein Trend, der sich dieses Jahr entwickelt hat. Und ja, am Ende war es nicht so. Köln freut sich sicherlich über diesen ganz, ganz, ganz wichtigen Dreier. Und das ist dann am Ende bitter und wahrscheinlich auch nicht verdient, wenn man sich die Statistiken anschaut, weil wir haben 15-14 Torschüsse, 3-3 Torschüsse für beide aufs Tor, Expected Goals Wert, der sehr ähnlich ist. Das Einzige, was du sagen kannst, Köln ist 3 Kilometer mehr gelaufen. Das macht sich schon bemerkbar in der ersten Halbzeit. Aber ja, es ist manchmal nicht zu erklären und in dem Fall gehen da ganz, ganz, ganz viele, greifen ganz viele Räder nicht ineinander. Man hat eigentlich einen guten Kader, der aber schlecht zusammengestellt ist oder blöd zusammengestellt ist. Man hat diesen erhofften Trainereffekt nicht gehabt. Man hat personelle Unruhen neben dem Platz. Aber ihr könnt das ja schön alles analysieren. Das kann ich mir dann anhören und kann mich schön über meine Würfe wieder ärgern.
Ja, ich meine, das ist so das klassische Beispiel dieses Spiel jetzt auch, wo du anders über den VfL reden würdest, wenn es eben nicht die Vorsaison gäbe. Also ich bin ja auch schon wahnsinnig negativ reingestartet. Ich habe quasi so anmoderiert, als hätte es nur die erste Hälfte gegeben, weil ich wusste ja, wir reden ja auch über die zweite Hälfte und dass es dann besser wurde. Aber weil eben die erste Hälfte halt schon auch wirklich viele Fragen aufgeworfen hat, so wie die zweite vielleicht Antworten gegeben hat, aber dafür müsste sich das halt wiederholen, dass man das quasi zulassen könnte. Aber was ich eben interessant fand, war in der ersten Hälfte, also Janne Gerhardt als Linksverteidiger aufgestellt und dann ist ja das Problem so ein bisschen, die Eriksen-Frage ist zu lösen. Also man hat einfach zu viele Zehner im Kader oder Achter oder wie auch immer man sie nennen will. Und jetzt für dieses Spiel hat Daniel Bauer, wenn ich das richtig gesehen habe, zum ersten Mal das so gemacht. Im Spielaufbau kippt Maxi Arnold ab auf die linke Innenverteidigerposition. Das haben wir schon 1000-mal gesehen bei Wolfsburg. Aber Eriksen geht dann auf die 6 und spielt da den Spielaufbau. In der zweiten Hälfte definitiv, in der ersten Hälfte, da sind sie oft gar nicht rausgekommen, deswegen konnte man nicht sehen, ob Eriksen jetzt auch so tief postiert war. Aber wie hat dir denn das gefallen, auch eben mit Gerhard auf der Linksverteidigerposition, also diese, ja, letztlich dieser neue Ansatz, den man da gewählt hat?
Also in irgendeiner Form, also ich sag mal so, wir sehen ja auch ähnlich wie bei Köln fast jeden Spieltag eine andere Aufstellung, ne? Also wir haben einfach eine extreme Breite eigentlich in dem Kader. Und was jetzt genau die Beweggründe waren, weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade so Spieler wie Yannick Gerhardt oder Kilian Fischer allein von den Tugenden her in das Spiel passen mussten oder beziehungsweise das, was sie mitbringen, eine gewisse Mentalität, eine Aufopferungsbereitschaft. Für Yannick Gerhardt ist es immer was Besonderes, wenn er in Köln spielt, weil er hat Kölner Vergangenheit, ne, ist ein wichtiger Spieler beim VfL und vielleicht war das in der Situation die einzige Möglichkeit, wie er ins System passt, aber es ist nicht aufgegangen, also das hat man gemerkt, dann wurde zum Glück reagiert in der Halbzeit, vielleicht haben wir zu spät angefangen, dann auch wirklich den Mut auch nach vorne zu entwickeln. Es ist so schwer, weil ich stehe oder ich war bei dem Spiel vor Ort, aber ich stehe immer so hinterm Tor, deswegen sehe ich manchmal nicht so richtig gut, wie sich Dinge verschieben oder ich bin jetzt nicht der größte Fan von Eriksen, weil ich auch einfach glaube, dass er in diesem Kader, in dieser Konstellation gar nicht richtig, ich glaube, er hatte ein, zwei, der kann ja gar nicht richtig so sein Potenzial entfalten. Ja. Und ich glaube, das hat jeder, weil ich habe das Gefühl, wir spielen, lassen Spieler auf Positionen spielen, wo sie gar nicht ihr Potenzial entfalten können. Oder auch im Mitspiel, im Spiel untereinander. Und du hast gerade schon gesagt, du hast eigentlich viel zu viele Spieler, die auf der ähnlichen oder auf der gleichen Position spielen können. Und du kannst gar nicht sagen, in welchem Verbund es am besten klappt. Und das ist eigentlich das, ja, das müssen wir jetzt in den Griff kriegen. Und dann ist es auch am Ende scheißegal, ob du jetzt schön spielst oder irgendwie. Und natürlich haben wir dann in der zweiten Halbzeit auch schöne Angriffe irgendwie entwickeln können, aber das ist halt am Ende nicht das, was dann irgendwie zählt, ne? Und ja, also ich muss sagen, das war schon wieder eigentlich nicht das Spiel, was du erwartest, wenn du eine Woche vorher gegen Mainz verlierst. Da gehst du in Führung. Aber in der 5. Minute und danach stellst du das Spielen ein, ne? Und da erwartest du dann schon von deinem Team, dass du anders dann auch eine andere Präsenz hast. Aber ich, da würde ich mich auch, oder da würde ich mich auch mal über, also wie findest du es denn oder wie findet ihr es denn? Weil ich, ne, finde das ja als, ich bin ja auch viel zu emotional, um das dann richtig bewerten zu können.
Ach, naja. Ich weiß nicht, Max, ob du das Spiel gesehen hast, aber wenn, dann würdest du, glaube ich, die erste Hälfte wieder über zweite Bälle erzählen, oder? Weil das war ja der Exit-Ball von Wolfsburg, übers hohe Anlaufen, langer Ball drüber, aber der zweite Ball war halt immer beim FC in der ersten Hälfte.
Ja, also ich habe auch dieses Abkippen von Arnold gesehen und eigentlich hat man da immer schöne Überzahl gehabt, also auf dem Außenstürmer. Ich glaube, es war Linden Meiner.
Ja.
Und ich würde diese Hälfte erzählen über Yannick Gerhardt. Also ich fand, wenn der mehr Tempo im Dribbling gehabt hätte, dann hätte man permanent Meiner überdribbeln konnte. Aber ich fand, es war einfach zu wenig im Tempo. Dadurch konnte Meiner hin und wieder aus dem Rücken her ja, den Zweikampf suchen, sage ich mal. Und die Dynamik aus dieser temporären Überzahl heraus war einfach komplett raus. Also das ist einfach ungenutztes Potenzial, finde ich, was darin liegt. Man hat sich dann aber auch recht schnell angepasst und Gerhard hat mir so einen Halbraum geschoben, um einfach den direkten Passweg auf Wimmer zu öffnen. Ich finde, das hat sich dann auch recht gut ausgezahlt. Wimmer konnte dann ein paar Dribblings auch innen wählen, aber scheiterte dann oft an Martel, der einfach sehr gut ausgerückt ist. Also ich fand einfach Wolfsburg in den Ansätzen eigentlich auch recht solide, muss ich sagen. Ich fand es auch im Angriffspressing, glaube ich, hat man es auch recht gut gemacht. Vor allem gegen Aachen hat man immer wieder ein 2 gegen 1 gestellt und gedoppelt. Man hat sich, glaube ich, über die enge Doppel-8, vor allem im Zentrum, ein bisschen das Problem gehabt, dass man so tief agiert hat, dass die zweiten Bälle teilweise drüber geflogen sind. Also das ist auch immer so eine typische zweite Bälle-Problem, wenn ich eine Doppel-8 habe, dass die dann teilweise gerade, glaube ich, gegen Vinicius war das das Problem. Aber ich würde jetzt das Spiel eher weniger auf die zweite Bälle beziehen. Also wäre jetzt mir auffallen, ich habe es aber auch nur auf einem Auge gesehen, als über diese Überzahl auf der linken Seite, die man ja so wenig ausspielen konnte. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst oder, ja.
Ja, naja, also die hatten halt einfach riesige Probleme, sowohl mit Castromontes als auch mit Meiner. Und zwar gegen den Ball, weil, also ironischerweise, weil sie manchmal zu offensiv drauf sind. Wimmer wird da einmal von Castromontes so richtig verbrannt und eine große Chance entsteht. Und Gerhard, der hat einfach Linden Meiner nicht zu packen bekommen. Ich habe Janne Gerhard hier schon oft gelobt im Podcast. Das war jetzt keins seiner besseren Spiele. Und offensiv war ja das Tempo ein Thema. Ich glaube aber ehrlich gesagt, selbst wenn Gerhard da schneller angedribbelt hätte, hätte er dennoch noch einen Temponachteil gehabt gegen Köln. Der FC hat da halt einfach eine sehr, sehr schnelle und agile Seite. Deswegen glaube ich, wäre da auch so gar nicht so viel gelegen für den VfL Wolfsburg. Aber was man halt nutzen kann beim FC ist, wenn du irgendwie hinter die Sechser kommst. Weil Kraus und Martel haben ein sehr gutes Spiel gemacht in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte hast du aber auch gesehen, wenn du irgendwie da reinkommst, und das muss auch gar nicht sein, der geile Schnittstellenpass aus der Aufbaulinie in den Achterraum, sondern es kann auch einfach in Anführungszeichen einfach nur Dagim sein, der am Flügel den Ball bekommt aus einem ganz normalen Spielaufbau über Innenverteidiger auf den Außenverteidiger und dann hat er ihn halt vorne und dann dribbelt er nach innen. Und das hat nämlich manchmal schon gereicht, um dafür Unordnung zu sorgen, weil auch Özkaca da manchmal so ein bisschen schnell rausrückt aus der Kette, weil sie dann eben durchschieben müssen. Und das macht Köln in weiten Teilen okay, aber in manchen Phasen der zweiten Hälfte haben sie es überhaupt nicht gut gemacht und deswegen gab es da auch Chance um Chance und dann hatten sie auch Glück, dass sie da nicht ein Gegentor kassiert haben. Und das wäre eher so meine Analyse gewesen, was so ein bisschen gefehlt hat. Und so ganz kann ich aber nicht verstehen, warum das gefehlt hat. Weil Eriksen hat jetzt zwar nicht das Tempo, um vom Flügel reinzudrücken und er will natürlich auch lieber im Zentrum spielen, aber Wimmer zum Beispiel hätte er es gekonnt und Pejčinović, ich meine, der hatte ein bisschen ein unglückliches Spiel, vergibt auch, also er hat auch zum Teil Chancen, die quasi nicht mal zu Chancen wurden, weil er vorher schon den Ball verloren hat. Aber trotzdem, rein theoretisch war alles da.
Ja. Ich glaube halt, Entschuldigung, über den Dreieraufbau, glaube ich, hast du ja eigentlich recht gute Passwinkel auch gehabt zwischen den Linien. Also gerade Pejčinović hat mir halt da auch viel zu wenig mal angeboten zwischen den Linien. Ich fand, der war teilweise auch etwas zu statisch, korrigiere mich gerne. Insgesamt fand ich, also diese Achter, inklusive Eriksen, wenn er im Zentrum war, waren mit dem Ball halt auch oft einfach zu tief. Also man hatte einfach kaum Präsenz, sag ich mal, auch um Pejčinović herum, wenn man ihn gesucht hätte oder öfter gesucht hätte, dann wäre es erstens im Abblockenspiel schwierig geworden oder auch bei zweiten Bälle. Also es ist mir etwas eindimensional über die Außenverteidiger oder beziehungsweise über die Breite. Und selbst dann, wenn man mal in die Breite kommt oder Dribblings findet, dann fehlt erstens die Tiefe, weil aber auch Castro Montes gerade die Tiefenläufe von Gerhard einfach auch sehr gut aufgenommen hat, das muss man auch mal erwähnen. Aber insgesamt so Unterstützungsbewegungen, gerade aus dem Zentrum, fehlen komplett. Die Abstände sind viel zu groß, also wirklich viel zu groß. Wenn der Gegner dann halt auch die Räume, sage ich mal, nicht so offenbart, dann wird es halt auch schwierig, dass wir da was finden. Und das finde ich schade, weil ich finde, der Kader von Wolfsburg, da gäbe einfach auch sehr viel her. Und ich finde, man hat es auch unter Bauer jetzt ein paar Mal gesehen, dass man auch über enge Räume eigentlich sehr viel machen könnte. Gerade über Maier, Arnold, Wimmer, Eriksen, das sind doch lauter Spieler, die kannst du gefühlt auf 2 Meter auf einen Raum schieben und die kombinieren da durch. Also ich finde es sehr schade, dass man so weitläufig spielt und einfach sehr viel Flügelspiel macht und das auch auf einer sehr unflexiblen Art und Weise.
Wobei es auf der anderen Seite natürlich auch, wir haben jetzt viel über Wolfsburg gesprochen, aber indirekt auch schon immer wieder über den FC. Also man kann aber auch sagen, der FC hat vor allem in der ersten Hälfte das halt auch sehr gut gemacht. Also ich fand das total interessant, wie die in einem letztlich 5-1-4 hoch angelaufen sind. Und damit hatten sie sogar einen Spieler, der auf Grabara durchlaufen konnte, ohne dass sie jemanden offengelegt haben. Und ich finde diesen Druck, den der FC ausgeübt hat, der dann auch Wolfsburg zu Fehlern gezwungen hat und der dann auch dazu geführt hat, dass dann so eine Fehlerkaskade auch eingesetzt hat, weil die Spieler sind verunsichert, versucht noch mehr lange Bälle zu schlagen und so weiter und so fort. Das war schon wirklich gut. Und da finde ich, ist halt die interessante Frage aus Kölner Sicht, jetzt wenn man auf dieses Spiel schaut, warum konnte das so kippen? In der zweiten Hälfte, also in der zweiten Hälfte hatte man auf einmal defensiv echt große Probleme, kaum Entlastung, bis es dann den Schuss von Meiner gab, das war aber schon in der 68. Minute und ja, hinten raus in der allerletzten Minute dribbelt sich Elmaler noch einmal komplett durch und Grabara muss dann gut parieren, aber das war nicht entscheidend für dieses Spiel. Und das finde ich ist so aus Kölner Sicht die interessante Frage, weil echt viele Dinge gut funktioniert haben, auch viele Spieler eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Meiner fällt natürlich besonders auf. Ich fand aber auch Martel und Kraus gut. Lund hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ache hatte seine einzelnen Momente und irgendwann war das aber weg. Und irgendwie hat sich der FC so über die Ziellinie noch geschleppt am Ende. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Jules, also jetzt mit der Kölner Sicht auf diese Partie.
Ja, ich glaube schon, dass sie dann gerade so die letzten 20 Minuten, wo es dann auch ein bisschen gefährlicher wurde, weil man muss ehrlicherweise sein, das hat ein bisschen gedauert, bis dann auch, bis der VfL dann nochmal gefährlich wurde, beziehungsweise bis man auch wirklich gemerkt hat, dass die Kölner scheinbar gerade ein Problem auch ein bisschen mit der Defensivarbeit haben. Vielleicht schon viel über das Tempo dann auch von Dagim oder dass die, also ich auch der, die, sag ich mal, die Bewegung von dem Shiogai, ich glaube, so heißt er richtig. weil der hat das Spiel schon nochmal belebt, ne? Und das, wie beide sind reingekommen und haben wirklich zusammen 30 oder jeweils 15 Sprints gehabt. Und ich glaube, das ist dann auch vielleicht nochmal eine Energie gegeben hat, die der FC in der Sekunde dann nicht richtig in den Griff gekriegt hat und sind die ja auch verunsichert. Ne? Die wissen ja auch, was auf dem Spiel steht. Und klar, spielst du zu Hause und du weißt irgendwie, je näher du Richtung Ziellinie kommst, desto mehr bist du, hast dieser Heimsieg ist so greifbar. Auf der anderen Seite haben sie eben noch in den letzten Spielen Führungen auch gerne mal verspielt, die ihnen wehtun können. Und dann ist das wahrscheinlich auch nur eine Kopfsache. Und ja, also die Wechsel haben, glaube ich, nochmal so ein bisschen das System aufgebrochen oder auch nochmal so ein bisschen für Entlastung bei uns gesorgt. Aber vielleicht, wenn das Spiel 5 Minuten länger gegangen wäre, 10 Minuten länger gegangen wäre, dann hätte ich mich auch nochmal kurz freuen können. Aber man, das weiß man nicht. Und in dem Fall, wie gesagt, Schwebe war so ein bisschen der Man of the Match. Das hat man auch mitbekommen. Die Kurve hat ihn sehr gefeiert für seine Paraden, gerade in den letzten Aktionen. Hat er ja schon noch viel dazu beigetragen, dass der FC da als Sieger vom Platz geht.
92. und 95. Minute, einmal gegen Shiogai und einmal gegen Dagim. Das war schon ein besonderes Spiel für Marvin Schwäbe, was eben bedeutet, dass der FC jetzt die Punkte 21, 22 und 23 gesammelt hat, damit 5 Punkte Vorsprung hat auf den Relegationsplatz und ganz entspannt auf Rang 10 steht. Es geht jetzt dann weiter im Heimspiel gegen RB Leipzig, dann zum VfB Stuttgart und ins Heimspiel gegen die TSG aus Hoffenheim. Also jetzt kommen wirklich nur Gegner von oben, nämlich 3, 4 und 5 in der Tabelle aktuell. Da war das noch ganz gut. Diesen drei hier zusammen, sage ich jetzt mal, macht es ein bisschen entspannter. Für den VfL Wolfsburg ist die Situation eine andere. Wir haben es ja schon angedeutet. 19 Punkte, 1 Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und jetzt kommt das Heimspiel gegen Dortmund. Dann geht es nach Leipzig. Dann kommt das Heimspiel gegen Augsburg und es geht zum VfB Stuttgart. Also auch Wolfsburg hat nämlich viele Gegner von oben. Aber all den Rest werde ich dann im Schwerpunkt besprechen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht für den VfL. Eine Partie haben wir noch, bevor jetzt hier Juice Migräne bekommt und wenn ich weiter über Wolfsburg rede, ich habe es genau gesehen, wie es dir zusetzt. Eine Partie haben wir noch. Ja, wenn man fies sein möchte, könnte man sagen, dieses Spiel hätte eben auch Migräne verursachen können. Augsburg gegen St. Pauli. Bevor er auf die Barrikaden geht, liebe Fans, es ist vor allem aus neutraler Sicht gesprochen. Ich glaube, wenn man da emotional mit dabei war, dann war es zwar ein anstrengendes Spiel, aber man hat noch mehr gesehen. Also wie verläuft dieses Spiel? Auch hier haben wir einen Strafstoß, der keiner hätte sein sollen. Im Nachhinein sieht das auch der DFB so. In der 29. Minute grätscht Wolf nach einem gewonnenen zweiten Ball den Ball weg und trifft danach Saliakas am Bein. Ich sag's mal so, wie ich es erfahren habe. Ich habe quasi schon vorher die ganze Aufregung um diese Szene mitbekommen. Im Live-Bild dachte ich auch, klarer Strafstoß, denn er trifft ihn danach. Aber eigentlich sieht man schon in der Zeitlupe danach zum einen, wie viel Zeit vergeht, bis Saliakas getroffen wird und dass eigentlich Wolf meiner Meinung nach versucht, da Dynamik rauszunehmen. Also, Sascha Stegemann entscheidet auf Strafstoß. Der VAR Sören Storks greift nicht ein. Deshalb kann Sinani antreten und zum 1:0 treffen. Aber noch vor der Halbzeitpause gleicht der FCA diesen Rückstand aus. Gregoritsch kommt per Kopf an der Ecke und trifft zum 1:1. Schmid steht eigentlich die ganze Zeit in seinen Rücken, aber hat im Grunde keine Chance zu verteidigen. Und in der 59. Minute dann, also in der zweiten Hälfte, da bekommt Claude Maurice zentral einen offenen Fuß. Nie eine gute Idee, denn er spielt den perfekten Pass auf Gregoritsch, der auch zwischen den Innenverteidigern im Rücken von Smith sich davongestohlen hat und nicht im Abseits steht dennoch und dann relativ easy das 2:1 erzielt. Und jetzt könnte man meinen, ja gut, Augsburg hat das halt einfach sehr souverän dann wegverteidigt und deshalb gewonnen. Aber ehrlicherweise, so war es auch nicht. St. Pauli hatte Chance um Chance um Chance. Schon vor dem 1:0 müssen sie eigentlich mindestens mit 1:0 führen. Und nach dem 1:2 können sie auch noch, auch wenn das jetzt dann nicht mehr die großen Chancen waren, können sie auch noch das 2:2 erzielen. Aber Max, das ist halt die Geschichte, die sich durchzieht beim FC St. Pauli. Egal, wen sie vorne reinstellen und egal, wie sie wechseln, sie schießen einfach zu wenige Tore. Und die Frage ist jetzt bei 4 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, was glaubst du, wird sich das nochmal verändern? Reicht dir der Befund, der ja uns Statistikmenschen oft schon reicht, dass wir sagen, na, wenn man sich die Expected Goals herausspielt, dann wird man sie auch irgendwann in der Regel bekommen. Aber reicht das noch als Befund für St. Pauli?
Ja, also den FC St. Pauli einzuschätzen, die Tage ist immer ein bisschen mit einer, ja, ich wollte schon fast Nostalgie der letzten Saison beschreiben.
Da haben sie auch nicht getroffen.
Sehr viel Also. Oder vor zwei Saisons, wo man einfach auch sehr viel über dem eigenen Ballvortrag kam. Und ich finde, man entwickelt sich jetzt immer mehr auch Fokus gegen den Ball, aber nicht gleichzeitig bedeutend, dass man stabil gegen den Ball ist. Also ich finde, das hat sich auch in dieser Partie einfach schon früh wiedergespiegelt. Also dieses 3-4-3 vom FC Augsburg gegen dieses 5-2-3 Mittelfeldpressing vom FC St. Pauli. Eigentlich recht simpel gestaffelt auch vom FC Augsburg, aber die Außenstürmer vom FC St. Pauli, also Sinani und Fujita, deutlich zu breit in der Grundposition und dadurch einfach immer wieder eröffnen für Schlotterbeck diese Passwege, einerseits in Halbraum auf Rieder und Claude Maurice, die zwar anfangs auch ein bisschen Auftrittprobleme haben, also kaum Dribblings zeigen, aber ich finde vor allem auch diese Spiele direkt auf Gregoritsch waren extrem wertvoll, weil der immer wieder gute Ablagen auf Rieder im Halbraum gezeigt hat. Und dadurch hat man dann auch hin und wieder einfach dann diese Dribblings auch zwischen den Linien kreieren können. Insgesamt hat man dann hin und wieder auch auf den Halbverteidiger, also Schlotterbeck auf die Halbverteidiger gespielt, nicht nur direkt gespielt. Also etwas Spielrhythmus vom FC Augsburg auch früh gezeigt, das hat mir eigentlich recht gut gefallen auch, muss ich sagen. Gerade so in der Phase vor dem paar Minuten vor dem Elfmeter hat man dann schon mal eine Stärkephase gehabt und da haben sich diese Probleme beim FC St. Pauli auch weitergezogen. Also auch die Außenstürmer mit eher miserablen Anlaufwinkel, also kaum, dass man mal auch die Passwege direkt zu den Außenstürmern unterbindet. Also ich finde, man hat, also mir war nicht so recht klar, was jetzt die Kernintention vom FC St. Pauli gegen den Ball ist und das ist immer sehr schlechtes Zeichen. Der FC Augsburg hat es dann auch viel über die Schienenspieler gelöst und ich finde, erinnert mich immer ein bisschen am FC Napoli, SSC Napoli, die einfach direkt mit dem Schienenspieler direkt zum Stürmer spielen, also die drehen sich gar nicht auf und das hat der FC Augsburg heute auch mal wieder gezeigt. Das fand ich eigentlich auch recht gut veranlagt teilweise, ein bisschen schlecht, gerade von Marius Wolf durchgespielt. Grundsätzlich hatten aber die Flügelverteidiger vom FC St. Pauli einfach Verfolgungsprobleme, sodass der FC Augsburg das auch immer wieder spielen konnte. Also gegen den Ball eine eher mäßige Leistung von den Gästen an diesem Tag, während der FC Augsburg sich immer mehr in die Partie kämpfte. Auch einerseits viel über Spielen und Gehen, also ich spiele den Ball und schiebe dann durch, hat man gezeigt. Und dieses Spielen und Gehen, das man vor allem auch auf der rechten Seite zeigt, ist immer auch ein guter Nebeneffekt, dass man sehr gut im Gegenpressing ist. Und ich finde jetzt Gegenpressing, vor allem im 3 gegen 3 auf der rechten Seite mit Völlhauer, Rieder und Chavez, wirkte einfach sehr gut an diesem Tag. Und das hat ihnen schon auch sehr viel Spielrhythmus gebracht. Ein kleiner Nachteil oder ein kleiner Kritikpunkt vielleicht, dass man zwar gruppentaktisch sehr gut im Gegenpressing war, aber kollektiv war es nur zu wenig. Also konnte sich der FC St. Pauli da irgendwie rausspielen, dann wurde es meistens doch recht gefährlich und teilweise konnte man dann sogar Konter fahren. Das Problem war einerseits aber, dass vor allem Jones im Sturm kaum diese Tiefenlaufwege belaufen konnte, extreme Probleme gegen Schlotterbeck hatte und andererseits, dass man sich zu selten freispielen konnte. Und am Ende des Tages, glaube ich, ist das auch ein Thema, das sich dann im Ergebnis widerspiegelt.
Und ich würde nämlich deswegen dann zu dem Fazit kommen, bei allem, was Augsburg schon okay gemacht hat, also und gerade auch dann Schlotterbeck in der zweiten Hälfte als linker Innenverteidiger, wo er nochmal irgendwie bessere Passwinkel hat und öfter eigentlich nochmal den Aufbaupass spielen kann, das hat schon mal einiges beruhigt. Aber insgesamt würde ich schon sagen, auch trotz Gregoritsch und allem, dass Augsburg hier echt mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Man muss die Einschränkung mit dem Strafstoß machen, den gibt es eigentlich nicht und dann kann es sein, dass St. Pauli noch 1500 Chancen hat und trotzdem kein Tor erzielt, aber dennoch hat ja Augsburg diese Chancen zugelassen und es lag dann schon an einem sehr guten Finn Dahmen oder Chavez hatte da mal eine sehr gute Verteidigungsaktion, hinten raus der eine Schuss von Rasmussen, der wird gerade noch neben das Tor abgefälscht, also deswegen finde ich nämlich insgesamt, dass hier Augsburg wirklich gut aus diesem Spiel rauskommt. Das war mindestens ein Unentschieden, eher ein Sieg von St. Pauli. Und bei St. Pauli kann man natürlich darüber sprechen, dass es jetzt ein Thema dieser und auch schon der letzten Saison ist, dass die Abschlussschwäche da ist. Man kann aber auch den Befund haben, dass eigentlich die Balance dann im Grunde gestimmt hat. Sie haben zwar defensiv ein bisschen was zugelassen, das ist ein Problem, weil sie haben sich jetzt in den letzten Spielen auf die Defensive konzentriert und eigentlich müsste die dann ein bisschen sicherer noch stehen. Aber eigentlich hat die Balance ja zumindest in diesem Spiel gestimmt zwischen wir riskieren was in der Offensive, gerade die Positionierung der Sechser, die ja dann in der Offensive oft keine klassischen Sechser mehr sind, ist da immer wichtig bei St. Pauli. Eigentlich, finde ich, hat die Balance gestimmt zwischen eben wir riskieren was und wir versuchen aber trotzdem halbwegs sicher zu stehen. Das Einzige, was eben halt wirklich gefehlt hat, mal wieder waren die Tore. Deswegen finde ich, dass St. Pauli eigentlich das bessere Spiel gemacht hat.
Ja, ich glaube, man kann es wirklich an den Stürmern festmachen, weil auch der FC Augsburg, auch aus dem 5-2-3, hatte ja auch Probleme, vor allem in den Anlaufwinkeln der Außenstürmer auch, und konnte kaum Zugriff irgendwie auf die Halbverteidiger vom FC St. Pauli haben. Gerade Ando fand ich mit sehr guten Pässen, auch immer wieder einen Halbraum auf ausschiebenden Achter. Gerade Rasmussen ist mir da aufgefallen, der dort auch immer wieder Dribblings ziehen konnte, weil Rex Bitschai einfach große Probleme im Verfolgen hatte. Beziehungsweise auch hin und wieder auf Sinani, der, finde ich, eben im Ablagenspiel schon auch seine Qualitäten hat. Also man kommt zwar immer wieder eine Linie höher, das Problem aber liegt dann immer, wenn man auf den Stürmer kommt. Also gerade Stürmer Jones hat einfach extreme Probleme. Der hat zwar gute Ansätze in den tiefen Läufen, also hinterläuft immer diagonal praktisch im Rücken vom Halbverteidiger irgendwie rein, aber physisch, gerade gegen Schlotterbeck, war das schlichtweg zu wenig. Also immer wieder in die Breite gedrängt worden, und dadurch war es halt meistens dann dort zu Ende. Und auch im Gegenpressing war man dann kaum vorhanden, auch kaum mal kollektiv irgendwas gezeigt, vielleicht mal vereinzelt gegengepresst, aber so im Kollektiven, glaube ich, fand es zu wenig. Also ich verstehe, was du mit der Balance meinst, aber ich fand trotzdem so, was Spielrhythmus angeht, ja, war es mir vielleicht etwas zu wenig. Also die Balance schon offensive und defensive mag vielleicht gestimmt haben, aber so die Phasen zwischen den Phasen, sage ich mal, die fand ich
ja, das
eher,
ist
eher mäßig. Und der FC Augsburg, glaube ich, ist halt gerade ein Thema Gegenpressing, zumindest gruppentaktisch, mal mehr vorhanden. Also man kann es halt dann an den Stürmern wirklich festmachen. Ich meine, Gregoric ist 2 Tore an diesem Tag und dann gewinnt der FC Augsburg dieses Spiel. Und Jones am Endeffekt mit einer sehr miserablen Partie. Ich kann mich an kaum Bälle erinnern, wo er festmachen konnte. Also,
nee, du musst ihn ja auch immer in den Raum anspielen, nicht in den Fuß. Das ist seine Stärke. Er will zum Ball hinlaufen, aber er will nicht, dass der Ball zu ihm läuft, weil dann muss er ihn verarbeiten.
Und ein Punkt noch, und der FC St. Pauli kann halt auch, konnte kaum verlagern in diesem Spiel, was auch an Gregoritsch lag, weil einfach immer im Restpressing, sage ich mal, also in der Verhalten der überspielten Linie, immer eng am mittleren Innenverteidiger Smith verblieb, der halt immer so ein bisschen ein Verlagerungsspieler vom FC St. Pauli ist, der halt zwischen den Halbverteidigern verlagern soll. Und das war halt dadurch kaum möglich. Also man hat dann immer wieder auch viele Ballverluste dessen erzeugt, weil der FC St. Pauli zu einer Direktheit gezwungen war, mit der man fremdelte. Also gerade so Halbverteidiger ins Zentrum, gerade auf Sanz. Masengo, sehr gut im Zweikampf übrigens gegen Sanz gewesen auch, darf man nicht vergessen. Trotzdem, diese Direktheit, die hat diesem Spiel nicht gut getan. Und eine Direktheit tut eben immer nicht gut, wenn ich halt nach Ballverlusten Probleme habe. Und das hatte der FC St. Pauli was sehr.
Ja, und genau, und sie haben halt den Move, den Manuel Baum auf der einen Seite gemacht hat, mit Schlotterbeck aus dem Zentrum auf die Halbverteidigerposition. Das hättest du mit Smith vielleicht auch machen müssen, weil er eben so von Gregoritsch gut angelaufen wurde. Gregoritsch hatte ja auch einfach immer den richtigen Winkel. Ich meine, das kann er ja auch wirklich sehr, sehr gut. Und es stimmt schon, also alles, was du sagst, stimmt. Also man kann diese ganze St. Pauli Leistung auch wesentlich kritischer sehen, weil was nützt dir alle Stabilität, wenn du in mindestens 2 Situationen richtig schlecht verteidigst? Also sowohl das 1:1 nach diesem Eckball, wo einfach Smith die ganze Zeit in der falschen Position zu Gregoritsch ist, fällt viel zu einfach, und das 1:2 sogar, das ist richtig schlimm verteidigt, muss man sagen. Und dann kann man auch sagen, ja, ist ja toll, deine ganze Balance, lieber Max, wenn du solche Tore kassierst, und Claude Maurice schießt ja auch noch ans Aluminium an dem Pfosten nach 15 Minuten, da hätte es auch schon anders gehen können. Da hat St. Pauli gerade seine Chancen vergeben. Hätte eigentlich auch ganz gut zur bisherigen Saison gepasst, wenn dann Augsburg mit der ersten richtig großen Chance trifft und seinerseits den Führungstreffer macht. Also ja, es ist, ich will schon nicht, also es ist fast schon, glaube ich, ganz gut zusammen. Ich glaube, bei St. Pauli, die müssen jetzt einfach hoffen, dass auch die neuen Spieler gut einschlagen. Rasmussen hatte einzelne Szenen. Ando hast du auch schon angesprochen. Aber das wird echt ein Ritt auf der Rasierklinge, glaube ich.
Ja, also ich habe immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich über dieses Team so rede, weil ich finde auch, St. Pauli hat schon auch eigentlich echt gute Szenen gezeigt. Also gerade Rasmussen und Ando, ich fand gerade Rasmussen immer wieder vor das Mittelfeld so ausgebrochen zwischen den Verteidigern von St. Pauli, hat er durch Rex Bichai aus dem Zentrum gezogen und eben Ando mit seiner, also ich fand, der hat echt eine gute Entscheidungsfindung mit dem Ball, hat dann immer der Salikas angespielt und der konnte dann doch mal ganz gute inverse Dribblings zeigen, also in den Halbraum rein. Aber es steht und fällt halt bei St. Pauli schon immer sehr viel einfach, also ich muss wieder auf den Stürmer kommen, also gerade diese inversen Dribblings von Salikas, wenn du da halt einen Stürmer hast, der da die Tiefe belauft oder den Ball festmachen kannst, dann ist es nochmal einfach noch ein Schritt besser. Und ich glaube, das kann wirklich der Schritt sein, der vielleicht am Ende des Tages einfach fehlt, dass man sagt, okay, das Spiel reicht für den Klassenhalt. Aber so tut man sich halt einfach sehr schwer, weil es sehr viel Stückwerk ist, sage ich mal. Und es ist solide, aber ich glaube, solide reicht halt nicht in dieser Liga, sondern du brauchst neben vielleicht der Balance halt auch einfach einen Spielrhythmus und immer eine, ja, nicht Klarheit, aber halt brauchst halt schon auch immer jemanden, der die Bälle festmachen kann oder der Tiefe erzeugt im Sturm. Und das hast du halt bis dato nicht gezeigt, glaube ich.
Ja, vor allem sobald du in Rückstand bist, hast du dann ein richtiges Problem, weil dann bekommst du nicht mehr die tiefen Räume. Aber gut, das ist jetzt auch nicht alles neu für St. Pauli-Fans. 4 Punkte Rückstand sind es aktuell auf den Relegationsplatz. Der Blick auf den Spielplan macht Magen grummeln. Stuttgart, Leverkusen, okay, Werder, Hoffenheim, Frankfurt. Also da ist wirklich einiges von oben mit dabei. Stuttgart jetzt dann erstmal zu Hause ist das nächste Spiel davon. Ganz anders sieht es beim FC Augsburg aus. Erstmal hat man durch diesen Dreier jetzt 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und dann könnte man im Grunde den Nichtabstieg jetzt klar machen. Und zwar in den nächsten 3 bis 4 Spielen. Auswärts Mainz, zu Hause Heidenheim, auswärts Wolfsburg, zu Hause Köln. Ich sage einfach mal, gewinn 3 davon, dann bist du raus. Gewinn 2 davon, und du bist sehr gut mit dabei. Also der FCA, er hat anscheinend mal wieder die Kurve bekommen. Aber wir wissen ja, ich weiß gar nicht, ob ich das on-air gesagt habe, dass ich so leichte Zweifel an Michael Gregoritsch hatte. Also wir wissen ja auch, was meine Prognosen dann wert sind. Die hat er mal widerlegt. Damit sind wir am Ende dieses Spieltags angekommen und müssen jetzt nur noch unsere Awards verteilen. MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Choose du. Hattest jetzt schon länger nichts mehr hier zu sagen, deswegen darfst du jetzt sehr gerne, wenn du magst, deinen ersten MVP präsentieren. Wer ist es denn bei dir geworden?
Ich habe ganz aufmerksam zugehört. Das möchte ich nur noch mal sagen an dieser Stelle. Nein, mein MVP ist tatsächlich Silas, weil er hat mit seinem Tor bei diesem 2:1 Auswärtssieg in Leipzig nach diesem Mega-Solo den Mainzern einen sehr, sehr wichtigen Sieg beschert. Mhm. Und dann noch mit dem Background, also kommt rein für den verletzten Hollerbach, wie du richtigerweise gesagt hast von Max, es hätte das Spiel verändern können, es hätte eigentlich dazu führen können, dass die Mainzer so ein bisschen, ja, die Kontrolle verlieren beziehungsweise ins Zweifeln geraten. Ganz das Gegenteil war der Fall. Also sie haben sich so einen sehr, sehr wichtigen Auswärtssieg in Leipzig geholt bei dieser brutal starken Defensive. 9-0 gespielt, die Leipziger, und gerade zu Hause eine Macht. Also in dem Fall muss ich sagen, Silas mit seinem Solo, ja, ist für mich der Spieler des Spieltags.
Mhm. Kann man sich auch sehr leicht mitfreuen mit Silas, das muss man einfach sagen, bei all dieser Vorgeschichte. Eine ganz fantastische Wahl. Ich streiche einen bei mir auf dem Zettel durch. Max, muss ich jetzt vielleicht gleich den zweiten streichen. Wer ist dein MVP?
Michael Gregoritsch.
Ja, okay. Zack.
Mhm. Ja, ich glaube, wir haben ja gerade sehr viel über das Spiel gesprochen. Ich glaube, ein Stürmer im Abstiegskampf oder im unteren Mittelfeld dieser Bundesliga, der ist auf jeden Fall Gold wert.
Mhm. Okay, dann finde ich, muss qua Bedeutung dieses Spiels noch ein Hamburger hier nominiert werden. Es ist ein ganz enges Rennen zwischen Daniel Heuer-Fernandes und Luka Vuskovic. Aber ich entscheide mich letztlich für Vuskovic, weil der hat wirklich ein fantastisches Spiel gemacht. Heuer-Fernandes auch, aber er hatte diese eine Unsicherheit und vielleicht auch in 2 Szenen so ein bisschen Glück. Aber ich finde, beide haben ein tolles Spiel gemacht. Vuskovic vielleicht noch ein bisschen mehr. Auch unglaubliche Identifikationsfiguren. Du hast wieder gemerkt, wie wichtig auch sowas ist. Einfach so jemand, der eine Aura hat und gerade in so einem Spiel die scheinen lässt. Also das war, also ich hatte das Gefühl, mindestens 10 Dezibel im Stadion gingen auf Luka Vucevic, weil der einfach sich nichts geschissen hat, ehrlich gesagt, und mutig war und sich auch nicht hat irgendwie aus dem Konzept bringen lassen, dass die Bayern sich ständig über irgendwas beschwert haben, sondern der ist halt dann weggelaufen und dachte sich so, ja, ist mir doch wurscht, ich gehe jetzt mit in den Angriff. Also mein MVP dieses Spieltags. Tuus, wer ist dein Unsung Hero geworden?
Tatsächlich, aber ich habe überlegt, ich nehme mal Alphonso Davies, weil er mit seiner Rettungstat auf der Linie sicherlich dafür gesorgt hat, dass die Bayern nicht in einen Hamburg verloren haben. Und er hat mir so ein bisschen leid getan, weil es war nicht sein Spiel und es, glaube ich, braucht auch noch ein bisschen, bis er wieder so in seine alte Stärke zurückfindet. Deswegen habe ich mich vielen gefreut, dass er da die Rettungstat auf der Linie hatte. Und es war ein schöner, war irgendwie eine spannende Szene.
Er hat sich auch gefreut. Also noch im Tornetz hat er sehr laut gejubelt. Völlig zu Recht auch. Max, wer ist dein Unsung Hero geworden?
Nadim Amiri. Ich habe ihn ja heute schon ausschweifend gelobt. Thema zweite Bälle, enge Räume, Mittelfeldpressing, alles exzellent an diesem Tag gewesen. Auch vor allem das Thema Scanning, was immer noch sehr unterbelichtet insgesamt in der Betrachtung einfach von Spieler ist, war es hervorragend und deswegen nehme ich ihn.
Sehr gut. Dann nehme ich einen Unsung Hero von Gladbach. Da ist es nämlich einfach, jemanden zu finden, der nicht besungen wurde. Ich habe vorhin Elvedi schon genannt. Deswegen kommt jetzt Moritz Nikolas hier nochmal zum Tragen. Den haben wir nur ganz kurz angesprochen. Ich finde, es lag mit an ihm, dass Gladbach dieses Spiel nicht noch verloren hat. 5 Paraden hatte er am Ende. Sehr, sehr viele mögliche Gegentreffer dann noch verhindert, gerade hinten raus im Spiel. Und an ihm lag es jetzt nicht, dass es dann am Ende doch noch 1-1 wurde. Den Ball konnte er nicht halten. Mein Unsung Hero dieses Spieltags. Bleiben noch die Momente dieses Spieltags. Tschüss. Was ist da bei dir hängen geblieben?
Ja, noch gar nicht so lange her, aber ich glaube, der Moment, wo Schlotterbeck die Süd nochmal richtig pusht, bevor Guirassy den Elfmeter, sich den Ball hinlegt, kurz vorm Elfmeter und ihm suggeriert so, ey, jo, wir stehen hinter dir, wir pushen dich und da so ein bisschen den Druck von ihm versucht, ja, abzunehmen und da einfach kollegial ist, ihm sowieso ja den Ball dann auch überlässt und ihm auch beim zweiten Mal den Ball überlässt. Gut, er hat es natürlich beim ersten Mal bestätigt, beim zweiten Mal dann nicht mehr. Aber nee, für mich war das ein schöner Moment, der auch nochmal unterstrichen hat, wie wichtig eigentlich Schlotterbeck für den BVB ist und dass es ein Leader ist und was er auch fürs Team tut.
Aber wirklich, ja, volle Zustimmung. Sehr, sehr toller Moment. Max, was ist bei dir hängen geblieben?
Ja, ein richtiger No-Brainer, der Ausgleich vom HSV, von Luka Vucevic in der 53. Minute. Ich glaube, hat er was sehr gezeigt, welche Wucht in diesem Stadion stecken kann, in welche in diesem Verein stecken kann und auch welches Potenzial einfach noch in ihm steckt, vielleicht auch in dieser Mannschaft steckt oder auch insgesamt im HSV, aber insgesamt einfach ein sehr schöner Moment, wo einfach, glaube alles explodiert ist in Hamburg.
Aber wirklich, ja. Dann kann ich jetzt nichts mehr vom HSV-Spiel nehmen, glaube ich. Das wurde jetzt dann schon ausreichend besprochen. Und Silas ist auch schon von meinem Zettel. Das wäre nämlich sonst mein Alternativmoment des Spieltags gewesen. Dann
Kramaric.
Kramaric, meinst du? Ja.
Hat Giovanni Alba überholt auf der Liste der ausländischen Torschützen.
Ja, das stimmt, aber dafür war mir insgesamt das Spiel nicht, also ich habe es auch sehr spät in der Nacht gesehen, vielleicht war das der Fehler, habe dann auch irgendwann entschieden, okay, jetzt bin ich zu müde, die zweite Hälfte gucke ich am nächsten Tag, also vielleicht lag es auch an mir, ja. André Kramaric, aber dann nehme ich den Treffer von Demirovic gegen Freiburg, weil das war halt einfach nicht nur ein richtig schönes Tor, sondern halt auch mit dieser, mit der Stimmung und dem Ganzen drumherum und dass es der VfB zum zweiten Mal in Folge geschafft hat, so einen späten Treffer zu machen. Das war schon auch sehr schön. Vom Jubel möchte ich mich distanzieren. Ich weiß nicht, was da los war, aber ich rede nur über den Schuss, das 1-0 von Ermedin Demirovic. Sehr, sehr schöner Moment dieses Spieltags, zumindest natürlich für alle Stuttgart-Fans. Ja, ihr zwei, das hat große Freude gemacht. Vielen, vielen Dank euch für eure Zeit. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ist nicht selbstverständlich, dass man mal nochmal 3 Stunden über so einen Spieltag spricht. Aber es gibt ja dann immer viel zu sagen. Und Max, ich habe auch wieder viele neue Dinge gelernt, auf die ich in Zukunft achten muss. Anlaufwinkel bei Stürmern. Da habe ich anscheinend noch nicht genügend drauf geachtet im Pressing. Das werde ich jetzt in Zukunft mal machen. Und natürlich Scanning. Aber das kenne ich als ein Kind der 90er natürlich eh schon. Max, danke dir für deine Zeit.
Ja, hat mir sehr gefreut. Die Spiele waren diesmal ein bisschen zäh. Kleiner Funfact, ich hatte wirklich gestern ein bisschen Migräne. Ich weiß nicht, ob ich den Spielen gelegt habe. Nee, war trotzdem Bundesliga pur, würde ich mal sagen. Und dass ich Bayern gegen HSV hatte, hat alles andere weggemacht, glaube ich.
Okay, dann danke, dass du dich durch die Migräne durchgequält hast. Ich kann sehr gut mitfühlen. Ich hatte die Migräne am letzten Spieltag, hat es mir auch einen Tag komplett rausgehauen. Aber ja, also wir beide haben uns durchgebissen. Ich fühle sehr mit dir und ich hoffe, Jules, dass der Migränewitz vorhin nur von mir falsch angedeutet war. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich werde natürlich verlinken, wo man euch beiden folgen kann. Danke dir, Jules, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ja, super. Vielen Dank euch. Sorry, Max, dass ich dir all die tollen Spiele geklaut habe. Also das,
alles gut.
Jetzt hast du einen gut. Jetzt darfst du beim nächsten Mal, überlasse ich dir den Vortritt, dann darfst du dir die schönen Spiele rauspicken. Nein, also war wieder richtig cool. Und das nächste Mal, dann bitte komme ich nur nach einem Wolfsburg-Sieg, weil das letzte Mal war schon schwierig und ich möchte hier auch mal sitzen mit guter Laune, deswegen. Nächstes Mal danach ein Wolfsburg-Sieg. Könnte vielleicht noch ein bisschen dauern, aber.
Ja, eben, kann ich so lange drauf warten, dass du hier noch mal im Rasenfunk bist. Naja, wird das noch dieses Jahr sein? Alles Fragen, die noch zu klären sind.
Ich hoffe stark, ja.
Ja, naja, also irgendwas gewinnen werden sie schon noch. Man weiß es halt vorher nur immer nicht. Der VfL Wolfsburg, er ist unberechenbar. Na gut, also so. Lieben Dank dir. Ich versuche es für die Zukunft zu berücksichtigen. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr habt diese Sendung hier möglich gemacht auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und natürlich auch in der Video- und in der Podcast-Beschreibung. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Sendung, dann geht sehr gerne auf mitmachen.rasenfunk.de. Das ist der beste Ort dafür. Natürlich werden auch alle sonst Kommentare gelesen. Bitte verzeiht mir, wenn ich da vorhin mal kurz ein bisschen kritisch war. Aber es muss, glaube ich, regelmäßig gesagt werden, dass es auch besser wird. An alle, die anders kommentieren, ganz herzlichen Dank. Ansonsten bleibt oder werdet gesund und bleibt uns gewogen. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Hier, nimm doch bitte noch das Altglas mit.